Herzlich willkommen zum großen Star Wars The Insider versus Kulturpessimisten Crossover Podcast mit sechs Mann, beziehungsweise fünf Mann, eine sechste kommt noch und dann nachher geht auch wieder einer. Aber erstmal die Teilnehmer vorstellen, nämlich die Kulturpessimisten, einmal den Erik
Hallo.
und den jetzt den Christopher.
Christopher, genau.
Christopher, okay. Dann den Sven
Moin, moin.
und den Ralf Stockmann.
Hallo.
Jo. Wir reden über Star Wars und spoilern. Also jetzt, wir machen ohne, oder wollen wir noch
Hard Spoiler.
Ganz
Ja,
hart
okay.
spoilern, genau. Also wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt,
Denen ist eh nicht zu helfen.
Denen ist eh nicht zu helfen.
Ich glaube, es gibt auch mittlerweile genug Reviews und Rezensionen, auch in Podcast-Form, die spoilerfrei gehalten sind, jedenfalls teilweise.
Genau, also wenn ihr den Film noch mit Spaß gucken wollt, dann bitte jetzt abstellen. Und der Lärm kommt von hinter uns, von
der Jingle von der Hauptbühne.
Von der Hauptbühne, genau. Ja, also ich habe auch dann das erste, was ich gemacht habe, als ich aus dem Kino raus war, so die ganzen Filter ausstellen auf Twitter und Facebook habe ich so sowieso alles, was mit Star Wars zu tun hatte, übersprungen, damit ich nichts Spoilermäßiges lese. Und also mein Kurzfazit quasi jetzt erstmal ist, mir hat der Film super gut gefallen, auch beim zweiten Mal gucken. So ein paar Kleinigkeiten, auf die wir dann später eingehen können, aber insgesamt wurden meine Erwartungen mehr als erfüllt.
Ja. Vielleicht erstmal in die Runde, wer hat ihn wie häufig gesehen bisher?
Also ich glaube, ich bin der mit den, ich habe dreimal.
Dreimal.
Genau, ich war in der Mitternachtsvorstellung, dann habe ich ihn am Montag danach in OV, leider mit Untertiteln, aber OV gesehen. Und gestern Abend nochmal im großen IMAX. Und ja, ich glaube, das reicht dann auch erstmal für Star Wars. Also für den Film.
What? Sven
What? Im Kopf.
Jetzt komm du mal.
0:01 habe ich ihn gesehen, dann am gleichen Abend dann nochmal um 22:45 und am Folgeabend, also am Freitagabend dann nochmal um 23 Uhr. Und fast hätte ich ihn gestern noch ein viertes Mal gesehen.
Okay.
Und ich könnte ihn auch nochmal sehen. Und nochmal.
Also ich habe generell Probleme mit so Filmen nochmal schauen. Also wenn ich einen Film nochmal sehe, dann muss er schon sehr, sehr gut sein. Also so Goodfellas kann ich immer wieder anschauen. Aber ich habe mir ganz bewusst vorgenommen, den Star Wars mehrfach zu nehmen, auch in Hinsicht auf diesen Podcast. Star Wars mehrfach zu schauen, auch in Hinsicht auf diesen Podcast. Weil ich Geschichten von richtigen Star Wars Fans gehört habe, die sich Episode 1 angeschaut haben und den Film 12-mal im Kino gesehen haben und erst nach dem 6. Mal sich eingestehen konnten, dass das vielleicht doch, dass es doch ein schlechter Film ist. Und ich habe gedacht, da muss vielleicht ein Prozess auch bei mir passieren, bevor ich den professionell bewerten darf. Aber auch nach dem 3. Mal so als erste Einschätzung finde ich ihn immer noch gut.
Ich habe ihn zweimal gesehen, das erste Mal in UV vor einer Woche so ungefähr und jetzt dann halt nochmal am Tag Null des Kongresses mit euch halt zusammen und ja, da kann ich auch noch einiges erzählen, was mir vielleicht bei der Synchro dann aufgefallen ist.
Also ich genauso, an Tag 2 habe ich ihn gesehen in UV und hatte schon den Eindruck, so das ein oder andere nicht so ganz irgendwie parsen zu können, so an den Feinheiten, und bin dann darum 2 Tage später nochmal in die deutsche Synchro reingegangen. Und die hat dann in der Tat so einiges geklärt. Also das fand ich, obwohl ich eigentlich rund um die Uhr alles auf Englisch gucke, so ein paar Dinge sind mir echt irgendwie, haben sich mir nicht so ganz erschlossen beim ersten Mal schauen. Das mag aber auch der Gesamtsituation geschuldet sein und all diesen Eindrücken, die da auf einen herunterprasseln.
Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn dreimal gesehen habe, weil beim ersten Mal war ich dann, muss ich gestehen, etwas enttäuscht. Also ich war nicht direkt so geflasht, wie ich es gehofft hatte. Vielleicht war ich auch einfach zu überhyped, aber wurde dann von Mal zu Mal besser und ja, ich freue mich also, dass ich dann nochmal zugeschlagen habe. Weil dadurch konnte ich ihn auch wirklich erst genießen.
Was würdest du denn sagen, was wurde denn besser? Oder so Frage in die Runde. Also was sind Elemente, die beim mehrmaligen Sehen immer besser funktionieren oder worüber stört man sich dann nicht mehr so stark?
Also beim 2. und 3. Mal war ich nicht mehr ganz so ernst bei der Sache, muss ich sagen. Also schon ernst, aber eben beim ersten Mal sind mir die Witze doch etwas saurer aufgestoßen als bei den anderen beiden Malen. Die waren doch etwas störend. Klar, es gab immer noch unnötige Jokes, wo wir, glaube ich, später nochmal direkt einsteigen, nicht jetzt sofort mit der Brechstange. Und ein, zwei Punkte gibt es auch noch immer noch, die mich stören, aber einfach das Drumherum von der Art her. Ich habe es vielleicht auch einfach Hollywood-lastiger dann gesehen beim zweiten und dritten Mal und nicht so aus der Star Wars Fanboy-Brille.
Also mehr als Popcorn-Film und weniger als Offenbarung.
Das mag sein, ja. So kann man es denn.
Ich habe ihn gestern das zweite Mal und den Tag davor das erste Mal gesehen. Also halt am 25. mache ich mit meinen Eltern seit ein paar Jahren immer das alljährliche neuer Kinofilm schauen. Also halt früher Herr der Ringe, jetzt die letzten Jahre dann den Hobbit und dann die nächsten Jahre jetzt wahrscheinlich Star Wars. Und ja, war halt im Voraus schon so zuversichtlich, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir auch noch ein zweites Mal nochmal an. Hatte dann auch inzwischen schon bei Radio Nukular unter anderem reingehört, die so ein bisschen drüber gesprochen haben und konnte mich dann auch noch so auf so zwei Synchro-Punkte nochmal konzentrieren und stellte dann fest, ja und nein. Und also ich gucke mehrmals Filme, wenn sie mir sehr gut gefallen haben, und jetzt zuletzt zweimal, da klingelt im Hintergrund das Decktelefon vom Podcastertisch, welchen ich zuletzt zweimal gesehen habe, war Stromberg, weil er mir gut gefallen hat und weil es ein paar Szenen gab, wo halt so laut gelacht wurde, dass man dann so ein, zwei Sätze nicht verstanden hat, nach dem Motto so, was hat er jetzt gerade gesagt? Und jetzt bin ich dann gespannt, was für Jokes du meinst, die irgendwie überflüssig waren. Also ich fand, es war genau die richtige Portion Witz.
Wir können aber ja erstmal generell alle so ein bisschen unsere generelle Bewertung abgeben. Ja. Ich würde erstmal mit der These einsteigen, womit wir vielleicht wahrscheinlich auch alle konform gehen werden, ist, dass es um Längen besser ist als jeder Prequel-Film.
Ja, also es steht 1-3 doch mächtig in den Schatten, würde ich jetzt an der Stelle mal behaupten.
Er ist ganz anders.
Er ist auf jeden Fall ganz anders. Er ist wesentlich näher dran, also 7 ist viel näher dran an 6 als 3 an 4. Und also man hat ja auch schon mit Star Wars Rebels gemerkt, dass Disney weiß, wie und wo sie hingehen müssen. Und jetzt auch bei dem Film fühlte es sich dann auch bis zum Schauen des Films so an, so, ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Und der Eindruck hat sich zumindest mir bestätigt.
Also ich habe genau das umgekehrte Erlebnis wie der Sven gehabt. Also ich war beim ersten Mal ziemlich begeistert, auch nach dem Kino noch sehr gehypt. Auch weil ich im Vorhinein meine Erwartungen sehr gesenkt habe. Also ich hatte, als ich dann vom Kino stand, schon die durchaus realistische Erwartung, dass das vielleicht nicht so ein sehr mittelmäßiger, beschlechter Film werden kann. Und war dann nach dem Kino ziemlich gehypt, und erst nach dem zweiten Schauen habe ich dann doch wieder Schwachstellen entdeckt, die mir dann beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Und beim dritten Mal hat sich das dann wieder ausgeglichen. Also deswegen fand ich diese dreimal ganz gut, weil beim zweiten Mal wird man dann wieder ein bisschen so runtergezogen, beziehungsweise hochgezogen. Und beim dritten Mal weiß man dann schon, wie es... Ja, dann hat man eine realistische Erwartungshaltung. Und deswegen... Ja, also ich war nach dem ersten Mal wirklich sehr euphorisch, und es lag wahrscheinlich auch an der Umgebung Mitternachtsrelease. Da gehen natürlich nur die Leute hin, die Star Wars auch richtig cool finden, und die haben dann geklatscht und gelacht, und das war schon eine gute Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob da eine andere Atmosphäre im Kino auch einfach war.
Sie war gestern und den Tag davor sehr gut, und es wurde auch an den selben Stellen gelacht, wobei gestern im Kino etwas mehr Gelächter war, wenn Kylo Ren seine Maske abgenommen hat. Mhm. Warum auch immer jetzt, also ob jetzt nach dem Motto so, oh, was ist das für Milchbubi, oder oh Gott, was hat er denn da im Gesicht für ein Zinken? Ist halt kein Hübscher. Ich glaube, sie haben ihn sogar noch etwas hübscher gemacht im Film, glaube ich. Ich weiß nicht, also ich kenne ihn nur aus Girls, der Serie mit Na, hier, wissen schon, auf jeden Fall.
Lena Dunham.
Lena Dunham, genau.
Ihr müsstet jetzt Svens Gesicht sehen.
What?
Natürlich Girls.
Und.
What? What?
Nicht mal Simon Wackelkontakt hier.
Das ist jetzt aber. Ist das jetzt der Audio-Bug?
Hast Nein, du, hier hast geht's du, wieder. Nee, hast du irgendwo dran gelangt? Nimm mal den Mate da weg. Genau. Reden wir weiter. Es geht, es nimmt ja noch weiter auf.
Alles gut, wir hören uns auch alle noch, so wie es soll.
Kenn ich nicht.
Also. Lief eine Weile lang auf ZDF Neo mal. Das kann man sich durchaus angucken.
Ja, ist halt das neue Sex in the City.
Ja, also auf jeden Fall daher ist er so ein bisschen bekannt. Und da war er schon ja halt so ein pickliger mit 20er.
Aber ja, seine Rolle hat durchaus Ähnlichkeiten. Also Adam Driver spielt in Girls eine sehr ähnliche Rolle zu Kylo Ren. Stimmt. Also er ist dort auch dieser depressive, emotionale Typ, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, melancholisch ist.
Also, vor allen Dingen mit tüchtig Anger-Issues.
Das auch.
Das fand ich nur sehr, sehr witzig. Also, du hast gerade eben gesagt, so manche Witze, ich fand den, auf der Witzebene fand ich diesen Film nahezu perfekt. Ne? Das wundert mich aber auch nicht, weil ich auch schon das erste Star Trek Remake von J.J. Abrams auch schon wunderbar vom Humor her fand. Ja? Also ich finde, selbst die Sachen, die jetzt immer gezogen werden, so als so, das war jetzt irgendwie ein peinlicher Witz, so beispielsweise irgendwie so, hast du etwa einen Freund oder sowas irgendwo da auf dem, ich fand das alles total lustig. Ja? Also wenn der Film irgendwie auf einer Ebene für mich persönlich wunderbar funktioniert, dann ist der Humor. Und gerade diese Szene, wenn dann also Kylo Ren irgendwie wieder seinen Anfall kriegt und irgendwie alles zerhackt und man sieht es ja gar nicht, wie er es zerhackt. Das ist auch schön inszeniert, was man sich da also vorstellt, was er da jetzt also
offensichtlich... Während ja Darth Vader am laufenden Meter mal Leute erwürgt hat.
Leute tot choked, ja, und dann die Sturmtruppler, die dann umdrehen und sagen, okay, wir gehen lieber woanders.
Ja,
wundervoll, ja.
Muss ich dir zustimmen, ja, also die Szenen von Kylo Ren waren auf jeden Fall gut gemacht. Wenn ihr dauernd fragt, so was mich zum Beispiel störte, war einfach dieses, dass Chewie einfach zu sehr ins Lächerliche gezogen wurde.
Ah,
so,
aber
mir ist dieses... kalt und dann diese Ärztin, die bei Arzt.
Geil! Das war bestimmt ganz
schön. Das war
super.
Das ist nicht mehr Chewie.
Genau so haben wir ihn uns immer vorgestellt, dass er tief in seinem Herzen noch eine totale Mimose ist. Nee. Ja, der beim ersten Schnupfen sofort irgendwie denkt, so, es geht ans Sterben. Das fand ich hervorragend. Das war ja auch eine super Charakterentwicklung. Weil Chewie hat doch bisher als Charakter de facto überhaupt nicht stattgefunden.
Ja, nicht so wirklich, ne.
Und ja, aber jetzt ist ja so mehr so der.
Da bietet der Film
der weinerliche
Gutes.
Was mir zum Humor bei dem Film schon aufgefallen ist, nachdem ich die Synchro gesehen habe, ist, dass da schon einiges unter den Tisch gefallen ist, was im Original einfach noch an Wortwitz noch mit rüberkommt. Da ist vieles verloren gegangen in der Synchro.
Ja, auch was das Timing angeht. Also ich fand auch, dass die OV insgesamt mich beim Humor deutlich besser abgeholt hat. Weniger bei der Story, kommen wir vielleicht hinterher zu, aber beim Humor auf jeden Fall. Das hat aber auch viel mit Timing und Ausdruck zu tun. Also gar nicht mal mit, wie übersetze ich jetzt A oder B, sondern einfach nur, ob dieses Mikro-Timing zwischen Schauspielern stimmt. Ne? Und das hast du in der Synchro häufig, dass es einfach ein paar Millisekunden daneben liegt. Und wir als Podcaster sind da sehr sensibel.
Aber ich muss sagen, es gibt in diesem Film einen der bestgetimtesten Gags aller Zeiten und das ist der Feuerzeug-Gag.
Ja.
Der auch bei allen drei Vorführungen die meisten Lacher bekommen hat.
Das stimmt, ja.
Und der war einfach so perfekt, so, also komplett BB-8 war einfach so auf den Punkt pointiert, gut geschrieben. Er hatte ja nur diese eine Ausdruck, dass er den Kopf halt auf seinem Ball irgendwie halten kann.
Ja.
Und damit haben sie so viel gemacht, das hätte ich nie für möglich gehalten.
Allerbeste Disney-Schule, könnte man sagen.
Ja. Die haben mit dem Ding eine wahnsinnige Breitbrande an Emotionen und Informationen rübergebracht. Und allein wie der Kopf guckt, wie rum er hängt. Wenn er dann traurig nach vorn geht oder erfreut nach hinten, das ist schon sehr cool.
Also ich glaube, da können wir wahrscheinlich doch binnen Sekunden Einigung herstellen, dass also BB-8 mit Abstand der obercoolste Droide ist, den wir im Star Wars-Universum bisher hatte.
Also ich
oder?
Mag auch...
Das ist jetzt aber auch echt nicht schwer.
Ich mag auch Chopper aus Rebels, aber der ist ja so ein bisschen so...
Der nervt mich zum Beispiel kolossal.
Ja?
Aus dem wäre ich halt einfach überhaupt nicht schlau. So.
Ich mag den so ein bisschen... ja, auf jeden Fall schön, dass dass der neue Druide sozusagen, dass das funktioniert hat. Und ja, also das ist ja auch marketingtechnisch voll durchgeschlagen. Also den haben, glaube ich, das ist so mal wieder Star Wars Merch, was ganz viele gekauft haben, bevor sie überhaupt irgendwie den Film mal gesehen haben.
Orangen. Ich sage nur Orangen.
Angeblich, das habe ich bei Nukular gehört, wäre Disneys Begründung, na, damit die Kinder auch mal Obst essen.
Also.
Naja, ich weiß nicht.
Macht Sinn. Nee, BB-8 schon super. Richtig, richtig, richtig gut. Aber auch so diese, also Rey finde ich halt extrem schlagfertig auch in dem, was sie so raushaut. Aber das klappte alles auf Englisch besser als auf Deutsch. Und da kam dann auch so die Artikulation und
also was mir aufgefallen ist, nachdem ich den gestern das zweite Mal geguckt habe, dass Finn die Synchro von Luke hat. Also man muss schon echt drauf achten, ansonsten hört man das, glaube ich, nicht so.
Gott, oh Gott, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, nee. Also sie haben es schon wirklich gut gemacht. Es gibt so ein paar Stellen, wo man das, glaube ich, hört. Oder ich
wird dann ja ein Problem.
Ich vertausche es total, machen. Ja, ich weiß nicht, was sie dann machen. Dann irgendwie Finn erst wieder später auftaucht oder so. Und weil der Hammes nämlich vermutet hatte, dass Kylo Ren die Stimme von JD hat aus Scrubs. Dem ist nicht so. Dafür hat aber General Hux, unser imperialer Obernazi, die deutsche Synchronstimme von Turk aus Scrubs, unter anderem.
Ach je.
Okay. Das war aber auch, wenn wir
das war super synchronisiert
bei Obernazi sind, das war ja wirklich so bildgewaltig dargestellt, ja. Was früher im Endeffekt populistische Videos waren, ne?
Also das war Leni Riefenstahl 1:1.
Ja. Genau. Oben muss man stehen und zum Schluss reißen sie alle den Arm hoch, 1:1.
Das ist insofern ganz interessant, weil ja das Ende von Episode 4, also der ehemals allererste Star Wars Film, am Ende ja auch ein 1:1 Einstellungsnachbau ist von Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Das heißt also, der erste Todesstern ist zerstört, Rebellion feiert und macht diese Parade und dann hast du genau diese Kolonnen und du hast die Leute, die in der Mitte durchlaufen, was dann halt damals Goebbels, Hitler und ich weiß gar nicht, Göring, glaube ich, der dritte war, hinlaufen. Dann wie die Schnittfolge auch ist mit irgendwie Detailansichten und dann wieder auf die Totale und sowas. Da gibt es also eine filmwissenschaftliche Ausführung zu. Das ist also wirklich ein 1:1 Remake eigentlich von einem der härtesten Nazi-Streifen überhaupt ist. Und das jetzt, also das war eigentlich immer bekannt und war aber jetzt nie so, dass man gesagt hat, oh mein Gott, das ist jetzt ein Fascho-Film und George Lucas ist jetzt ein Fascho. Aber dass sie deshalb jetzt in dem Neuen das nochmal so stark reinfahren, dass es also auch wirklich der letzte, hinterletzte Depp bekommt, also das sind Nazis, ja, fand ich dann also gelinde gesagt interessant. Weil also die Debatte hatten sie schon mal am Hacken und die müssen es schon sehr gewollt haben jetzt. Ja.
Ja. Okay, wir waren bei den Nazis. Also ich finde, dass Donald Gleason ja mehr oder weniger einfach Goebbels spielt, 1:1. Auch diese Beziehung, die er zu Supreme Chancellor, wie heißt der, Leader Snoke heißt. Supreme
Leader Snoke, ja.
Was für ein bescheuerter Name. Also Snoke, sorry, dass ich da reinhänge, ja, aber wir können doch davon ausgehen, dass die irgendwie jetzt bei diesem ganzen Projekt unter Disney großartige Markt- und Feldforschung gemacht haben, irgendwie, was die Qualität eines solchen Namens angeht, ja. Also irgendwie keinen Drops kann ich einführen, ohne dass da irgendwie sonst was für eine Abteilung drüber gegangen ist, dann dürfen wir davon ausgehen, dass eine der wichtigsten zukünftigen Personen doch da auch irgendwie etwas Liebe bekommen müsste. Was zum Teufel ist Snoke für ein Name?
Ja. Ich glaube, ich habe die Theorie auch irgendwo im Netz aufgeschnappt, dass das Ganze ja Arbeitstitel irgendwie in der Richtung ist, so wie Palpatine ja auch nicht unbedingt der beste Name ist, muss ich leider gestehen. Laut der Theorie im Internet ist Snoke vom Aussehen her ein, oh Gott, wie wird denn das ausgesprochen? Moot? Oder wie die ausgesprochen werden? Der wiederum zum Beispiel Darth Plagueis auch einer war.
Ja, ja.
Und dann kommst du wieder zurück auf das Thema, Darth Plagueis konnte den Tod eigentlich überlisten, was ja Darth Sidious damals gesagt hatte in Episode 3, was wiederum bedeuten könnte, dass Darth Sidious ihn gar nicht umgebracht hat und das im Endeffekt und so weiter und so fort.
Nur, dass er eben überhaupt gar nicht aussieht wie ein, wie heißt es, Moot? Wie hieß diese Alien-Rasse?
Was sind die Moot? Hatten wir die schon mal gesehen?
Also die sind ja so, das waren ja die Banker auch in Clown Wars, diese sehr hochgewachsenen, total super hageren, so, und das, nichts davon sehe ich in diesem Hologramm.
Ja. Der, also Supreme Leader Snoke sieht einfach aus wie ein alter Gollum.
Genau.
Das ist
also, alter Sack.
Vor allem, wenn man sich anschaut, wie Andy Serkis in Wirklichkeit aussieht, der hätte auch ohne CGI einen wirklich düsteren Charakter spielen können.
Ja.
Also der kann ja auch so, ohne dass er jetzt in einem Ganzkörperanzug sitzt, gut schauspielern. Aber ja, also nochmal zurück zu Domhnall Gleeson. Also ich fand den, der ist halt sehr übertrieben. Also gerade diese eine Rede, wo er dann, das hat mich sehr an die totale Kriegrede erinnert. Das ist
und zwar gewollt.
Ja,
und,
offensichtlich. Ja, also viele hat das gestört, viele fanden das zu überzeichnet. Moon, aber ich fand
also die Spezies
okay, genau.
Die Darth Plagueis ist Moon, also mit Doppel-U.
Ah, okay.
Genau. Und ich finde nicht, dass Snoke so aussieht.
Und der sieht also nicht wirklich so danach aus.
Genau.
Ein bisschen langgezogen in dem Bild, aber ich finde eher ansonsten.
Ja. Aber dieses Langgezogene ist halt das Hauptcharakteristikum. Mhm. Und wenn ich das zeigen wollte, dann würde ich es auch so machen. Der hatte aber einen sehr kugelrunden Kopf halt, Snoke.
Ja.
Es sei denn, er hat einen perspektivischen Entmorpher eingesetzt in seinem Hologramm.
Wo wir nochmal beim Aussehen sind, ich finde, dass Chewie, also der, die... das Aussehen von Chewie sehr, ja, sehr gestriegelt aussieht und sehr, als hätte man irgendwie den Ersatz-Chewie-Anzug aus der Kostümbildnerei geholt, weil wenn man sich so Chewie-Bilder von, keine Ahnung, Empire Strikes Back anschaut, wo er richtig mitgenommen aussieht, da hat man wesentlich besser mit seinem Fell gearbeitet und hier sieht er einfach so aus, als wäre er gerade kurz abgebürstet worden und käme gerade vom Hundefriseur. Und ich fände es halt schöner, also müsste noch nicht, okay, geschenkt, dass Wookies keine grauen Haare bekommen, aber irgendwas hätte man ja machen können, um ihm auch das Alter andeuten zu können. Irgendwelche Spuren. Also
ist sein Alter eitel geworden.
Ja. Und du musst halt auch beachten, bei Empire Strikes Back, da sind die voll im Krieg, da sind die gerade voll in Action und was sie vor der Szene, wo wir sie in dem Film jetzt sehen, gemacht haben, wissen wir ja nicht. Also
auf jeden Fall,
als hätten sie nicht sehr viel gemacht davor.
Also auf jeden Fall hätten sie garantiert die Möglichkeit, in diesen Frachter, in dem sie den Millennium Falcon reingezogen haben, die Möglichkeit hatten zu duschen. Das sollte nicht das Problem dort sein. Also.
Aber Harrison Ford sieht ja auch ein bisschen mitgenommen aus. Er hat also durch den natürlichen Alterungsprozess eines Menschen. Und vielleicht hätte man sich irgendwie auch nochmal kreativ verwirklichen können, um den natürlichen Alterungsprozess eines Wookies darzustellen, ohne ihm jetzt graue Haare zu geben.
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Wookies ist übrigens so 400 Standardjahre, laut der
Ja, aber Menschen verändern sich ja auch in ihrer Pubertät. Dann ist er vielleicht gerade durch die Pubertät durch.
Ja, vielleicht ist Chewie gerade erstmal durch die Pubertät durch und ist jetzt in seinem besten Aussehen.
Genau, es waren ja nur 30 Jahre.
Jetzt hat er erst dieses silbrig schimmernde Fell bekommen.
Und der hat war ja schon
Geschlechtsreife eines Wookies andeutet
oder was? War ja schon, wenn auch nur kurz, Episode 3 zu sehen.
Mhm. Stimmt, ja. Genau.
Ganz zum Schluss kurz.
Ja.
Mhm.
Wo wir übrigens gerade bei Alterungen waren, also ich muss sagen, bei allen drei Vorstellungen, wo ich war, ging ein Raunen durch die Menge, als Carrie Fisher dann plötzlich aus dem Transporter getreten ist. Also wo alle bei Harrison Ford nach gemacht hatten, ging bei Carrie Fisher dann plötzlich ein durch die ganze Menge.
Ja, bei uns auch gestern, ne? Also und ist die alt geworden und links vor mir die Reihe, da hörte ich auch so ein, ist das die echte Carrie Fisher? Und ich so, okay, also ja, also sie haben alle dreien, glaube ich, nochmal ordentlich Make-up ins Gesicht gehauen und irgendwie nochmal den Computer drüber geschickt. Und ja, also
wobei ich weiß nicht, ob also ich habe so Sachen gehört, dass Carrie Fisher schon ein ziemlich aufregendes Hollywood-Leben nach Star Wars hatte und auch wahrscheinlich viel mit Botox behandelt wurde. Und ich nehme an, dass
oder?
Nö.
Nee, ist nicht das. Alle greifen nach ihren Telefon. ich finde, dass sie schon gut rüberkommt. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, dass viele Leute sagen, ihr Gesicht bewegt sich nicht. Also sie hat da schon einen Gesichtsausdruck und sie macht auch ihre Rolle sehr gut. Sie ist halt nur etwas, unaufregend. Also sie wirkt halt etwas menschlicher in dem Film, als sie in Wirklichkeit aussieht. Also in Wirklichkeit ist sie ja schon ein bisschen abgedrehter jetzt in der letzten Zeit geworden.
Ja,
Lasst uns doch lieber über die Jugend reden. Ne? Also diese alte Garde ist da jetzt völlig zurecht.
Ich könnte da noch ein bisschen die Brücke schlagen.
Ja, schlage eine Brücke.
Was mir bei dem Film positiv aufgefallen ist, ist, dass sie ziemlich gut für mich das Mittelmaß gefunden haben, zwischen neuen Dingen zu zeigen und aber auch der alten Garde genug Screentime zu geben. Also zum Beispiel Han Solo sehen wir ja ziemlich oft.
Das klingt so ein bisschen wie eine Drohung.
Was schaust du? Wir sehen auch einen Admiral Akbar wieder.
Ja, aber der hat sich ja nicht groß verändert. Also, wo wir bei der Jugend sind. Das war ja die große Überraschung des Films oder das große Kernstück dieses Films, dass Ray und Finn wirklich sehr, sehr gut miteinander funktionieren und dass das sehr, sehr gute Schauspieler sind und die auch im Umfeld dieses Films sehr positiv aufgefallen sind. Gerade John Boyega, der sich wahrscheinlich am meisten darüber freut, dass er in Star Wars ist. Und ja, also die alte Garde, die so ein bisschen abgehalftert und manchmal etwas komisch. Und diese jungen es gibt ein Foto, wo alle sehr, sehr alt aussehen. Und die jungen Stars, die sind alle sehr dynamisch und diese Chemie, die funktioniert perfekt zwischen den beiden Schauspielern.
Und also, der Poe Dameron spielt nochmal so ein Stückchen älter ist, aber auch noch.
Mit dem hadere ich etwas, aber dazu komme ich gleich vielleicht noch. Aber wir können, glaube ich, schon mal festhalten, dass doch vermutlich dieser Star Wars Film der ist mit der besten schauspielerischen Gesamtensembleleistung, oder?
Ja.
Also und Ray und Finn würde ich mal sagen, die spielen also dann nochmal in einer komplett anderen Liga. Ja, also
das Beste, was sie tun konnten, ist da auf komplett unbekannte Figuren zu setzen. Also man muss wirklich schon ein extremer Film- und Serien-Nerd sein, um alle neuen Figuren schon mal gesehen zu haben. Und die Ray hat sich wohl einfach darauf beworben.
Ihre erste Rolle überhaupt.
Mehrere Male irgendwie und dann erst als sie die Rolle hatte, hat sie irgendwie gesagt bekommen, wofür und wen sie da spielt.
Nee, wir können jetzt mal auf den Kaffee rausgehen, da freut es sich.
Ja, also
die richtige Wahl.
Also gerade auch halt so diese Chemie zwischen den beiden, da passieren halt zwei Dinge, die wirklich gut ineinander greifen. Das eine ist, es ist halt die Schauspielern halt mal einfach gut und sie kriegen aber auch gute Miniaturszenen geschrieben, in denen sie auch vernünftig was machen können. Ja, so wieder dieser Punkt Humor. Ich glaube, so die Szene, die mit Abstand mir in dem ganzen Film am besten gefallen hat, ist die, wo sie zum ersten Mal gejagt werden, dieser Thai-Bomber-Angriff und dann dieser Plot so, wieso hältst du schon wieder meine Hand? Ja?
Warum nimmst du mich an die Hand? Ich kann selber
Wenn man die ganze in der Entstehung sich auch mal durchguckt, ja, weil es wird ja vorbereitet, diese Szene darin, dass der Schrotthändler seine Schergen Ray hinterher schickt, die sollen ja mal den Druiden klauen, ja, so, und dann lauern die ihr auf und haben den Druiden auch schon im Sack und geht die an und Finn bekommt das so vom Weiten mit und will als Retter schon dazutreten, ja. Und sie kommt aber wunderbar allein klar, vermöbelt die und Finn dann so, da muss ich sofort an das Meme hier von Travolta denken, ja. Guckt so nach links, rechts, okay, vielleicht gehe ich jetzt mal lieber woanders hin, ja.
Weil er auch schon geschrien hatte. Hey.
Das könnte man also wunderbar als Travolta-Meta-Meme einsetzen. Ja, und dann halt wirklich dieser TIE-Fighter-Angriff so, wo sie dann so, warum hältst du meine Hand, was soll das jetzt hier gerade bewirken, ja, so und so ein wunderbarer Emanzipationsding da auch einfach mal reingedrillt, was ja auch innerhalb von Star Wars eine gewisse Tradition hat, weil damals so die Wortgefechte zwischen Leia und Han Solo waren ja auch durchaus schon ganz, ganz ruppig, was die Prequels leider komplett irgendwie ignoriert haben, so. Ja. Da wird dann halt nur zusammen auf der Wiese vor irgendwelchen hüpfenden Wanzen gesessen, wie auch immer. Aber es wird dann wieder nochmal gedreht, weil letztendlich dadurch, dass er sie dann in der letzten Szene dann doch wieder aus dem Handgelenk, aus dem Zelt rauskehrt, rettet er sie, weil der TIE Fighter das Zelt in die Luft sprengt. Ja, das heißt also, da haben wir auch innerhalb dieser Entwicklung eine Vielschichtigkeit und eine ist es nicht immer alles nur schwarz und nur weiß in diesem Gespann der beiden. Das kann ich schon sehr, sehr feiern. Ja, so was Cleveres an Aufbau hat man eigentlich in Star Wars bisher noch nicht gesehen.
Was mir auch ich sehe gerade hier so ein paar Bilder, eines der ersten Bilder aus dem Teaser war ja, wie man sieht halt People of Color, Sturmtrupper, der halt Helm abhabt und irgendwie schwitzt und schwer atmet und irgendwas ist mit ihm und man hat halt irgendwie schon mitbekommen, okay, irgendwie es geht um einen rebellierenden Sturmtruppler und da habe ich mich dann gefragt, so was wie erklären Sie uns, was haben Sie jetzt weiterhin gemacht? Was ist aus den Klonenkriegern geworden? Und offensichtlich macht man es ja ähnlich weiter, nur halt mit richtigen Menschen, nicht mehr mit Klonen, und dass man die eben von früh an gleich weghascht. Und
aber ich dachte immer, das sei von 4 bis 7 auch schon so, dass auch schon klar auch war. So. Also ja. die Klone sind also einfach mit 4 abgeschafft.
Ja.
Also de facto. Es mögen
noch ein paar Ebenen. Es gab hier nochmal die Erwähnung, wir sollten vielleicht nicht doch auf Klone setzen. Ja. Hier wurde es dann nochmal explizit genannt, während man sich das vorher irgendwie ja zusammenreimen musste. Und
es gibt ja jetzt auch bei der Serie Star Wars Rebels nochmal einen expliziten Plot mit diesen alten Klonen, wo dann nochmal gesagt wird, okay, die Klone wurden nach und nach quasi ausgemustert. Mhm. Und es gibt noch so vereinzelt Klone, aber die haben jetzt halt einfach ihre Lebensspanne erreicht und es wurden keine neuen nachproduziert, sondern man setzt jetzt einfach auf trainierte Menschen. Und ich nehme an, dass bei 4 bis 6 es auch noch nicht so war, dass die ab Kindesbeinen quasi trainiert wurden, sondern einfach ganz normal sich für die Armee beworben haben und jetzt die First Order so knallhart ist, dass sie wirklich da Babys wegnehmen und die schon programmieren, wurde ja direkt gesagt.
Mhm. Konditionieren.
Ja. First Order. Ja. Derjenige, der den Film jetzt auch auf Deutsch gesehen hat, wird jetzt irgendwie aufrollende Fußnägel, glaube ich, kriegen.
Ja, die erste Ordnung, also.
Kann man das mal so übersetzen?
Ja, First Order. Ja, also. Also was ich okay fand, war X-Flügler, damit kann ich noch leben. Angeblich hat man irgendwie zu TIE Fighter auch übersetzt, aber.
TIE Fighter,
ja, okay, ist noch, kann man noch machen.
Nee, das war das nicht auch TIE Flügler?
Ja,
bin ich der Meinung. TIE-Flügler, haben sie, glaube ich, auch gesagt.
Ja, es ist auch Details. Wo waren wir jetzt?
Bei Eindeutschung von Begriffen.
Genau. Also BB-8 fand ich, wo ich das erste Mal ein bisschen aufgehorcht hat, aber daran gewöhnt man sich.
Ja.
Und ich fand generell die Synchro, also die Eindeutschung von Begriffen nicht so schlimm. Also auch wenn man es mehr, ich habe es jetzt hin und her gesehen und es ist jetzt nicht so schlimm. Sie sagen jetzt auch nicht irgendwie Sternkiller-Basis oder Sternkiller-Basis, sondern sagen dann schon Starkiller-Base. Und haben da schon das richtige Maß gefunden. Ich glaube, X-Flügler, das ist halt, es gibt halt viele Leute, die halt die Star Wars-Filme aus ihrer Kindheit kennen. Und auch viele Leute sagen, ich schaue nur noch Filme auf Englisch, aber Star Wars schaue ich auf Deutsch, weil ich das halt so kenne. Und X-Flügler ist, glaube ich, auch so ein Begriff, den viele Leute halt, dem es halt bekannt ist und so sich dann gewöhnt haben.
Ich kann in der Tat die Teile 4 bis 6 schwer bis gar nicht auf Englisch gucken, weil ich, oh mein Gott, jetzt wird's kritisch, mit der Stimme von Darth Vader auf Englisch nicht klarkomme. Ja, okay. Das, was ja immer so gefeiert wird, ich komme mit dessen breiten Südstaaten-Akzent überhaupt nicht klar. Dieser Singsang, den er drin hat, ja. Also am allerschlimmsten ist wirklich in Episode 6 auf Endor, irgendwann, wenn er zum Imperator so singt, "He will come to me." Und ich denke so, not really, okay. nein. Und dann hast du die deutsche Synchro, die sehr hart, sehr tough, so so runterdiktiert ist. Ich finde das viel mehr in der Rolle drin, als dieses Sing-Sang-Ding-Sies. Aber
das noch schlimmer ist ja, wenn man die Originalstimme von Darth Vader in den Backstage-Aufnahmen sieht, weil die Stimme im Film wurde ja drüber synchronisiert und da hört er sich noch viel ungefährlicher an, wenn man ihn wirklich sprechen hört.
Es war auch irgendwie in 6, wo das irgendwie von einem Double gespielt, also in den Szenen, die ja, wenn man ihn sieht, relativ dunkel ist, da sieht man dann auch nicht, dass das Double Schauspieler ein Stück kleiner war. Und als es irgendwie darum ging, da den Imperator in den Schacht zu werfen, dachte man irgendwie, wie sie das machen, wie Seilwinde, bla, dann hat der Prowse wohl gesagt, was, hier Seilwinde, ich nehme den einfach und schmeiß ihn rein, weil er halt irgendwie so ein 2,10 Meter Bodybuilder ist. Wollen wir zu Kylo Ren kommen, oder?
Ihr hattet ja schon vorhin die First Order und die finde ich schon extrem krass, so an sich, wie die angelegt ist. Die ist schon um einiges brutaler noch und noch weiter, könnte man sagen, rechts draußen, als das Imperium jemals ist. Ja, also, wie ist das Imperium in zahmes Kätzchen?
Ja, das habe ich immer viel gelesen, aber warum?
Also die gezeigte Gewalt ist mehr.
die ja, also gerade die der Anfang, wo das Dorf abgemetzelt wird.
Das
ja.
war nicht schon.
Und es ist halt ja. generell vor dem.
Aber also ich Episode 4, Entschuldigung, der Stormtrooper, den sehen wir nicht, aber das Dorf von oder die Heimstätte von Luke wird die ja auch über den Haufen
ja, gebracht. Ja,
aber, und ich sehe die verkokelt auf dem Boden liegen.
Ja. Aber die Sturmtruppler an sich, die waren immer so ein bisschen.
Auch die Eltern.
Immer so ein bisschen. Ja, das ist halt dieser klassische Witz, ist, die Sturmtruppler treffen halt nie. Und sind halt so ein bisschen die Witzfiguren. Und hier sieht man wirklich, das sind Soldaten, die töten und werden getötet. Und man sieht ja sehr schön, wie Teile, wenn Finn einen Sturmtruppler mit diesem Laserschwert durchbohrt, wo man hinten richtig sieht, wie die Rüstung aufbricht. Und da kam am Anfang, wo er diese blutige Hand hat und dann Finn übers Gesicht streit. Das erste Blut,
was wir in Star Wars sehen.
Ja, also ja, es ist einfach die man
was
sieht
erstaunlich hier, ist für einen Kriegsfilm.
Man sieht hier wirklich Soldaten, die Krieg machen. Und das war halt bei Star Wars bisher nicht so wirklich. Selbst bei den Prequels waren es halt irgendwelche komischen CGI-Roboter, die einfach nur lustig umgekippt sind und komische Sprüche gehabt haben. Und die Sturmtruppler sind hier wesentlich weniger der Comic Relief, als es in den vorherigen 3 Filmen oder 4,5 waren.
Also hat das mit dem Blut, fand ich sehr geschickt gemacht, weil man dadurch natürlich Finn sofort irgendwie direkt erkennen konnte. Ja. Aber ich fand die jetzt nicht unbedingt brutaler als sonst. Also klar brutaler als Episode 1 bis 3, weil also. Diese komischen Roboter da, das war ja die Lächerlichkeit vor dem Herrn, Roger. Aber im Gegensatz zu Dings, ja gut, man hat in 4 bis 6 sie nie wirklich treffen sehen, aber gemetzelt haben sie trotzdem, gerade in 4 die Jawas und die Heimstätte.
Ja, und natürlich. Aber man hat es halt nie gesehen.
Evox.
Aber genau, ja. Evox müssen sterben, hat man es auch treffen
sehen. Es müssen Evox sterben.
Gerade mit dem AT-ST und auch mit dem AT-AT waren da ja auch teilweise Explosionen dann zu sehen. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, ja, ich fand, klar, es ist drastisch, das so darzustellen. Eingefärcht im Endeffekt, kann man da auch wieder den Bezug zu damals sehen, ne? Man färcht die ganzen Leute ein und knallt sie dann direkt vor den Augen ab. Aber gleichzeitig denke ich mir so, okay, es hat jetzt nicht so viel mehr Brutalität, weil die können auch nicht daneben schießen. Also da können sie jetzt einfach nicht daneben treffen. Deshalb kommt das.
So, Moment, ich hole jetzt noch einmal jemanden mit rein. Der Florian ist da.
Hallo.
Hallo.
Ah.
Hallo, Florian.
Eine Stimme aus dem Äther.
So, hörst du uns?
Hörst du uns? Hallo?
Ich glaube, er hört uns nicht.
Hallo?
Jetzt, ja, wir hören nicht.
Erzähl mal was.
Nee, er hört Hallo? Uns nicht. Okay. Ist denn da die Mikrofone? Öffne mal die Einstellungen. Command, Komma.
Command, Komma.
Genau.
So, jetzt.
Ah, jetzt.
Hallo.
Hörst du uns?
Ja, ah, super, okay. Hallo.
Ja, okay. Hallo. Ja, wo waren wir gerade?
Ja, also die Brutalität.
Bei der Brutalität der
Sturmtruppler.
Aber die Spur läuft nicht, nicht rein. Schau mal, da ist keine Aufnahme. Bei der, oder? Sag mal was, Florian.
Hallo, guten Tag.
Ah ja, da läuft was rein. Funktioniert. Ja, funktioniert.
Alles gut. So.
Das war gerade verdeckt.
Ja.
Also ich kann keine zusätzliche Brutalität im Gegensatz zu 4 bis 6 darstellen.
Okay, ja, es kam mir aber wirklich so vor, also dass für mich die Sturmtruppler oder generell die ganze First Order mehr dunkle Gefühle oder Angst ausgelöst hat.
Nochmal etwas elitärer angegangen und nicht so ein...
Sie sind koordinierter vorgegangen. Man hatte mehr das Gefühl...
Ja. Bis auf, dass sie wieder einen Todesstern bauen.
Ja, gut. Ja. Naja, es ist kein Stern.
Schwachstelle.
Ja. Lessons learned. Ganz wichtige Sache. Ein Todesplanet, ja.
Aber der optische Eindruck von diesem Todesding ist ja auch nochmal um Längen brutaler als der Todesstern. Der schießt da irgendwie so einen Strahl ab und dann explodiert so lächerlich so ein Planet und jetzt kommt da so ein roter Strahl raus und es wird dann nochmal tausendmal hin und her geschnitten, wie der Strahl von tausenden Leuten beobachtet wird und dann sogar auf dem Heimatplaneten sieht man dann, wie er da ankommt. Das haben sie schon nochmal optisch viel mehr rausgeholt jetzt.
Von der Inszenierung, wie die Zerstörung von sich ging, also dass dieser Strahl dann auf diesem Planeten zurast und dass du dann wieder die Menschen gesehen hast, die, oh mein Gott, erinnerte mich so ein bisschen an Abrams, ich glaube, der erste oder der zweite Star Trek, wo hier Geistensbox, genau, Vulkan zerstört wurde. Ja. Erinnert mich ein bisschen daran.
Ja.
Aber so vom Aussehen dieses Todesplaneten, den fand ich sowas von absolut langweilig. Dieses, es sah so ein bisschen aus, ich habe mich ein bisschen an Endor zurückerinnert, weil überall Wald und dann kam da hinten dieses Pfff da raus. Aber also wenn ich jetzt vergleiche, auch jetzt mal von der Größe abgesehen, diese schwarze Kugel, die teilweise nicht mal fertig gebaut ist bei Episode 6 oder fertig gebaut ist bei 4 und diese ganzen Stützpunkte und zusätzlichen Sonden und so weiter darauf, das war für mich viel imposanter als dieses komische große Fleckchen da Planet mit diesem Graben dazwischen. Das ist irgendwie, also für mich war das so, ja gut, okay, ist größer. Aber ansonsten ist der für mich nicht beängstigender oder beeindruckender.
Also die klassischen Todessterne waren sicherlich ikonografischer. Ja, gerade auch durch diese Schüssel, die dann halt so rausgeschnitten ist, so in der dann ja hinterher dann die Laser sich so sammeln. Das ist einfach halt so ein popkultureller Ding so. Das kannst du natürlich, würde jetzt sagen, das kannst du nicht nochmal bringen, ja. Aber de facto haben sie es ja quasi nochmal irgendwie anders.
Bevor wir dazu kommen, ich doch den Florian noch kurz quasi reindriften lassen. Wir haben vorhin so unseren kurzen Erstfazit abgegeben und wie oft wir diesen Film gesehen haben.
So, ja.
Wie oft hast du ihn gesehen?
Also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß, dass mehrere Menschen zu mehreren Leuten öfter reingegangen sind, aber bei mir hat es halt zeitlich nicht gepasst. Ich wollte es jetzt erstmal schaffen, den erstmal so zu sehen. Also ich wollte es jetzt erstmal vor dem Termin hier erstmal schaffen und einfach für mich auch relativ schnell schaffen, dass ich jetzt nicht irgendwelche Spoiler oder irgendwelche anderen komischen Theorien im Internet noch irgendwie sehe. Aber ja, dafür ist mir das jetzt aber noch so präsent, dass ich da, denke ich, ganz gut drüber reden kann und bin sehr positiv überrascht davon. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt irgendwo, dass ich mit den Star Trek-Filmen von dem Herrn Abrams nicht so viel anfangen kann. Aber damit kann ich doch sehr, sehr viel anfangen, vor allen Dingen, weil es qualitativ um Längen besser ist als so Teil 1 bis 3. So würde ich jetzt erstmal so grob sagen. Und einfach dadurch, dass es der Approach ist, dass man sich wieder den alten so ein bisschen annähert, einfach durch die Practical Effects, die du wirklich siehst, dass du wirklich siehst, dass die Explosion handgemacht ist, ist schon sehr viel wert und ist sehr gut. Würde ich jetzt mal so sagen.
Wir hatten also jetzt schon so ein bisschen über die neuen Figuren geredet und geschwärmt. Also Ralf meinte schon, dass die Portion an Humor und Witzen genau richtig war, während Sven hier mit verzogenem Gesicht da saß und schon fast sein rotes Schwert gezückt hat.
Der muss sich mal ein bisschen durchblockern.
Den Tisch zersäbeln wollte, sozusagen, um mal da eine Brücke zu schließen. Wie fandst denn du die Witze, die gemacht wurden?
Also, ich sag mal so, bei dem James Bond Film, dem letzten, da gab es ja auch so ein paar witzige Momente und da war es dann wirklich am irgendeinem Punkt, glaube ich, dann schon die Schippe zu viel. Aber bei dem Film fand ich, hat mich das nicht gestört. Das wirkte auch für mich jetzt nicht zu sehr gekünstelt. Also für mich war es okay. Also ich glaube, so ein, zwei Schippen mehr, dann wäre es vielleicht nicht so geil gewesen. Aber ja, ich fand es durchaus passend und auch wichtig einfach, weil dieser Film sich ja sonst relativ ernst nimmt und man braucht auch mal so ein bisschen so einen Punkt, wo man dann mal wieder ein bisschen kurz sich erleichtern kann, ein bisschen, nein, nicht sich erleichtern, aber wo man ein bisschen zurück, sich ein bisschen zurücknehmen kann, ein bisschen lachen kann. Ja, das ist manchmal ganz gut, also ich fand's ganz cool eigentlich, doch. Und auch diese Cameos, wo ich ja Angst hatte, dass es so ein Hallo, ich bin Han Solo. Tschüss. Ich war kurz für 5 Sekunden im Bild und das war's. Oder so ganz schlechte Einführungen oder so hätte es ja auch geben können. War aber meiner Meinung nach auch nicht wirklich so. Und auch das macht den Film dann wieder in der Hinsicht gut, dass halt sowas nicht vergeigt wurde, weil es gab halt viele Sachen, wo man halt richtig viel hätte falsch machen können, meiner Meinung nach.
Es war ja ein bisschen so bei C3PO, wo dann heißt, ja, hallo, ich bin C3PO und ich habe jetzt einen roten Arm, aber ich werde nicht erzählen, warum.
Ja. Ja, und eigentlich wollte er ihn noch unbedingt wieder zurückholen, da aus dieser, ja, aus dem Tempel, aus der Ruine da irgendwie, und dann aber doch nicht. Und ja, irgendwie, also ich habe auch vorher so ganz viel so wie diese typischen Clickbait-Artikel, so C3PO hat einen roten Arm, bla. Und ich so, ja, hat halt einen roten Arm, warum auch
immer. Also, bei Bild 4 wirst du staunen, warum.
Ja, genau.
Ja, exakt.
Und dann wahrscheinlich so die Fantheorie, Rot immer grundsätzlich eine böse Farbe, vielleicht ist er ja der nächste Sith-Lord.
Nein. Also es war so ein bisschen...
Das ist teilweise lächerlich einfach, was Leute da aus irgendwelchen Sachen sich zusammenbauen und dann überlegen, so könnte es jetzt sein, und das ist Schwachsinn.
Eigentlich. Also es war für mich so ein bisschen der Witz auf, dass er ja in Episode 5 und 4 ja, glaube ich, auch schon quasi zerlegt wird, einmal fast komplett und wieder so halb zusammengebastelt wird. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Ja, das
in Episode 3 wird er ja auch in der Fabrik einmal demontiert,
ja, und stimmt,
den Kopf auf den
Metal Droid auf.
Das werden sie wahrscheinlich noch auflösen. Aber jetzt möchte ich mal wirklich zu Kylo Ren kommen, weil ich fand die Reaktion gestern Abend im Kino sehr interessant. Es gab sehr, sehr viele Lacher, als er die Maske das erste Mal abgenommen hat. Und ich weiß nicht ganz, ob es wirklich an seinem Aussehen war oder dass, ob man erwartet hat, dass er jetzt irgendwie total entstellt unter dieser Maske ist und dann doch nicht. Weil ich finde, dass das schon zu ihm gepasst hat. Also er ist ja der junge, unerfahrene, unkontrollierte
Darth Vader Fanboy.
Ja, ein ungeschliffener Darth Vader, der noch seine Emotionen nicht im Griff hat und die Macht wirklich zu ihrem Vollzeit. Also das ist ja immer diese Geschichte, warum, wenn Yoda doch so ein mächtiger Jedi ist, warum kämpft er dann nicht so, wie er in Episode 3 gemacht hat? Da wurde es ja ein bisschen zerstört. Aber die Sache ist ja, dass die Jedi sich ja in Enthaltsamkeit üben und auch die Macht nicht immer sofort überall zu irgendwas einsetzen. Und das ist das, was halt Kylo Ren nie gelernt hat oder ihm nie beigebracht wurde, sondern im Gegenteil, er setzt die Macht so stark ein, wie er sie einsetzen kann. Also sieht es ja gleich das erste Mal, wo er diesen Schuss einfach in der Luft zum Stehenbleiben bewegt.
Was für eine geile Szene.
Mehrere Minuten
lang. Ja, vor allem, weil er dann einfach da stehen bleibt.
Das Ding bleibt dann da stehen und er muss sich gar nicht drauf konzentrieren. Ja. Und erst wenn er wegfliegt, wamm, ja, haut das. Also das sind so, also ich wie auch immer wir hinterher zur Gesamtbewertung kommen, ich glaube, es ist wichtig, so immer so Zwischenfazit zu ziehen. Ich finde, dieser Star Wars Film hat die coolsten Einzelszenen. Ja. Wie man auch immer das Gesamtkonglomerat nimmt, so. Aber das, solche Sachen wie dieser Laserstrahl, der da 5 fucking Minuten mitten in der Luft steht und vor sich hin bratzelt, das ist schon schweinegeil. Beim
Zuschauen noch dieses, ach ja, da war ja noch was. Ja, steht immer noch da.
So, also man denkt sich so, okay, passiert da noch, merken sie es noch irgendwie oder lassen sie, bumm, ah, yeah!
Ja, diese erste Szene macht schon einen super Job, diesen Kylo Ren erstmal richtig zu definieren. Was er denn einfach alles kann.
Und vorher auch dieser Witz von Poe Dameron mit diesem was ist es, wer fängt zuerst an zu reden?
Sollst du? Ja, das
war cool. Steht hier
einer drin,
wenig, da ist du, diese Maske.
Ja, genau. Ich verstehe dich nicht. Was das sind.
Apropos Verständnis, ich fand es auch sehr schön, die Logik im Film, wer wen verstehen kann. Also wir haben Rey, die Chewbacca und BB-8 sofort verstehen kann.
Es war im Film das erste Mal der Witz, dass jemand den Droiden nicht versteht. Das wird sonst nie irgendwie so, alle verstehen die Droiden, man weiß nicht so, warum. In Rebels gibt's, glaube ich, wird es ja auch einmal aufgegriffen, dass ich habe den Namen vergessen, Chopper nicht versteht, und dann nach und nach in der Folge wurde es dann besser und dann versteht er ihn dann plötzlich. Vorher wird ja das nie irgendwie angesprochen.
Ich bin der Meinung, in irgendeinem Film irgendwo konnte irgendwer R2-D2 nicht verstehen. Ich weiß bloß gerade nicht, wo.
Naja, auf jeden Fall, es macht Sinn, weil Rey ist auf diesem Wüstenplaneten, wo viele verschiedene Rassen sind, wo viele Droiden leben. Und wo sie sich einfach mit jedem verständigen muss.
Sie ist ein Techie,
genau.
Deutig.
Und Finn ist einfach, der kommt direkt als Kind von dieser Sturmtruppler-Ausbildung. Der hat nur diese eine Sprache wahrscheinlich gelernt, aber dafür weiß er halt, was diese Rantare sind, weil er halt durch die Galaxis reist und wahrscheinlich schon viele Planeten gesehen hat. Also da fand ich eine sehr schöne Logik, wer was weiß und nicht einfach so, ja, Druiden verstehen wir, Wookies verstehen wir. Da hat man sich Gedanken gemacht und auch so diese Diskussionen ein bisschen aufgegriffen, die seit Jahren in der Community geführt wurden.
Weil du es gerade erwähnst, hüpfe ich da mal rein in Bezug auf irgendwie beste Szenen, schlechteste Szenen. Ich finde das, was wirklich überhaupt nicht funktioniert hat, war wirklich diese Rantare-Sequenz. Diese Monster das selber.
Brauchte so wieder so ein Monster in einem Film.
Ja, aber das war scheiße, Episoden. Das hat man überhaupt nicht gesehen. Also ich habe auch beim zweiten Mal sehen nicht kapiert, wie diese Viecher eigentlich funktionieren. Auch,
also ich irgendwie so, ja.
Da war viel Maul und viel Tentakel.
Irgendwie so
Tisch. Viel mehr ist Titten. Da auch nicht.
Also es sah so ein bisschen, wirkte so ein bisschen wie eine Mischung aus, so
Sarlacc
Octopus und Tentakel irgendwie und hier diese Viecher aus Matrix. Die sind auch
ja. Ich fand ja auch die Logik so super, Tentakeln. Dass dieses Vieh, wenn es einen mal im Arm hatte, direkt einen Kopf abgebissen hat, aber dann als es den Sturmtruppler-Typen sich geholt hat,
ja.
Dann erstmal richtig lange mit dem rumgereist der ist. So, satt. Hier, ich zeig dir mal das ganze Schiff. Ja, ich esse dich erst in 5 Stunden.
Ja, war satt,
damit ihr noch schön okay. Zeit habt, mir die Arme abzusacken.
Ja.
Das war halt die Bonding-Szene zwischen Rey und Finn. Also, dass sie ihn jetzt einmal rettet. Bonding.
Ja.
Und die fiel so ein bisschen raus, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, dass man sich, dass das jetzt irgendwie ein alter Jar Jar Binks ist. Also es war Fehl am Platz, aber nicht zu sehr.
Ich
bin gespannt, ob die beiden Fraktionen, gerade also der eine hat ja überlebt, das weiß man ja, zum Schluss hört man ihn ja, wie er sagt, informiert die Erste Ordnung, Han Solo hat jetzt 10 Droiden.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob die nochmal in den nächsten Teilen aufgegriffen werden.
Das sind auch bestimmt Gruppen, die dann wahrscheinlich irgendwie bei Rebels auftauchen oder sowas. Ja. Also, das sind so typische, also diese zwei Piratenfraktionen, das sind so typische Typen oder Charaktere, die ich ganz oft irgendwie bei Rebels oder bei Clone Wars ja. gesehen habe. Ja. Also die kommen aus dieser Richtung. Und ich glaube, da werden sie vielleicht, also es hieß ja, aus Rebels wird irgendwie ein Charakter in den Filmen vorkommen, aber jetzt in dem Film habe ich noch keinen gesehen. Ist wahrscheinlich wird es später. Nee.
Also jedenfalls nicht so offensichtlich. Also ich sehe ja immer wieder, es gab ja das Gerücht, dass sie beim Casting für die Sprecher für die Rebels-Figuren auch bei dem einen oder anderen gucken, ob derjenige dann diese Figur auch schauspielern könnte für eventuell spätere Filme. Was sich ja anbietet, weil sehr viel junge Figuren dabei sind.
Ja.
Wir waren ja vorhin bei Kylo Ren, da will ich euch jetzt nochmal fragen, nachdem wir jetzt alle den Film mindestens 2-mal gesehen haben, macht das Design des Laserschwerts für euch jetzt mehr Sinn?
Für mich hat es seit mir Stephen Colbert erklärt hat, Sinn gemacht.
Was hat Stephen Colbert gesagt?
Ja, es hieß ja, es macht ja irgendwie keinen Sinn, weil die Laserschwerter schneiden ja durch diese Seitabstände durch. Aber das ist, der Laserstrahl geht da durch. Das ist ja ein Laserstrahl, der von unten hochkommt und dann durch einen zerbrochenen Kyber Crystal aufgesplittet wird.
Okay, ja.
Und ich fand es auch sehr schön, wie die Seiten eingesetzt wurden im Schwertkampf, wo er dann Finn an der Schulter verletzt, weil.
Ja.
Ja, genau.
Dass man sich vielleicht Gedanken macht, okay, wenn man in dieser Situation ist,
macht
wo man
Sinn.
Die... Was macht Sinn?
Also es hilft einfach okay, an der Stelle, das genau. Design des Laserschwerts.
Und ja. Dass man den Gegner, der nicht diese Seitkreuze hat, oder wie nennt man das? Schutz...
Parierstange,
genau. Dass man den nochmal verletzen kann, wenn man in so einer 1-auf-1 Situation ist. Das fand ich sehr schön eingesetzt und hat dann auch nochmal diesen Sinn erklärt.
Wird denn durch den gespaltenen Kristall und somit auch den gespaltenen Laser erklärt, warum bei seinem Laserschwert kein gleichmäßiger Strahl kommt, sondern dieses Plackern?
Es gibt ein sehr schönes Buch auf Amazon. Es gibt einmal The Visual Dictionary for Star Wars, The Force Awakens, wo quasi wie so ein es gibt ja so Kinderwörterbücher, wo so ein Bild ist und dann wird das daneben erklärt. Und es gibt halt für Star Wars wird halt auch diese Waffe erklärt, die der eine Sturmtruppler hat, diese Lichtschwert-Parierwaffe.
Ja.
Und dann gibt's einmal noch, glaube ich, Amazing Cutaways, wo man halt so Aufschnitte von Star Wars The Force Awakens Dinge sieht. Und da sieht man auch so einen Aufschnitt, sieht man, glaube ich, auch in der Amazon-Vorschau so einen Aufschnitt von dem von Kylo Rens Lichtschwert. Und das ist halt kein reiner Kyber Crystal, sondern zerbrochener Kyber Crystal. Und es kommt ja daher, dass diese Lichtschwerter war ja so ein Geheimnis der Jedis, wie man die baut. Und ich nehme einfach an, dass dieses Wissen verloren gegangen ist oder dass diese Kyber Crystals nicht mehr so gut gefördert werden können oder dass man da nicht mehr rankommt.
Wir lernen ja
In Rebels und in Clone Wars, mal zur Erläuterung, in Clone Wars und später nochmal in Rebels etwas schöner fand ich, erklären sie, wie denn ein Jedi zu seinem Lichtschwert kommt. Also es geht irgendwie so, dass sie da zu einem bestimmten Planeten reisen, wo es diese Lichtschwertkristallhöhle gibt, und jeder einzelne Jedi muss halt seinen Kristall finden und dann auch ja da rechtzeitig wieder rauskommen, also hat so ein bisschen Indiana Jones mäßig was, und dann eben diesen einsetzen und dann noch erfolgreich sein Lichtschwert selber zusammenbauen. Sprich, jeder Jedi hat sein eigenes Lichtschwert und ja.
Ein bisschen wie bei Harry Potter mit dem Zauberstab.
Wo wir bei Lichtschwert gerade sind. Ja. Etwas, was mich, also eins von drei Sachen, die mich sowas von aufgeregt haben. Vielleicht habt ihr jetzt die leichteste Erklärung. Wo kommt Lukes Lichtschwert her?
Das werden wir noch erfahren.
Was mich auch gestört hat.
Gute Frage,
es ist
aber
mit der Hand runtergefallen.
Ja, genau.
Es ist mit der Hand
runtergefallen. Ja. Also aber er hat es ja noch mal gebaut. Also es hat besser funktioniert mit diesem Satz. Es hat Luke gehört und vorher seinem Vater. Das war schon. Also ich habe auch in dem Moment gedacht, Moment, das geht auch gar nicht. Also
hat er doch, glaube ich, in 6 sogar eine
Leute, grüne Leute, 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 Leute. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Was passiert? Wir reden natürlich jetzt von Episode 5. Was passiert, wenn etwas diesen Ventilatorschacht heruntergefallen ist? Was passiert mit Luke, wo er sich runterstürzt?
Er fällt irgendwo.
Er fällt und hört dann auf zu fallen. Und ist einfach in so einer Luftröhre drin, bis unter ihm der nächste
Schacht aufgeht
und er dann erst runterfährt.
Meinst du, er hat da sein Schwert eingesammelt?
Er hat es mit Sicherheit nicht eingesammelt, aber mit Sicherheit gibt es irgendwie Ventilator-Shafts, die in irgendwelche Müllhalden raussortieren. Damit wir
wieder beim Müllpressen werden.
Müllpressen,
genau. Das ist auch super.
Ich bin mir relativ sicher, dass da sowas passiert.
Ja, das wird weibliche Yoda-Abklatsch.
Ach so.
Es hat mich ein bisschen
Masata? Nee, wie hieß sie? Ja. Gespielt Masa. Von
Ita Nyong'o. Genau. Die hat erzählt, also sie hat eine Geschichte, wie sie es herbekommt, genau, Maskanata. Sie hat eine Geschichte, aber sie will sie noch nicht erzählen oder sie hat noch keine Zeit gehabt, sie zu erzählen.
Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.
Ja, genau.
Ja. Kann man machen.
Diese Maskanata ist für mich auch irgendwie die auffälligste CGI gewesen. Das hat mir auch nicht so gut gefallen.
Genau, die hat mit Supreme Leader Snoke nicht so ganz gut funktioniert.
Ich fand die ganz gut. Also Snoke fand ich ein bisschen problematisch, fand's aber dann super clever, wie sie das wirklich erst nach einer Minute als Hologramm auflöst.
Ja.
Also da habe ich sehr gejubelt im Kino. Ich dachte so, echt, so ein 40-Meter-Typ? Meinen die das jetzt ernst?
Ja.
Das ist irgendwie jetzt noch, was ist das denn für eine Spezies?
Das hatte irgendwas Marvel-eskes.
Ey, so ein Hologramm, ihr seid eine coole Säue.
Das sind wir auch wieder von, man greift Diskussionen auf und löst sie dann auf, weil es war ja auch lange Diskussion, warum kriegen sie es nicht hin, dass die Hologramme gerade in 1 bis 3 nicht gescheit funktionieren und die sehen wir es, okay, jetzt funktionieren die Hologramme gescheit und sehen nicht mehr aus wie ein schlechter VGA-Adapter.
So ist es, exakt so ist es, ja. Ja, wollen wir vielleicht mal zu dem großen Elefanten, der im Raum steht.
Der große Elefant, der auf der Brücke steht.
Der große, um den mal.
Die Brücke, die es nur für diese Szene gab.
Ach so, nee, das finde ich jetzt gar nicht so spannend. Also jetzt die Szene mit Vater, Sohn und so, das ist alles so offensichtlich. Da finde ich, kann man jetzt gar nicht irgendwie
groß interpretieren. Ich saß an der Stelle im Kino und wusste, okay, da fehlt ja jetzt noch die Szene aus dem Trailer im Wald, in diesem dunklen Wald, wo Schnee liegt irgendwie. Also ich glaube, diese Einstellung, die man aus dem Trailer kennt, wo er sein Lichtschwert einschaltet, die war, glaube ich, gar nicht im Film. Ne? Die waren
das waren etliche Trailer-Szenen, inklusive Voice-Overs, die fehlen.
Was okay ist, was man ja öfter mal macht, aber jetzt mir so speziell mal aufgefallen ist. Und ja, wo war ich jetzt gerade? Faden verloren.
Die Brücke.
Also die Brücke, ja.
Das mir ist es halt, also ich saß im Kino und dann stand ich auf der Brücke und dann ist es mir so langsam gedämmert, also schon irgendwie eine Minute, bevor es passiert ist. Hm. Okay, der wird, also Kylo Ren wird jetzt Han Solo umbringen.
Mir ist auch beim ersten Mal aufgefallen, dieses Farbspiel in seinem Gesicht. Ja, das eine ist ja Hälfte, eine Hälfte rot, die andere Hälfte blau.
Ah.
Halt dieser, muss man wirklich mal drauf achten, ja. Dieses quasi die Visualisierung, er steht noch zwischen hell und dunkel. Und als dann die Sonne verschwindet, wird sein Gesicht komplett rot angeleuchtet und in dem Moment ist dann schon seine Entscheidung gefallen und wird damit auch nochmal verdeutlicht. Übrigens
eine sehr schöne Einstellung, wo dann Finn und Rey wirklich oben sind und das Sonnenlicht da so durchstrahlt. Ja, ja. Und das ist ein ganz, ganz tolles überhaupt. Also wir haben Einzelszenen, die optisch auch die absolute Perlen sind im gesamten Star Wars. Also diese TIE Fighter vor der Sonne.
Ja, oder wo sie...
Durch ein Apocalypse Now Zitat, ja. Aber muss man wissen, muss man kennen. Aber trotzdem wunderschön.
Wo sie vor dem AT-AT sitzt und man man erst gar nicht sieht, was das ist und dann wird es aufgelöst und es wird einfach wie ein Ölgemälde.
Ja.
Und ganz
da
kurz.
Da hatte ich die erste Träne im Auge.
Ganz kurz, bevor wir zum Elefanten kommen. Eine Szene, wo ich immer Gänsehaut bekomme, wo ich immer wieder hellwach bin, ist der Anflug der X-Flügler, sag ich mal jetzt, der Anflug der X-Flügler über das Wasser und diese Kampfszene, wo dann dieser Soundtrack einsitzt und dann dieser eine Shot, wo man dann den einen X-Wing sieht, wie er rumfliegt, genau, und man sieht, wenn die Kamera schwenkt so um Finn herum und es ist ein langer Shot und das ist so schön gemacht und so toll und eine so schöne Kampfszene, wo man sich wirklich wieder in diese Szene vom vierten hineinversetzt wird, wo sie auf den Todesstern anfliegen. Das nochmal in einer Meisterschaft rekreiert, wie es nicht für möglich gehalten hätte.
Also wir hatten ja auch so ganz viele Szenen, so kennen wir ja schon, und also sie haben es nicht zu oft gemacht. Also wir hatten zum Beispiel, als ich dann den Trailer gesehen habe, wo man dann diese Besuch-Szene gesehen hat, wo man dann im Hintergrund so gesehen hat, okay, da ist jetzt entweder ein Schacht oder eine Wand. Und dann so kommt nochmal Death Star Trench Run und gab's ja nur so 10-sekündige Szene oder so und auch nur so wirklich so angespielt quasi.
Und nur noch mal kurz zu der Szene auf der Brücke. Also ich hab's zwar dann schon erwartet, als das Gesicht rot wurde, aber wie sie es dann ausgespielt haben, war ich dann beim ersten Mal dann doch ein bisschen schockiert, dass er es dann einfach so eiskalt und in ihm rucks, als wär's ihm gar nichts macht. Das wirkte mir dann schon sehr brutal.
Man fragt sich, und ich habe mich das jetzt beim dritten Mal fragen, wo ich wirklich drauf achten konnte, dritten Mal schauen, wirklich drauf achten konnte, gefragt, wo fällt er die Entscheidung? Weil am Anfang bin ich mir sicher, dass er noch wirklich ernsthaft unentschlossen war.
Ja.
Wo er angefangen hat zu sagen, ich bin zerrissen, und dann seine Maske fallen lässt und Han Solo sein Lichtjet zeigt. Da bin ich mir sicher, dass von der Intention es so war, dass er da wirklich das ernst gemeint hat.
Kommt es in OV besser rüber von der Stimmen?
Nee,
vom Stimmklang her?
Finde ich nicht. Und dann, wo er dann die Entscheidung trifft, sich dann doch zur dunklen Seite hinzuwenden.
Ja.
Das finde ich, generell Adam Driver hat ein sehr, so, sehr, sehr feines und subtiles Minenspiel.
Ja.
Bei der Szene, wo er versucht, Rey mit der Macht die Karte zu entlocken und merkt, dass sie zurückkämpfen kann, dass sie auch Macht hat.
Ja, dass da irgendwas blockiert.
Da zuckt er so ganz leicht mit der Lippe, lässt sich aber noch nichts anmerken, aber wenn man darauf achtet, sieht er, dass er da so ein bisschen anfängt, sein Gesicht zu verlieren und immer wieder so ein bisschen zuckt und merkt, er hat sich so einfach, wie er so tut, schon irgendwie 2 Minuten bevor es aufgelöst wird, dass Rey die Macht hat. Ja. Und da finde ich, dass Adam Driver sein Gesicht sehr gut unter Kontrolle hat.
Ja, er hat es nicht overacted, das war sehr, sehr gut.
Ja.
Weil das wäre sonst richtig billig rübergekommen einfach, wenn er dann so verbissen oder total verstört, guckt er, das wäre richtig dumm gewesen einfach.
Was für mich auch rüberkam, dass er zwar diese Machtspielchen machen kann mit dem Laserschuss und irgendwie Personen quasi freezen, aber dann offensichtlich doch stellenweise noch nicht ganz so mächtig ist, wie er gerne sein möchte.
Ja, sobald halt irgendwas entgegengesetzt wird, sobald halt Rey ein bisschen untrainierte Macht ihm entgegensetzt, kommt er schon nicht mehr weiter. Mhm. Also
wobei meine Interpretation jetzt nach dem zweiten Mal von der Szene auf der Brücke auch so war, er sagt ja zu Han Solo, ich muss noch was machen, Ja, um, damit das eindeutiger ist. Man könnte es ja jetzt in beide Richtungen interpretieren. Mhm. Und nach dem zweiten Mal habe ich jetzt einfach so interpretiert, dass es in Richtung der Dunkelheit schon geht. Er muss das einfach machen, um das Licht komplett ausschließen zu können.
Er sagt dann ja auch, hilfst du mir dabei? Ja. Indem du dich quasi samurai-mäßig selber ins Schwert stürzt, ja. So ungefähr. Ne?
Aber ich
Das habe ich auch beim zweiten Mal erst richtig kapiert auf Deutsch, weil da die Originalsprache habe ich da in der Stelle nicht so richtig mitbekommen. Das ist schon ganz schön sinister, was er in dieser Szene eigentlich macht. Ne? Dieses so irgendwie, hilf mir nochmal Papa. Der weiß schon ganz genau, was er da vorhat. Das ist in keiner Art und Weise
irgendwie. Genau, das war
beim ersten Mal ambivalent.
Genau, das würde ich halt bezweifeln, dass er von Anfang an, als er seinen Monolog, wo man halt denkt, okay, jetzt ergibt er sich quasi Han Solo und er kommt mit ihm, wo er, dass er von Anfang an den Plan hat, ihn umzubringen. Also ich bin mir sicher, dass da die Intention war, dass er wirklich sich erst in diesem Monolog entscheidet, ihn umzubringen, und dass noch nicht von Anfang an auf der Brücke sein Plan war, sondern dass da wirklich in ihm was passiert, während er halt spricht, dass dieser Wandel man ihm wirklich dabei zusehen kann.
Ja, das passt für mich nicht so ganz mit der Szene zusammen, wo er mit Vaders Maske zum Beispiel redet, wo er auch so ein bisschen den Struggle hat, dass er noch viel böser sein will, also dass er noch gar nicht so richtig auf der dunklen Seite angekommen ist.
Mhm. Ja.
Ich werfe da einfach mal wieder eine Theorie aus dem Internet. Das ist ja, da gibt's ja genug Theorien in den Raum. Da gab's ja eine, die mich doch etwas nachdenken lassen hat. Das heißt, dass Kylo Ren sich da im Endeffekt gar nicht so sicher ist, ob er wirklich dunkel ist, also Sith Lord werden will oder sein will, sondern eher versucht, das jetzt in die Hand zu nehmen, um näher an Snoke reinzukommen. Snoke. Komm ich da mal auf Snoke? Snoke ranzukommen und im Endeffekt dort versucht, Fuß zu fassen und dann zusammen mit der hellen Seite gemeinsam das Ganze wieder ins Lot zu bringen.
Dann haben sie aber schon wieder Star Wars 1, 4 bis 6 nachgemacht.
Also ich werde aus dieser Figur noch nicht so ganz schlau, und das ist auch einer der Punkte, wo ich am meisten Sorge habe, dass es nicht gut wird in den nächsten Teilen. Ich schätze auch den Schauspieler als von den Newcomern als den Schwächsten eigentlich ein. Also Finn und Rey, finde ich, haben da ganz anders nochmal die Aria markiert. Ich könnte mir aber vorstellen, da kommen wir dann gleich zu dem eigentlichen Elefanten, über den ich noch sprechen wollte. Was ich sehr, sehr gerne sehen würde und was wir bisher in Star Wars noch nie gesehen haben, ist ein Sith-Training. Oh. Ja, das heißt also, wie sieht das denn eigentlich aus? Ja, haben die denn wirklich Cake auf der dunklen Seite? Ja, wobei wir auch noch nie ein echtes Jedi-Training gesehen haben, weil das, was Yoda mit Luke gemacht hat, war halt so mittel. Das heißt also, das könnte so eine Parallelgeschichte
sein. Das ist wahrscheinlich so ein Midichlorianer-Ding. Also, egal wie du es erklärst, es funktioniert nicht. Also es kann nicht gut rauskommen.
Don't call it Midichlorianer.
Genau. Und da kommen wir nämlich jetzt zu meinem großen, oh mein Gott, was habt ihr euch da einfallen lassen?
Ja, jetzt kommt der Elefant.
Genau. Warum ist Rey so mächtig in so kurzer Zeit? Das ist so, es gibt drei.
Ist uns aufgefallen, dass dann Lichtschwert an ihrem Stab klemmt?
Ja, okay. Das sieht man in einzelnen Postern, habe ich das
echt schon gesehen. Echt mal drauf achten, also da klemmt ein...
Moment, das ist das von Kylo Ren, was da reinmontiert ist. Das ist so direkt daneben und darum sieht's auch so aus, als
ja, sei nee, da... Nee, das ist auch in den Filmen. Also man sieht's wirklich, mal drauf achten, an der einen meist oberen Hälfte der Stange steckt da ein sehr lichtschwertartiger Griff obendran. Na gut,
aber die Frage ist jetzt eine andere. Es gibt
genau drei Sachen, die mich wirklich an dem Film richtig gestört haben. Und das ist so mindestens der zweite, wenn nicht sogar der Hauptpunkt. Warum? Warum kann sie Kylo Ren als vollkommen untrainierte, machtsensitive Person...
Naja, also sie ist ja...
Warum kann sie als vollkommen untrainierte, machtsensitive
Person... Gerade weil sie unbedarft ist.
Nee, also...
Es ist doch alles gar nicht so schwierig. Darf ich dir das mal erklären?
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Jetzt geht's los.
Sie ist ja die Tochter von Luke.
So, ganz da können klar. wir uns schon mal... Und die Macht ist nun mal wirklich sehr, sehr stark.
Und sie ist damit bisher nicht in Berührung gekommen und erst durch... Ja, den Machteinsatz von Kylo.
Genau, sie ist nämlich eine Hackerin, Ja, das ist das, was sie halt ihr Leben lang gelernt hat, mit wenig Ressourcen schnell adaptieren und auf die Umwelt klarkommen. Sie reverse-engineert die Macht, ja. Und das, finde ich, ist für mich persönlich der interessanteste Plot-Twist, den wir eigentlich in dem ganzen Film haben. Und interessanterweise und auch so das, was so die Star-Wars-Mythologie in die interessanteste Ecke weiterentwickelt. Ja, ansonsten, was man dem Film nun wirklich vorwerfen kann, ist, dass er ja strunzenkonventionell und vorsichtig ist, dass man jetzt ja nicht zu sehr irgendwie originell in irgendeiner Art und Weise geht. Das ist im Kern ein sehr, sehr unorigineller Film. Er ist sehr gut gemacht, das haben wir, glaube ich, jetzt in vielen Teilen schon rausgearbeitet, hat tolle schauspielerische Leistung, tolle Einzelszenen, aber im Kern ist er erschütternd unoriginell, bis auf genau diesen Aspekt. Und darum lohnt es sich, diesen Aspekt mal sehr genau auseinanderzuklamüsern, was da eigentlich passiert. Ja, sicherlich werden wir in der nächsten Episode noch sehen, was es damit genau so auf sich hat. Ja, aber so wie ich es verstehe, ist es so, dass noch viel stärker als bei Anakin, der ja auch schon viel zu spät zum Jedi-Training gekommen ist, aber vorher auch schon Reflexe hatte wie kein anderer Mensch und seine Pod-Racing-Skills und so weiter voll ausgebaut hatte. Da ist er also durch sein Jedi-Training nicht irgendwie besser geworden, sondern diese Facette hat er schon vorher gehabt. Ich glaube wirklich, dass das also quasi als Ausbruch der Pubertät, da könnte man also auch durchaus noch so eine sexuelle Konnotation ziehen, wenn man so im klassischen Filmgenre unterwegs ist, wäre es ein sehr gängiges Motiv, dass also gerade zur Pubertät dann solche Geschichten Carrie und so weiter, ja, Stephen King dann voll zum Ausbruch kommen. Wobei ich sie jetzt vom Alter her, glaube ich, eher postpubertär jetzt eigentlich als gestellt habe. Aber egal, ich weiß gar nicht, gibt es keine Angabe zu. Ist auch wurscht. So, das brodelt also total dicht unter der Oberfläche und all das, was sie jetzt an Machteinsatz vorgelebt bekommt, ja, das adaptiert sie jetzt einfach sehr, sehr schnell und bringt das in einer sehr ungehobelten, aber trotzdem schon erstaunlich effektiven Art und Weise aufs Tablett. Das Problem ist, man sieht zum Beispiel auch bei dem Lichtschwertkampf, sie wird während des Kampfes deutlich besser. Ja, sicherlich wird auch Kylo Ren immer schwächer und immer müder, er ist ja auch verwundet, ja, er blutet hier auch, das wird uns auch sehr deutlich gezeigt, tippt sich ja auch immer so an die Seite, irgendwie hier genau. Durchhalten. Ganz lustig eigentlich auch, ja. Wo das leider,
so Samurai-artig
wo ist. Das, genau, wo das leider nicht richtig greift, diese These, ist halt der Punkt, warum kann sie dann auch schon den Jedi Mind Trick einsetzen, weil den hat ihr keiner gezeigt vorher.
Ich hab da, also meine persönliche Theorie ist halt, sie hat ja Mythen über die Jedis gehört und richtig, wahrscheinlich ist das, stimmt, ja. Wahrscheinlich ist das so der Hauptmythos, den sich alle so am Lagerfeuer sind. Ja. Jedi, ja, die konnten Leute beeinflussen, dass sie Dinge tun, die
Anfang
sie wollten.
Am Anfang sah man ja so eine Puppe im Rebellenanzug, ja. Raumschiffanzug und
genau.
Ein Jedi irgendwie, also auf jeden Fall wahrscheinlich. Ich hörte davon, ich probiere das jetzt mal und ich fand auch, wie sie das gemacht haben, diesen drei Anläufen.
Sie kannte Luke Skywalker.
Genau. Und
wahrscheinlich hat sie sogar gedacht, ich habe jetzt hier eh nichts mehr zu verlieren, selbst wenn das schief geht, kann ich das trotzdem versuchen.
Wem ist übrigens nur mal kurz eingeworfen, wie mir aufgefallen, eine Brücke zwischen Anakin und Rey. Und zwar als sie vor dem AT-AT sitzt und da isst, trinkt, wie auch immer, und sie diesen viel zu großen Helm aufsetzt, was genauso wie Anakin war, wo der in seinem Podracer saß und diesen viel zu großen Helm aufsetzt.
Und es ist auch eine super schöne Szene mit diesem Helm.
Ja.
Also alle Szenen mit Rey sind großartig. Ja? Also bester Star Wars Charakter ever. Da
muss ich auch nochmal auf den Soundtrack zu sprechen kommen.
Das wird schön. Aber lass erst noch bei dem anderen, weil zu Soundtrack habe ich wirklich viel zu sagen. Ich wollte noch ein Machtding sie angehen. Also ich glaube, dass das wirklich der was wollte ich denn sagen? Ich wollte irgendwas ganz Wichtiges sagen.
Ganz ruhig.
Warum war sie so schnell machtsensitiv?
Ja, das habe ich ja gerade schon
hinreichend erklärt. Weil die Midi-Chlorianer in ihr Blut und so weiter und so fort.
Die werden ja auch nicht mehr erwähnt, das ist ja auch irgendwie...
Machete Order, reicht Episode 1 und du weißt nichts mehr von dem Midi-Chlorianer.
Den Fehler haben sie eingesehen,
im Internet TM sind natürlich auch noch andere Szenen zu lesen, beispielsweise, dass sie auch auf Lukes Schule schon war und schon eine Grundausbildung eigentlich bekommen hat. Dann aber, als das alles schief ging, aus irgendeinem Grund von The Purge von Kylo Ren verschont geblieben worden ist oder irgendwo anders war und dann quasi Luke eher so ein Mind-Clearing-Teil gemacht hat.
Das Hintergrund war jetzt übrigens Zufall. Also
Aber es bezog sich aber auch auf unsere Performance hier. Finde ich ein bisschen far-stretched. Ja? Also mir würde hier dieser reine Ansatz so, die weiß eigentlich nicht so wirklich, was sie da tut, hatte aber genug Hintergrund, weil sie Fanboy ist. Sie kannte Luke auch. Ja, sie konnte damit was anfangen mit den alten Mythen und kriegt das dann einfach in den nächsten Teilen mal vernünftig drauf geschafft. So. Mit vielleicht aber auch durchaus heiklen Nebeneffekten. Ja, also sie ist, glaube ich, auch sehr schlecht steuerbar.
Ja, in jeder Szene, wo irgendwie Lukes Name fällt oder Hans Name, hat sie ja sofort das Leuchten in den Augen und vergisst alles um sich herum und ja.
Übrigens, Entschuldigung, dass ich da noch kurz einwerfe bei dem Punkt, wo sie dann,
was ich sagen wollte,
wo sie dann Kylo Ren angeht zum Schluss beim End, bei diesem Endkampf, ne? Da wird sie ja sehr energisch. An diesem Punkt dachte ich mir so, wenn wir jetzt bei dem Rollenspiel, du würdest so viel Darkside-Points von mir kriegen, weil du so einfach brachial drauf gehst, wie Luke sich damals auf den Imperator nie getraut hat.
Ja.
Das ist so volle Möhre drauf, das ist einfach nur so Sis-mäßig.
Das ist richtig. Und das, exakt den Eindruck hatte ich auch, die ist schon ganz schön tough unterwegs in dem Moment, ja. Die ist schon echt pissed von dem, was da so um sie rum passiert. Wenn da mal nicht die dunkle Seite schon um die Ecke kommt, aber dazu komme ich hinterher am Ende auch noch. Nein, aber den Kampf finde ich ganz grandios auch. Auch da würde ich sagen, vielleicht der sicherlich nicht der artistischste, aber vielleicht der interessanteste Laserschwertkampf, den wir gesehen haben bisher. Weil so in seinen Stages und so, man hatte irgendwie so den Eindruck, da geht's um die Wurst und so. Ich fand den ziemlich super. Ich fand den im Setting klasse mit dem Schnee und den, Dings. Vor allen Dingen aber wurde er eingeleitet von der, wie ich finde, wirklich Single Best oder das, was mich am meisten ergriffen hat, so, was mich am meisten abgeholt hat, ist wirklich die Szene, wo Kylo Ren nach dem Laserschwert greift, was wie Excalibur im Schnee steckt. Natürlich eine klare Reminiszenz an Episode 5 halt, ne? Wo Luke ja das Laserschwert da vor dem Monster rausholen muss, ja. Und dann fängt es an zu wackeln und es fliegt an Kylo Ren vorbei in die Hand von Rey, ja. Was für eine starke, wunderbare Szene, ja.
Wo ich auch aber sofort wieder daran dachte, wie lange hat Luke dafür trainiert? Ich weiß noch, wie lange er gebraucht hat, überhaupt irgendwas da aus dem Sumpf.
Ja, vielleicht ist sie ja mächtiger als Luke.
Ja, aber also Luke war, ja, Obi-Wan hat dich viel gelehrt, aber nie wurde er ein Jedi. Ja. Also Luke war doch einfach eine kapitale Enttäuschung, sagen wir mal, wie es ist.
Aber
ja,
ich
es ist
auch
Zeit
dieses,
dafür, dass die Frauen jetzt immer zeigen, wo es
lang geht. Ich finde auch dieses, kein Training bekommen, aber trotzdem ein guter Jedi sein, das ist ja auch bei Luke auch so gewesen. Hat er sein Training bei Yoda abgebrochen, als er dann zurückkam, ist ja Yoda sofort gestorben.
Ja, siehst du, er kommt davon. Und
das ist ja auch in der Familie, so, dass das Trainings, dass das Training nie vollkommen ausgefüllt wird. Und wahrscheinlich ist auch das Jedi-Training so, dass das einfach so on the way, on the fly passiert.
Nee, das ist der Punkt, das ist der zweite Elefant, zu dem ich jetzt kommen würde. Ich hoffe, dass in den nächsten beiden Folgen auch mal dieses Jedi-Tum mal ordentlich debunked wird. Ja, weil Jedi, ja, they failed big time, ja, sie haben es doch immer gegen die Wand gefahren, ja, angefangen mit diesem Umfug, so, du darfst irgendwie keine Frauen haben, ja, wieso denn nicht, was ist denn das für, oder Männer auch, also keine Beziehungen haben, ja, warum soll
keine Attachments haben,
was ist denn jetzt hier an der Liebe nur irgendwie verkehrt, und du musst irgendwie zwei Monate, sobald du älter bist als zwei Monate, funktioniert der ganze Trick nicht mehr und dieser ganze Jedi-Kodex, ja, das ist nichts als irgendwie ein großer Haufen Banta-Poo, ja, auch mal mit.
Alle macht den Sith, so.
Na, ich sage nicht, dass die Sith das besser machen, ich glaube aber, und das hatte ich mir ehrlich gesagt eigentlich schon von dem Film erhofft, dass J.J. Abrams, zu dem kommen wir vielleicht gleich auch nochmal, wirklich so einen radikalen Lost-Spin einführt und sagt, ja Leute, das mit dieser dunklen und der hellen Seite, was ihr Folgen euch angeguckt habt, ich glaube, ihr habt da was nicht so ganz verstanden. Ja, ich hoffe, ja. Sie machen das in den nächsten, dass diese beiden Extreminterpretationen völlig an der eigentlichen Sache vorbeigehen und dass die eigentliche Geschichte der Macht und von Balance, also allein dieses the chosen one to bring balance to the Force, wie zum Teufel, wie verbohrt und verkopft muss man sein, dass ein Jedi-Orden sagt, dass Balance darin besteht, dass die eine Seite tot und ausgerottet ist, ja. Balance ist natürlich zwei auf der einen Seite, zwei auf der anderen Seite, das ist Balance und nichts anderes, ja. So, und wie kann ich denn so eine Prophecy überhaupt irgendwie falsch verstehen? Dann also, geh mir weg mit Jedis, ja? Die hatten ihre Chance ein paar 10.000 Jahre lang, ja?
Stimmt.
Und immer wieder haben sie es radikal verkackt.
Also wenn du die Balance guckst, ist es eigentlich in den Prequel-Filmen extrem auf Seite der Jedi.
So ist es.
In 4 bis 6 ist es extrem auf der Seite der dunklen Seite. Und jetzt müsste vielleicht mal beides verschwinden.
Vielleicht ist das System ja falsch.
Vielleicht ist genau das jetzt auch der Knackpunkt, wirklich, dieses, dass du Kylo Ren in diesem Zwiespalt hast zwischen heller und dunkler Seite und dass du auch bei Rey jetzt so eigentlich die helle Seite hast, aber auch dieses Aggressive wie auf der dunklen Seite.
Ja.
Und dass wirklich beide da irgendwie vielleicht das Beste vereinen, sag ich jetzt mal ganz klischeehaft,
und
dadurch diese Balance.
Und in Episode 9 dann auf einem AT-AT in den Sonnenuntergang gemeinsam reiten.
Ja.
Bitte.
Es wird ja viel gemunkelt, was jetzt passiert. Es gibt ja, das habt ihr vielleicht auch gelesen, dieses Statement von Abrams, das Skript von Teil 8 wäre so großartig, das hätte er gerne selber jetzt auch verfilmt, weil das sei also viel besser als alles, was er jetzt zur Verfügung hatte. Und der Regisseur lässt aufhorchen von Teil 8, weil er ist einer der krudesten und originellsten Avantgarde-Typen ist eigentlich, die gerade in Hollywood rumlaufen, der also noch nie irgendeinen geraden Film gemacht hat. So, das muss nicht unbedingt was heißen, aber so die Gesamtkonstellation nach dem Motto, so jetzt haben wir auch erstmal ordentlich Geld reingeholt, ja, mit diesem Film, der wird ja mit einiger Sicherheit wahrscheinlich doch der erfolgreichste Film aller Zeiten, so wie es gerade bei Box Office Mojo aussieht.
12 Tagen $1 Milliarde eingespielt.
Ja, schon wirklich krass.
Ja. Warst du schon fertig?
Ich hoffe, dass Disney da jetzt wirklich sagt, okay Leute, und jetzt kommt die Kunst und jetzt drehen wir das Ganze nochmal wirklich um drei Schrauben weiter. Genug Basis dafür haben sie mit diesem Film gelegt, sie müssen jetzt einfach nur durchziehen. So.
Ich habe mal derweil recherchiert nach den Ratharen, also R-A-T-H-T-A-A werden die geschrieben und sehen irgendwie ja ungefähr so aus, also so.
Das pubertäre Kind eines Saarlands.
Ja, genau, also mir scheint es auch, als wenn...
Das ist schön.
Der Wookiee...
Sag nochmal laut, das finde ich schön.
Die pubertäre Version eines Saarlands, weil es ist ein Saarlands mit Pickeln.
Ja, genau, also hier steht auch so, ja, ist irgendwie verwandt mit Saarlands und noch irgendwas anderem. Und der Eintrag hier vermittelt auch den Eindruck, dass man das ja für The Force Awakens irgendwie erfunden hat, das Vieh.
Wo wir gerade es gab auch so die Gerüchte, ja, sie haben jetzt Coruscant zerstört. Ich möchte nochmal aufklären, es war nicht Coruscant, was zerstörte, nur das Hosnian-System. Und den Planet, den wir sehen, ist Hosnian Prime, also ein System, was wir noch wahrscheinlich nur für diese 10 Sekunden erfunden haben.
Ja, weil ich fand auch die Szene so, haben sie jetzt gerade so für den Zuschauer völlig emotionslos Coruscant weggepustet und noch so ein paar andere Planeten, wäre jetzt ein bisschen heftig gewesen, aber ist es ja nicht. Und
Coruscant war eh hässlich, jetzt mal ernsthaft.
Ja,
das ist
auch failed. Ja. Failed Planet.
Aber das mit dem Planeten zerstören, da frage ich mich halt wirklich, also sie können halt nicht ewig so weitermachen. Oh, jetzt haben wir 4 Planeten zerstört, im nächsten zerstören wir 6. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Glaube ich. Also da müssen sie sich mal irgendwie ein anderes Druckmittel, da müssen sie vielleicht mal irgendwie ins Kleine gehen, dass es irgendwie krasse Auswirkungen hat, wenn man irgendwas klein angreift oder so.
Also mein Hauptenttäuschungsfaktor war wirklich diese Todesplanet-Geschichte.
Wobei sie ja bei der Zerstörung von 4 Planeten jetzt erstmal nur die Planeten zerstört haben, die von der Republik dessen Rats besetzt in Anführungsstrichen, also bevölkert wurde. Und sie wollten ja jetzt dann nur den Stützpunkt der neuen Rebellen, ich mache jetzt hier gerade Anführungszeichen, des Widerstands,
sehr oft Widerstand,
zerstören. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt angefangen hätten, auch jetzt nehmen wir mal den Planeten uns noch vor und den Planeten, sondern einfach so diesen Hauptgegenspieler der First Order hätten sie jetzt einfach platt gemacht und dann wäre Friede, Freude, Eierkuchen gewesen.
Aber für mich gibt's ja noch einen ganz anderen rosa Elefanten, über den wir noch reden können. Rosa. Was für mich auch ein bisschen der Kritikpunkt ist. Ganz am Ende ist das. Weil ich finde, das Ende ist zu lang.
What?
Ja. Ich finde, sie hätten da wegschneiden sollen, wo Rey wegfliegt. Da hätten sie wegschneiden sollen und sie hätten Luke gar nicht erst noch zeigen sollen.
Also Punkt 1. Das war das Erste, was mich traurig stimmte, war, dass es das erste Mal eine Trilogie begann. Gut, wir hatten vorher nur 2 Trilogien. Aber erst mal eine Trilogie begann und es eben nicht diese Medaillenüberreichung gab oder wie auch immer. Das hatten wir bei Episode 1, das hatten wir bei Episode 4.
Gott sei Dank keine Medaillen.
Ja,
also gar diese Gangen-Leuchtglubbel-Szene.
Es war nicht schön.
Nee.
Aber es wäre
nie
jetzt
wieder
einfach
wollen wir
so,
eine Medaillenübergabe sehen. Die Medaille ist jetzt überwunden im Star Wars Kosmos.
Es wäre jetzt einfach so passend.
Die sind jetzt aus.
Dann ja, ich habe auch zuerst gedacht, wie, das geht hier immer noch weiter, die sollte doch jetzt einfach in den Sonnenuntergang erstmal fliegen und gut wäre es gewesen.
Aber da hätten alle geschrien, so, wo ist denn Luke Skywalker?
Aber ich fand diese Szene am Ende, wo sie dann bei Luke steht und ihm das Lichtschwert so reicht, das war mit einer der kraftvollsten Szenen überhaupt für mich.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie da lange drüber geknobelt haben, wie sie das.
Die war wirklich großartig. Weil
ich find den Vorschlag mit irgendwie, sie fliegt weg, also die Chewie-Szene ist ja nochmal süß, dass also Chewie sie jetzt auch als Piloten quasi akzeptiert und so als legitimen Nachfolger von Han und so. Also das hätte es auf jeden Fall gebraucht, also auf dem Planeten und hallo, wir haben ihn zerstört, juhu, Party, das hätte nicht gereicht, Abflug auf jeden Fall. Und die Szene jetzt noch dran zu hängen, das gibt vor allen Dingen ein großes Folgeproblem, wie ich finde. Ich hatte das auch mal irgendwo getwittert. Es gibt keine zwei Star Wars Filme, zwischen denen nicht mindestens 2 Jahre liegen.
Stimmt.
Das wäre jetzt gelinde gesagt ungewöhnlich, wenn der nächste Film jetzt direkt quasi an der Szene
anschließt. Dieser Szene beginnt, ja.
Auf der anderen Seite will man das aber eigentlich, damit man dann sieht, was da passiert. Das wäre schon sehr bold move, den Leuten das wiederum vorzuenthalten. Mhm. Aber es wäre eigentlich natürlich sehr Star Wars klassisch, dass man die ersten 30 Minuten völlig orientierungslos erstmal gucken muss, was ist ja nicht wieder Phase. Also
ich habe ja bis Vorgucken des Films so gehofft, dass Luke so, ja, Han Solo-mäßig wie in Episode 4 zur Rettung kommt als Verstärkung in irgendeiner Schlacht oder so.
Oh mein.
Bloß nicht.
Oder halt, wie es denn passiert ist, so ganz zum Schluss in einer Szene. Und was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, die Erklärung, warum jetzt R2-D2 plötzlich
aufgewacht.
Erwacht. Also ich kann's erkläre es mir so, dass halt durch das Erwachen der Macht in Rey selbst
also,
weil sie ja
die von JJ, in JJ We Trust, publizierte Version ist, er ist eigentlich schon aufgewacht, als BB-8 im selben Raum ist und gegen ihn dütscht, weil da klar ist, so, jetzt sind dieser, aber er ist halt so lange ausgeschaltet gewesen, der Bootprozess dauerte etwas länger. Das ist das, was JJ sah.
Die Wahrscheinlichkeit, R2-D2 hat Machtsensoren. Und er weiß jetzt, dass das hier
Machtdetektor eingebaut.
Genau, ein Machtdetektor. Und wenn das Machtlevel in Rey hoch genug angestiegen ist, dann
oder so Midichlorian-Counter.
Peak Midichlorianer.
Erwache erst, wenn komisches Machtbalancing. Genau.
Ich fand auch halt wirklich das Ende etwas sehr hingestückelt. Sie fliegt dann auf den Planeten, weiß genau auf welche Insel und dann läuft sie da hoch und dann steht ausgerechnet da Luke an der Klippe und guckt so bedeutungsschwanger darunter.
Ich fand das eher Wer baut so viel Treppen, verdammte Hacke?
Die Iren, Mann, ist doch eine irische Insel.
Ja, ich habe mir eher so ein paar andere Sachen gefragt. Wie sieht's mit der Nahrungsversorgung aus? Hat er einfach sich irgendwelche Vögel vom Himmel geholt?
Er nährt sich von der Macht, Mensch. Genau. Die säugt ihn. Fischen.
Wahrscheinlich geht man dann hinter die Insel und da steht irgendwie ein Starbucks und ein McDonald's.
Da ist die Mos Eisley-Kantine neu aufgebaut worden. Nein, aber ich fand den Gesichtsausdruck von ihm, fand ich einfach Hammer. Ich find, einfach, wie sie da steht und du hast in ihr einfach nur dieses, nicht unbedingt Verwunderung gesehen, aber so ein bisschen so absolute Trauer, absolute Verbitterung. Nein, absolute Verbitterung, aber leichte Verbitterung.
Resignation.
Und einfach diese Resignation und einfach dieses so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ja, er sieht seine Tochter anscheinend wieder und das realisiert er logischerweise wahrscheinlich auch, weil er machtsensitiv, er spürt, wo die Macht ist. B, sie bringt ihm das Lichtschwert, das heißt, okay, ich werde benötigt, ziehe ich jetzt wirklich wieder in den Kampf, in den Krieg, wo ich
das ja auch Symbol des Scheiterns für ihn ist, dieses Lichtschwert.
Genau.
Ja. Weil es in seiner schwärzesten Stunde, in seiner größten Niederlage, er das verloren hat.
Und einfach dieses vielleicht merkt er auch, okay, es ist wahr, jetzt ist Han nicht gekommen, um mir das Ganze zu bringen, er ist tot. Vielleicht hat er das auch gleichzeitig realisiert. Ich meine, Leia hat es ja auch gemerkt.
Was wahrscheinlich auch noch in seinem Kopf gespielt hat, ist ja das Wissen um, dass er ja schon mal versucht hat, einen Jedi aufzuziehen und dass dann halt Kylo Ren draus geworden ist.
Ja.
Also ja, gut,
den hat er ja auch trainiert.
Ja, aber er hat ja mehrere trainiert. Also und die anderen sind ja nicht unbedingt schiefgelaufen, sondern alle, die wurden ja alle von Kylo Ren getötet.
Ich find, so zumindest die bisherige Erzählung. Auch das mag natürlich
sein. Wir sehen ja in dem Rückblick auch, dass da um Kylo Ren noch mehrere Leute stehen.
Genau, da sehen wir praktisch gar
nicht. Also dieser Ren, das kommt von irgendwie Knights of Ren und gehört
da. Viele gehen ja davon aus, dass Ren dieser Planet war, wo Luke die Leutchen trainiert hat.
Okay.
Ich finde es interessant, also ich habe ja Mark Hamill, also ich habe ja kaum was anderes außer Star Wars mit Mark Hamill gesehen. Und wo ich ihn jetzt neulich wieder gesehen habe, war in der Flash-Serie. Also er hatte in der originalen Flash-Serie ja den sozusagen den den so eine Art Joker gespielt.
Aha.
Und er hat ja auch sehr viel den Joker in den Computerspielen und animierten Serien, also er hatte da ja sehr diesen Joker-Charakter sehr für sich eingenommen neben anderen Schauspielern. Mhm. Und ich habe aktuell war er jetzt auch in der Flash-Serie zweimal zu sehen, da hatten sie auch einen sehr schönen Star Wars-Gag drin. Und ich bin sehr gespannt, was Mark Hamill jetzt aus seiner alter Luke-Rolle macht. Ob er wirklich so ernst bleibt, ob er so ein bisschen in Richtung Yoda geht, ich kann mir vorstellen, dass er das spielen kann, wenn es von ihm verlangt wird. Er hat in seinen Joker-Rollen gezeigt, dass er solche Rollen spielen kann. Und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt einfach diesen Luke-Charakter, diesen etwas, weinerlichen Wicht, aber jetzt halt mit 60 Jahren plus, oder 30 Jahren plus weiterspielt, oder ob er sich da noch mal ein bisschen neu erfindet, ob da mal was Kreatives mit Luke gemacht wird.
Also ich wünsche mir da definitiv den verbitterten Luke. Also ich würde ihn am liebsten richtig schön düster haben. Melancholisch,
verbittert. Ja, aber das ist ja auch, er kann vielleicht auch so aus seiner Verbitterung heraus flieht er sich in den Wahnsinn. Also sowas kann man sich ja auch vorstellen.
Ich würde vom optischen Eindruck jetzt erstmal denken, dass sie, wenn sie die einfachste Variante machen, dass sie ihn zum neuen Obi-Wan machen.
Ja, aber das ist ja wäre langweilig.
Ja, das wäre schon sehr langweilig.
Also sie haben jetzt mit dem neuen Film halt statt sich irgendeine neue Geschichte aus den Fingern zu saugen, haben sie nochmal grob die Story aus 4 wiederholt.
Mit sehr viel Bergwerk.
Ja, genau. Und ja. Also, ich möchte auch nochmal nicht außer Acht lassen, die Flugszenen mit dem Millennium Falcon, wo Rey ja auch schon ordentlich gezeigt hat, was sie drauf hat und man ja erst so ein bisschen gezeigt bekommt, okay, also es gehört schon wohl gut was dazu, diesen Millennium Falcon zu fliegen und dann legt sie da auch los, als wenn sie das Ding jeden Tag fliegen würde.
Der Start ist einfach geil, wenn sie da irgendwie so ständig noch so irgendwie auf die Wüste dütscht. So.
Das ist aber auch die nächste Anspielung, die ich dann gesehen habe in Richtung wieder Anakin. Also man sieht sehr viel Parallelen zu ihrem Großvater. Wenn sie da rumditscht, wo er erstmal den Podracer absäuft und da erstmal nochmal aber dann richtig einen abzieht und
aber das für mich nochmal stärker war als Anakin in seinem Podracer.
Also Anakin im Podracer war vollkommen überflüssig, ja. Aber man hat einfach die Parallelen gesehen und sie konnte es wirklich gut. Und da hat man dann schon gemerkt, so, okay, das kommt nicht von ungefähr alleine. Da muss irgendwas. Sie sagt ja selber auch zu Finn, das war das erste Mal. Ich bin vollkommen.
Ja. Ne? Ich finde, was man der Serie in ihrer Nostalgie und in ihrer Rückblick auf die anderen Filme, was Force Awakens zugutehalten kann, ist, dass sie im Grunde Anakin nehmen und den besser machen. Und zwar einmal als Rey, als kleinen Jungen, dass sie einfach sagen, okay, so gut hätte Anakin kleiner Junge sein können, wie Rey jetzt hier ist. Und dann Anakin als der Sith Lord und wir nehmen jetzt nochmal die Elemente aus Episode 1 bis 3 und zeigen, wie gut sie hätten sein können, wenn George Lucas fähig gewesen wäre. Also ich finde, dass sie da vieles reparieren auch oder versuchen zu reparieren.
Ich würde mir aber sehr wünschen, dass sie da aus diesem Vergleich-Dings einfach rausfinden und jetzt mal dann ihr eigenes Film Zeug
dann
machen.
Halt den ersten, davon weitergehen.
Sind wir uns eigentlich auch einig, dass John Williams abgelöst gehört? Weil das, was die Filmmusik hier liefert, ist doch wohl komplett Verweigerung, Arbeitsverweigerung, oder? Wir haben genau ein bemerkenswertes Motiv und das ist dann eben immerhin das von Rey. Aber der ganze Rest ist, alles was gut ist aus den alten Filmen und die neuen Sachen sind komplett motivlos. Ja, also man kann nichts nachsummen, nichts hat irgendwie, und ich habe das nun wirklich zweimal und dann nochmal Schlüsselszenen.
Es fehlt auch der
Soundtrack komplett durchgehört.
Typische nix. Ort irgendwie, also so, ja.
Es gibt halt dieser Versuch nochmal, die Mos Eisley-Kantine nochmal nachzumachen.
Ja, das ist ja okay, aber...
Aber
ja.
Es zündet halt nicht mal, weil es nicht neu ist.
Also in den alten Filmen hat halt jede einzelne Figur halt ihr Motiv. So, die gibt's jetzt auch. Also wenn man sich den Soundtrack anhört, dann steht da irgendwie Kylo Ren's Theme. Aber es ist kein Theme. Da ist keine Melodie, die irgendwie auch nur ansatzweise hängen bleibt.
Stimmt,
ja. Das ist dieselbe Arbeitsverweigerung wie Howard Shore beim Hobbit. Ja, da hat einer die nach Star Wars mit Abstand ikonografischste Filmmusik aller Zeiten geschrieben, nämlich Herr der Ringe, ja, und wo er also nur wirklich ein Füllhorn von 30 Top-Melodien raushaut und dann drei Filme lang im Hobbit kommt da nichts mehr hinterher. Ja, aber wirklich gar nichts. Das einzige gute Motiv aus Teil 1 ist eins, was er in Teil 3 schon verwendet hatte, von Herr der Ringe. Ja, und ähnlich katastrophal ist jetzt also hier die Lage bei Star Wars. Ich habe Shaw komplett, Williams komplett abgeschrieben.
Also ich muss sagen, mich hat das jetzt nicht so enttäuscht, weil ich eben dieses Ray-Theme so gut finde. Und das andere Motiv ist der Battle Run, also wo sie wirklich über das Wasser fliegen und dann setzt diese Angriffsmusik der Rebellen ein. Und das sind so die zwei Themen, die mich wirklich sehr mitnehmen emotional. Und aber Ralf hat schon recht, dass der Rest ja ein bisschen flach fällt.
Ja, also
wir streamen übrigens gerade, wird uns gesagt. Also, angeblich streamen wir wieder.
Geht wieder, okay. Hallo Stream.
Hallo Stream.
Der soll zwar knarzen, aber da wir vorhin die ganze Zeit überhaupt gar keinen Stream hatten, ist das ein großer ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Ein kleiner Schritt und so.
Ja, es gab halt so die typischen Szenen, wo man da Musik eingesetzt hat aus den alten Filmen und auch um zu sagen irgendwie, dass es jetzt so eindeutig Leia,
das Leia's Theme und so.
Ja, oder natürlich das ist eindeutig Luke's Tochter und so. Ne?
Sicher, das nimmt man auch. Ja. Klar. Ja. Aber halt.
Das ist auch einfach nur alt.
Ja.
Also,
aber ich ich muss gestehen, dass ich durch die, wie du es nennst, Wiederverwertung oder Wiederverwurstung, mich leichter zu Hause gefühlt habe.
Gar keinen Einsatz, aber wenn, also meine Güte, es fehlt einfach auch in den Action-Sequenzen, ja, nimm doch mal aus Episode 5 die Asteroiden Jagdszene, ja, eine Action-Szene, ja, aber was er da für eine monumentale Melodie reinhaut, ja, dieses da, 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 ja, und währenddessen halt der Fall, wie er sich dreht und so, und wenn du jetzt die Action-Sequenzen aus dem neuen Film hast, ja, das ist doch scheiße, Mann, also, ja, wir wollen hier den epischen Melodie- und Harmoniebogen haben.
Interstellar-Orgel-Soundtrack.
Ja, wegen mir,
John Williams ist 83, ne? Also nur so mal.
Ja also.
Aber dann soll er es halt machen hier, wie heißt unser deutscher
Hans Zimmer.
Dann muss er sich halt seine Crew an talentierten Zukomponierern schaffen. Der hält das Niveau, auch wenn er keine Note mehr selber schreibt.
Also wer der nächste John Williams werden könnte oder der nächste Hans Zimmer meinetwegen auch. Junkie XL, der ja den Soundtrack für dieses Jahr für Mad Max gemacht hat.
Da waren gute Sachen drin.
Sehr gut. Und den habe ich mal nachgeschlagen. Der hat schon sehr viel gemacht. Der hat, glaube ich, für The Dark Knight auch schon den Soundtrack gemacht.
Ja. Hey, der ist im Zimmer aber doch.
Ja, aber er hat auch irgendwie mitgewirkt. Lieder
beigesteuert. Aber Junkie XL ist ein Name, der mir jetzt aufgefallen ist dieses Jahr unter den Scoremachern, weil der halt bei Mad Max einen sehr, sehr guten Soundtrack, und da ist ja der Soundtrack nochmal anders eingesetzt auch.
Ich wollte schon mal in einem Podcast die Asteroidensequenz nachsingen.
Schön.
Schon
wieder was auf deiner Lebensliste abgehakt.
Die Dinge, bevor man das Podcast an den Nagel hängt, Liste wieder ab einen Punkt abgehakt.
Anscheinend übersteuern wir jetzt auf dem Stream ganz doll.
Ja.
Mhm. Erik, ruf mal den Stream auf.
Wie, den Stream?
Das Programm halt.
Man muss der Stream leiser machen. Muss dir leiser stellen. Ja, hat auch für den letzten 300
immer auf den Desktop, genau.
Wir können den Cent zum Stream aus dem Nagel raus runternehmen.
Ja. Einfach hier runterziehen?
Ja, ich nehme an, dass es dann funktioniert. Mach mal.
Live-Experimente.
Wenn das mal gut geht.
Ja. So, hallo, Test. Ja, jetzt sollte es wieder funktionieren. Ja. Ich warte einfach mal auf Rückmeldung.
Jetzt dürfte es nicht mehr übersteuerig sein. Also nicht mehr so sehr.
Ja.
Ich kann noch mehr Melodien singen.
Nein. Wir brauchen jetzt kein Intermission.
Darfst du in deinem Nachfolgeprojekt machen.
Genau.
Das hast du jetzt auch besser hinbekommen als die Damen und Herren bei Radio Tatooine, das ja auch immer wieder versuchen und ich dann immer Schwierigkeiten habe zu folgen.
Ich habe aber noch einen Elefanten. So, und den möchte ich jetzt auch mal loswerden.
Ja.
Diese Erinnerungsszene. Diese, ich berühre das Lichtschwert und alles durchfließt mich an irgendwelchen Bildern und Erinnerungen.
Also erstmal, was spiegelt die natürlich, diese Szene? Wir wissen es alle, du weißt es auch. Komm, sag es.
Nein, ich will es nicht.
Das ist natürlich Lukes Weg in die Höhle der Macht in Episode 5, ne, wo er dann hinterher Darth Vader trifft. Ne, du wirst nur das dort finden, was du selber mitnimmst und sich dann selber im Darth Vader-Helm sieht und sowas. Genau. Das ist natürlich vom Aufbau her auch mit diesem gruseligen Einstieg und sowas. Aber was hat dich jetzt genau an dieser Sequenz gestört?
Einfach dieses...
Dass sie da war.
Ja. Mich hat diese Sequenz an sich gestört.
Ja, ich fand's auch
ein bisschen
komisch.
Sie wurde da nach unten gerufen. Das ist, ja, es passt.
Das war sie selber. Das habe ich nämlich in der deutschen Synchro erst kapiert.
Ja, von ihrer
Das ist ihre, sie selbst, wie sie nach ihren Eltern schreit.
Warum? Weil das Lichtschwert da ist, oder was?
Na, wegen der Macht, Mann.
Ach, die hat von Tuten und Blasen bei der Macht dann auch gar keine Ahnung zu.
Wie hätte sie denn anders dahin finden sollen? Nach dem Motto, geh mal in den Keller Wein holen, oder?
Warum muss sie überhaupt in den Keller?
Weil sie vom Laserschwert gerufen
wird. Sie hat diese Stimmen gehört und das hat sie hart getriggert, ja, weil es halt sie selber ist, oder deshalb wollte sie in dem Moment vielleicht noch nicht so ganz wahrhaben, aber.
Dann hat sie die Erinnerung zurückgekriegt, dass irgendwer weggeflogen ist, damals, dass sie auf dem Planeten Jakku zurückgelassen wurde, und. Ist klar. Aber
das spricht übrigens dafür, wenn es wirklich alles Erinnerungen waren, dann muss sie auch bei dieser Jedi Purge Szene mit Kylo Ren eigentlich dabei gewesen sein, weil in allen anderen Szenen ist sie selber auch Teil der Handlung, ja? Sie wird
das auch Szenen, die ja erst in der Zukunft spielen.
Genau, sie wird erst von ihren Eltern dort abgesetzt, vermutlich von ihren Eltern, wir wissen es natürlich nicht, auf dem Planeten. Dann haben wir die Szene, dass
hast du zu dem Zeitpunkt, ich bin der Meinung, beim zweiten Mal ist es mir aber erst aufgefallen, dass ich der Meinung bin, dass ich Han Solos Stimme gehört habe.
Ich habe auch
wo er dann sagt, du musst jetzt hier bleiben oder so.
Ja,
ich bin der Meinung, dass Han Solo
sehr gehört nach Han Solo.
Die gängige Lesart ist eigentlich, dass das der Schrotthändler ist. Auch bei dem sie
Der Arm, den man sieht, an der sie hält, das ist der Schrotthändler, bei dem sie dann auch ihre Teile verkauft.
Ja.
Der Mann von GameStop.
Und das ist auch dessen Stimme ist. Aber das ist nicht final. Also klar ist nur, dass am Ende Obi-Wan spricht. Und zwar sowohl als Ewan McGregor, als auch als Dingenskirchen hier.
Alec Guinness,
bei dem sie irgendwie was rausgecuttet haben, damit er das nochmal sagen kann.
Nee, dieses The First Step in the Larger World, das sagt er im vierten Teil im Millennium Falken, wo nach dem ersten Training, wo Luke die Kugel abwehrt. Das ist ein Zitat aus dem vierten.
Ja. Was ich so langsam mal hoffen würde, ist, wenn sie in den nächsten zwei Filmen so langsam mal ein bisschen weggehen von dieser Erklärung. Ja, das ist jetzt wegen Macht und so. Sie könnten auch mal die Macht so ein bisschen, die Banken an sich.
Sache habe ich ja gerade eben gesagt. Ja, ich hoffe sehr, dass da mal ein paar radikale Schritte eingeführt werden.
Ja, aber was heißt die Macht, die Banken?
Also
im ersten Teil wurde ja
Beispiel,
die Macht, die Banken.
Mein Lieblingsende für Harry Potter wäre immer, ihr habt Harry Potter einigermaßen gelesen, so komplett.
Ja, ich bin mit der Materie gelesen.
Für mein perfektes Ende für Harry Potter wäre gewesen, diese ganze Endkonstellation mit Voldemort und oh mein Gott, das wird alles übel werden, kann nur dadurch aufgelöst werden, dass die Zauberei und die Magie vernichtet wird als solches. Und einfach ist weder gute Hexen noch böse Hexen noch gute Zauberer oder böse, sondern ja, wir müssen die Zauberei als solche zerstören und sitzen plötzlich irgendwie das Werkzeug, genau, was dieses Machtwerkzeug, was dieses ganze Übel hier die ganze Zeit perpetuiert und sitzen dann einfach im London im Jahr 1990 und müssen gucken, dass wir einen normalen Job bekommen. Ich hätte es geliebt, ja, wenn sie den Mut gehabt hätte, so einen Stunt zu bringen am Ende. Vielleicht werden wir so etwas ja bei Star Wars sehen. Ich finde das großartig. Nach dem Motto, so scheiß auf die Balance, ja, die letzten 50.000 Jahre haben es Jedi und Sith nicht hinbekommen, mal irgendwie auf die Kette zu kriegen. Wir müssen jetzt hier einfach mal in den Grund ran und alle Midi-Glorianer platt machen.
Aber das wäre schon. Aber da hätte das ja dann gar keine Auswirkung, weil der Rest des Universums ja auch so funktioniert. Also das interessiert ja dann keinen so. Ach, was, die Jedi? Ach, die habe ich ja eh gar nicht richtig mitbekommen. Ach, jetzt haben die gar keine Kräfte mehr und sind irgendwelche armen Schlucker. Ja, ist mir eigentlich auch egal, weil ich lebe hier in meinem fucking Raumschiff.
Oder das so. Ist aber bei jedem Märchen so, dass der einfache Mann keine Rolle spielt, sondern immer nur die Hochgestellten und die Chosen One.
Ja, und die großen Unterdrücker nutzen ja alle die Macht.
Ja, mir fallen noch zwei Sachen ein. Also zum einen die Sache, dass wir zwar auf einem Wüstenplaneten gestartet sind, aber nicht auf Tatooine. Und die Sache, dass immer noch der Sith zwar in diesen ja Militärstrukturen existiert, aber jetzt nicht wirklich. Also ja, es ist noch jemand über ihm, mindestens noch zwei Leute, die ihm was zu erzählen haben und wo dann also Darth Vader wie auch Kylo Ren kuscht. Also in Episode 4 ja, wo Darth Vader da in dem Rat da den einen Mann wirkt und dann kommt da
Mufti Tarki.
Grand Moff Tarkin. Tarkin rein und sagt, Vader, lassen Sie das. Lassen Sie den armen Mann in Ruhe. Und der nimmt das so nach dem Motto, oh, ja, schon wieder. Und jetzt auch halt wieder in The Force Awakens dieses Ding mit, dass halt General Hux da dem irgendwie was, also die beide sich so ein bisschen...
Wobei ich das bei Vader und Tarkin drastischer fand, weil der Hux hat noch mehr auf Ren nicht gehört, aber er hat ihn einfach mal ein bisschen machen lassen.
Ja.
Er hat ja gesagt, wir brauchen den nicht mehr. Also
stimmt, ja. Das ne?
Also ich finde die Dynamik zwischen Hux und Ren sehr schön. Ich stelle mir das so vor, dass das halt, die kennen sich irgendwie schon seit der Grundschule und sind halt so rivalisierende Freunde. Also es gibt da einen sehr schönen Twitter-Account, der heißt Emo Kylo Ren, wo dann immer so erzählt wird, wo dann Kylo Ren so sein Tagebuch schreibt, so Dear Diary, mein Vater hat gesagt, der Todesstern ist doof, Hux kommt drüber und leistet mir emotionalen Support. Und das ist halt so, dass die halt jetzt zwar eine gewisse Freundschaft verbindet, aber so eine rivalisierende Freundschaft. Und ich hoffe, dass die da noch mehr was aufbauen. Genauso wie ich hoffe, dass es wahr wird, dass Finn und Poe Dameron ein Pärchen werden. Das ist meine liebste Fanfiction, die ich gerade kenne.
Okay. Oh my. Ich habe mit Hux ein bisschen ein Problem, vor allem aber noch stärker mit wie heißt der? Poe Dameron.
Ja.
Der spielt wen?
Das ist der Charaktername.
Die Figur, der Schauspieler heißt Oscar Isaac. Ja.
So, weil, wer von euch hat Ex Machina gesehen?
Noch nicht. Ja, ich weiß, großer Fehler. Ja,
letzte Gesichter.
Leute, bester Film des Jahres. Also weit vor Star Wars, muss man leider sagen.
Florian, erinnerst du dich an das Gesicht, als ich gesagt habe, ich habe die letzten Daniel Craig Bonds nicht gesehen?
Ja, das ist auch so,
wow. Ein ähnliches Gesicht kam jetzt wieder.
Das kann ich gut, dieses Gesicht. Totaler. Nee, also Leute.
Dann, sehr gut jetzt.
Dann sag ich jetzt nicht zu viel. Also bitte, schaut euch Ex Machina an und dann seht ihr, wozu diese beiden Schauspieler eigentlich in der Lage sind.
Oscar Isaac und?
Vor allen Dingen Oscar Isaac.
Und?
Was der Hux spielt.
Donald Gleeson,
ja.
Die spielen dann nämlich ein Tandem, was ausgesprochen bemerkenswert ist. Und von daher war ich super auf 180 auf meiner Emo-Score, als ich gehört habe, dass die beide jetzt in Star Wars auftauchen. Hatte, okay. Das wird episch. Und beide bleiben also, aber so auch wie ihre Grundfiguren angelegt sind, dann doch so 5 Kilometer unter ihren Möglichkeiten, was sie da als Schauspieler noch abliefern können.
Aber ich glaube,
das ist echt Luft nach oben.
Bei Poe konnte ja auch nicht viel passieren. Wir sehen ihn ja am Anfang kurz, dann verschwindet er fast für den ganzen Film und dann ist er wieder da.
Also er ist präsent in den Szenen, in denen er da ist.
Wird halt aber noch eine größere Rolle in dem Rogue One Film spielen.
Ja.
Ist das jetzt der nächstes Jahr im Dezember kommt oder was
ich ist
das
für ein also Film? Film, also der heißt Rogue One und
der das kommt geht als nächstes, um
eine X-Wing Staffel.
Genau, der kommt als nächstes, der erste Spin-off Film und irgendwie der nächste, also Episode 8 kommt dann wieder im Mai rum irgendwie.
Was?
März oder 2017.
Mai? Okay, ja. Also auf jeden Fall nicht wieder Weihnachten, was ich ein bisschen schade finde.
Dann halt Republika.
Ja, stimmt.
Republika
2017. Ja.
Ah, super, dann sitzen wir alle wieder auf dem Tisch. Versprochen.
Nee, leider nicht. Also ich nicht.
Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, und was, wie fanden wir es, dass wir nicht auf Tatooine, aber auf einem Wüstenplaneten waren?
Scheißegal.
Ich fand es
wunderschön
mit dieser Kriegskulisse, mit den gefallenen Sternzerstörer, wo es dann noch eine Geschichte gibt. Also es gibt ja in Star Wars Battlefront quasi die Schlacht um Jakku, wo das ist so in der neuen Expanded Universe so die letzte große Schlacht, die nach dem Zerstörung des zweiten Todessterns geschlagen wurde und wo das Imperium wirklich final geschlagen wurde. Und es gibt auch so Geschichten, dass dann ein Captain eines genau, Sternzerstörers, absichtlich in den Planeten hineingeflogen ist, weil er nicht wollte, dass es den Rebellen in die Hände fällt. Hm. Also ich fand die Kulisse sehr schön, aber das hätte man genauso gut auf Tatooine machen können.
Ja, aber dann hätten wahrscheinlich viele gesagt so, oh, schon wieder Tatooine.
Aber schon wieder ein Wüstenplanet.
Dann hätten die Leute auch so gesagt so, ja, dann ist ja klar, dass Rey die Tochter von Lucas, also es ist ja jetzt schon, aber es ist noch...
Ja, aber das war ja immer die Frage, wieso zum Teufel versteckt der Luke gerade auf seinem eigenen Heimatplaneten, ja, oder vor ihm?
Ja.
Also zumindest der Debatte wären sie dadurch dann mal aus dem
Weg gegangen. Das Problem ist, und jetzt muss ich mal von Ralf einen Satz adaptieren etwas. Ich würde mich gerne häufiger daran halten, schaff's aber nicht. Wir müssen die Vergleiche zu der alten Trilogie überwinden.
Ja. Müssen wir?
Ja, eigentlich schon.
Ja,
dem aber, Kabel müssen wir jetzt die Vergleiche mal überwinden.
Aber es kann ja, es steht ja nie irgendwas isoliert. Also es ist ja kein Kunstwerk, ja, ja, nur für sich.
Ja. Das Ding ist ja sogar, wenn man sagt hier, das ist ja ein typischer Obi-Wan. Das ist ja jetzt schon lange nicht mehr auf Star Wars an sich bezogen. Die alte Star Wars Trilogie war ja so prägend, dass sich daraus eigene Tropes entwickelt haben, die ja danach benannt sind. Zum Beispiel der Obi-Wan oder der Han Solo sind ja erst daraus entsprungen.
Naja, okay, also schon in der originalen Star Wars Trilogie waren die Charaktere solche Archetypen, dass man die bis zur Antike verfolgen könnte, diese Figuren. Und das sind einfach Figuren, die sich einfach durch die generelle Kultur des Geschichtenerzählens immer wieder wiederholt haben. Hm. Und deswegen auch ganz klar in den neuen Star Wars Filmen vorkommen werden, einfach weil es, wenn man dann das Geschichtenschreiben an sich nochmal neu erfinden werden müsste. Und das traue ich jetzt den Star Wars Leuten wirklich nicht zu. Hm. Es ist halt, wenn du sagst, dass dieser Regisseur von Episode 8 so ein cooler Regisseur ist, dann bin ich da mal gespannt, was dabei rauskommt. Also viele sind ja jetzt schon zurückgeschreckt, als bei dem Star Trek Trailer auf einmal Beastie Boys kam, was dann ganz klar durch Guardians of the Galaxy inspiriert wurde.
Ja, das fand ich auch so.
Und ich traue einfach Hollywood, nichts Neues. Also die werden nichts mehr Neues machen in den nächsten 30 Jahren, sondern nur noch alte Sachen perpetuieren.
Also unterschätzt mir hier mal JJ nicht, ja, weil also.
Aber wie viel macht der eigentlich?
Aber bestes Beispiel aus diesem Jahr, dass Hollywood durchaus was Neues machen kann, ist, es ist zwar auch ein altes Franchise, aber Mad Max war doch durchaus was Neues.
Ja, aber das ist ja die Einzelleistung von, wie heißt da, George Miller.
Ja, aber sowas passiert. Also, JJ, ich bin JJ Fanboy. So, und zwar der allerersten Stunde an auch wirklich. Ich finde alles großartig. Was hat er vor Lost gemacht? Dingenskirchen hier, da mit der Frau.
Ist das sein Vater, Kameramann?
Cloverfield?
Nee, Cloverfield war sein erster Kinofilm dann. Aber wenn man sich Lost, ich weiß nicht, habt ihr Lost gesehen?
Nein.
Komplett? Ja. Alles?
Ja, leider.
Ich finde, die originellste Serie, die jemals gedreht wurde in Bezug auf die narrativen Grundstrukturen, die dadurch definiert werden. Ja, also das heißt, gucke ich mir Season 1 an von Lost, habe ich ja relativ simplen Aufbau. Da sind irgendwie 20 Leute. Jeder von denen kriegt eine Rückblende. In jeder einzelnen Folge habe ich quasi die Hälfte der Zeit ist in der Vergangenheit durch eine Rückblende an diese Person gebunden. Die andere Hälfte der Zeit ist halt eben hier und jetzt auf der Insel. So, und wie? Man erwartet natürlich so, dieses Muster wird jetzt also irgendwie durchgezogen. Ja, und wie dann Season für Season für Season diese narrative Grundstruktur komplett auf den Kopf gestellt wird, bis hin zu dem unfassbaren Finale von Season 4, wo du am Ende der Staffel merkst, alles, was du gesehen hast, jetzt kommt Ultra-Hard-Spoiler, alles, was du bisher gesehen hast, ist nicht, wie du dachtest, die Vergangenheit, sondern ist die verdammte Zukunft. Ja, du hast also, du wurdest eine komplette Season lang narrativ,
we have to go back,
Kate. Die habe ich gesehen, ja.
Das glaube ich, weil das der geilste Spin war der jüngeren Fernsehgeschichte, wahrscheinlich der älteren auch, ja. Du hast wirklich 20 Folgen lang, wurdest du an der Nase rumgeführt, von dem, was du glaubst, dort zu sehen, auf der Leine. Hervorragend, unterschätzt mir den Jungen nicht, ja. Der kann durchaus in Star Wars sowas
auch. Ich unterschätze ja JJ gar nicht, aber es heißt jetzt, er hat irgendwie das Drehbuch nicht geschrieben, er macht den nicht, ist Regisseur, ist der irgendwie Produzent, ist der irgendwie George Lucas, der Großmufti, der da.
Sein offizieller, also er schreibt an allen Drehbüchern mit, an allen drei, die jetzt kommen. Hat halt nur beim ersten Regie geführt, aber hat quasi so als Creative Supervisor die komplette Trilogie unter sich. Also sehr ähnlich wie George Lucas also bei
kann man es vergleichen mit einem Showrunner.
Ja.
Yes. Okay, damit kann ich was anfangen. Mhm. Okay, ja.
Aber bei Lost bin ich immer noch mit dem Ende nicht zufrieden. Also da wird inhaltlich
bitte mit dem nächste Ende zwei Stunden.
Da wird inhaltlich immer mehr aufgeblasen und aufgeblasen und dann, kriegen sie es halt nicht hin.
Der Vorwurf zieht, das sehe ich genauso. Sie kriegen es irgendwie hin, aber nicht komplett beglückend, sagen wir mal. Aber das, was sie mir trotzdem vorher irgendwie 6 oder 7 Seasons lang geboten haben an Narrativspektakel, ist also super geil.
Stimmt, der Weg dahin hat Spaß gemacht.
Genau, der Weg, bei Lost ist wirklich der Weg das Ziel.
War Fringe nicht auch eine JJ-Serie?
Da war er, meine ich, irgendwo dran beteiligt, aber
weil nicht. Bei Fringe hat mir auch alles sehr gut gefallen, bis auf die letzte Staffel.
Die letzte war ja auch absolut für einen Poppes.
Ja, die war so irgendwie komplett dran geklebt. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die auch von ihm ist. Also ich habe mal nachgeschaut, was er vor Lost gemacht hat. Und hier steht, dass er Produzent für Alias war.
Alias, genau, das war's.
Ja. Und davor noch ein, was ist denn hier? Forever Young war Executive Producer. Aber ich glaube, Alias ist so das erste große,
was man kennt. Habt ihr 8mm gesehen von ihm?
Nur nicht komplett.
Da fand ich zum Beispiel auch die ersten 30 Minuten total brillant. Da habe ich mich sehr jetzt an den neuen Star Wars erinnert gefühlt. Das sind ja diese Kiddies, also die allererste Szene ist ja, Junge verliert irgendwie seinen Vater oder sowas, die Beerdigungsszene. Da dachte ich schon, oh, du hast aber einen sehr eleganten Erzählstil heute drauf, gegenüber Cloverfield, was schon sehr fragmentarisch und sehr zerschossen daherkam. Ja, das war sehr Spielberg-artig eigentlich, diese Anfangssequenz. Und dann,
war ja auch Spielberg mit dabei, oder?
Also es fühlte sich auf jeden Fall komplett an wie ein Spielberg-Remake halt. Ne? Aber dann danach, nach diesen ersten 5 Minuten, dann dieser Plot, wie die ihren Film drehen wollen. Ja, und wie sie dann irgendwie da das Mädchen reinholen, in das er heimlich verliebt ist. Und dann fahren die nachts irgendwie da zu dieser Zuggeschichte. Und dann,
du redest jetzt gerade nicht von 8 mm, sondern von Super 8.
Super 8, Entschuldigung, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber was ganz
anderes. Das andere war hier Dingenskirchen. Nein, Super 8. Ja, und dann diese Sequenz. Danach bricht die Sache ein bisschen in sich zusammen. Also wenn dann zu viel irgendwie da mit Monster und so weiter, das wird nicht besser,
der Film. Da war aber Spielberg stark dran beteiligt, beziehungsweise es war ja Schirmherr des Ganzen.
Ich guck mal. Aber die ersten...
Ja, das ist halt die Frage. Also ich hab das Gefühl, dass Spielberg halt oft seinen Namen für Sachen hergibt, ohne dass er wirklich dran beteiligt ist, kreativ.
Also Super 8 wurde damit beworben, dass er eben der nächste große Film von ihm in dem Metier war nach E.T. Damit wurde er zumindest beworben. Aber
wie wir aus der Geschichte wissen, war es ja nicht der nächste große Film nach E.T. von Spielberg.
Um Gottes Willen.
Produktion... Spielberg, J.J.
Aber was du halt immer gesagt hast, okay, wir haben jetzt bei Lost was Großes aufgebaut, was halt am Ende flach fällt durch das Ende. Und wir haben bei Super 8 was groß aufgebaut wird und am Ende dann da flach fällt.
Ja,
ich erkenne da ein Muster.
Auch. Ja, und das macht mir Angst. Ja, es kann sein, dass Teil 8 sehr, sehr geil wird. Ja.
Und
in 9 die Sache da nicht so richtig gut nach Hause gefahren wird. Das wäre in der Tat ein Muster, was bei JJ nicht völlig abwegig wäre.
Weil, dass da Disney irgendwas rettet, da habe ich überhaupt keine Hoffnung. Die schwimmen bis dahin wahrscheinlich schon im Geld.
Und sagen nur, ja, machen wir.
Ja, aber was bei Lost mich enttäuscht hat, kann bei Star Wars hier schon mal nicht passieren, weil bei Lost war immer so die Erwartung, die aufgebaut wird, ja, für alles, was hier gezeigt wird, gibt's irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung oder zumindest eine pseudowissenschaftliche Erklärung. Und dann haben sie es halt am Ende komplett in so eine ESO-Schiene reingezogen und das hatte mir halt gar nicht so gefallen. Aber
das war ja bei
Star Wars genauso. Ist ja von Anfang an so esoterisch angelegt mit der ganzen Macht und allem drum und dran. Also da ist die Gefahr mit der falschen Erwartungshaltung nicht so hoch.
Es bleibt nichts als warten.
Was erwartet ihr denn jetzt überhaupt von den nächsten Filmen? Was soll sie machen?
Es soll ja irgendwie in Rogue One wohl erklärt werden, wie man damals zu den Bauplänen des Todessterns gekommen ist.
Weil viele Botaner mussten sterben.
Genau,
Wollten irgendwie Boba Fett wiederbeleben, habe ich gehört. Dass irgendwie die Sarlacc Pit überlebt hat, weil er ja Boba Fett ist.
Aber was mir halt gefallen würde, was wir gestern auch, glaube ich, schon besprochen hatten, irgendwas davor, also dass man ihn jetzt nicht nochmal wiederbelebt, sondern irgendwie Geschichte davor und halt erzählt.
Wir haben hier Hooligans, Ultras. jetzt habe ich einen Faden verloren. Danke, Tim.
Ja, also dass man erklärt, so Techno-Brama. Was ist eigentlich aus dem rachsüchtigen Boba Fett geworden, der mit ansehen musste, wie sein Vater von einem Jedi, von einem Wächter des Friedens geköpft wurde.
Ja.
Also diese Wächter des Friedensgeschichte ist auch die größte Selbstlüge, die je erzählt wurde. Weil auf jeden Fall sind Jedi Generäle, er ist ein Jedi General.
Und ja. Ich möchte an dieser Stelle einmal den, glaube ich, für mich prägendsten, zerstörerischsten Moment der ganzen Jedi-Mythologie in Episode 1 zitieren. Wir sind nicht hier, um Sklaven zu befreien. Also ernsthaft.
Danke, 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 danke.
Damit sehr hat er gut. Die komplette Jedi-Mythologie für das Gute stehend absolut in den Tonne getreten.
Ja. Die ganze
und ich habe im Kino gesessen, habe geschrien, Dark Side Point.
Es ist ja auch die Geschichte, also ich habe mir im Vorhinein, es gibt ja auf, ich weiß nicht, kennt ihr Red Letter Media, diese Mr. Plinkett Reviews. Das ist so ein YouTube-Kanal und das sind sehr detaillierte Reviews von den ersten drei Filmen. Und da wird nochmal genau aufgeschlüsselt, warum diese Filme wirklich so schlecht sind, also dass man da wirklich ins Detail geht. Und ein Kritikpunkt, den ich jetzt hier in Episode 7 nochmal sehr, sehr gut gemacht finde, ist, dass in Episode 1, wie kommen Anakin, Qui-Gon und Obi-Wan zusammen? Obi-Wan hockt ganze Zeit nur auf dem Schiff rum und beantwortet irgendwelche Funksprüche und dann ja, wir nehmen diesen Jungen jetzt mit. Ja, warum? Er hat einen hohen Midi-Chlorianer-Account. Also es ist nicht so, dass sie durch Schicksal zusammengeschweißt werden, ja, wie in Episode 4 oder jetzt in Episode 7,
ja,
sondern einfach durch, er hat einen hohen Midi-Chlorianer-Account. Wir müssen diesen Jungen mitnehmen.
Also
in 7 war nachzuvollziehen, wie diese Figuren zueinander finden und warum sie zusammenbleiben. Ja, während man halt in Episode 1 so einen MacGuffin erschafft hat. Und
Ich verabschiede mich mal an dieser Stelle. Ich muss mir
ein bisschen vielen Dank für deine Anteilnahme.
Und, ihr wisst jetzt, was Phase ist und wir sehen uns dann alle wieder, wenn der nächste Film rauskommt. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So.
Ja.
Obi-Wan hat uns jetzt verlassen. Wir müssen jetzt auf eigene Faust weitermachen.
Überleben.
Also ich mal auf den Boba Fett-Film, der da sicherlich kommt, nochmal zurückzukommen. Also ich hoffe, dass sie halt irgendwie erklären, was der auch was, also einfach so ein Boba Fett-Film, so was macht der eigentlich den ganzen Tag?
Ja, es gibt ja in The Clone Wars sehr schöne Kopfgeldjäger-Geschichten auch mit dem jungen Boba Fett.
Ja.
Und da hat er, also jetzt auf dem Level von der Geschichtenerzählung von Clone Wars, ist ja der junge Boba Fett also ein bisschen auch der Kylo Ren von Clone Wars.
Genau.
Und da bin ich jetzt gespannt, wie sie so einen wirklich Boba Fett, der jetzt für die Rebellen was macht, weil er sonst war ja immer gegen die Rebellen. Und anscheinend, sowas, was man halt vom Internet immer hört, ist es so, Boba Fett hat die Pläne des Todessterns jetzt irgendwie besorgt.
Aber ich glaube ja, also ja, in der Originaltrilogie ist ja gar nicht so viel Boba Fett drin, oder? Wie da immer hochstilisiert. Nee, der steht ja meistens bloß rum und schubst mal einen Sklaven von A nach B oder sowas, aber sehr viel macht er ja nicht.
Er hat seinen ersten Auftritt in Episode 5.
Ja.
Ja.
Glaube ich, und zwar bei
Lando sagt, ich habe eine Lösung gefunden, die mir das Imperium von Hals schafft.
Richtig, wo er dann neben Darth Vader steht.
Und steht Darth Vader und
dann
kommt so.
Dann wird er in die Dings, ne, Carbonit eingefroren.
Ja.
Dann wird er mitgenommen und der nächste Auftritt und auch die beiden letzten Auftritte sind dann in Episode 6. Einmal in Jabba's Palast, wo er da im Hintergrund zwischen, ich glaube, Boss Nass steht auch noch neben ihm.
Ja.
Boss Nass. Doch, Boss Nass war ja von Episode 1. Wie ist denn das? Nass, Boss Nask, irgendwie so. Egal. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann schlussendlich dann noch auf der Barke neben dem Sarlacc und beim Stürzen in den Sarlacc.
Mir fällt gerade auf, diese Kylo Ren hält den Blasterschuss auf, ist ja auch ein Zitat. Weil bei Lando, wo sie das erstmal dann Darth Vader in der Wolkenstadt sehen, schießt ja Han Solo auf Darth Vader und er hält es einfach mit der Hand auf.
Na, er wehrt ihn, er wehrt ihn ab,
aber es ist das gleiche System.
Ja.
Nur dass Kylo Ren halt nur ein bisschen das cooler macht und mit mehr Effekten.
Ja.
Aber es ist, man könnte es als Zitat verstehen, das ist mir gerade so eingefallen, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
Ich würde es bei Darth Vader eher als eine Art Schutzschild sehen, als eine Art, also das sind jetzt einfrieren.
Es war so, da steht einer.
Also eher so ein Machtdruck, der das Ganze abgelenkt hat.
Ja,
halt aber das ist wirklich dieses Freeze, weil das Freeze ist ja nicht nur, das merkst du ja auch jetzt in Force Awakens, es ist ja nicht nur eben der Freeze der Materie, also sprich des Blasterschusses, sondern auch, er kann alles einfrieren. Ja. Er friert ja auch Poe ein, er friert Rey ein.
Ja. Ja.
Und das ist jetzt so eine Grundsache, würde ich das nennen. Also, dass er wirklich da diese spezielle Sache hat, alles einzufrieren, was er will.
Aber bitte nochmal, Boba Fett, was ist jetzt das Coole an dem? Was ist jetzt das Besondere an dem?
Er ist also, halt der größte Kopfgeldjäger,
Der coole Kopfgeldjäger halt.
Ich verstehe den ganzen Hype um den nicht. Also, ja, wenn man halt bloß die Originaltrilogie guckt, dann ist da halt
nicht Spielzeug. Geht an. So ja, ist er hat halt nochmal Bedeutung bekommen durch die Geschichte in Episode 2 halt, dass er die Vorlage für die Klone war.
Nee. Jango Fett, weil ich vorhin
sein ja, Vater. Also sein Vater die Vorlage für die Klone war und dann eben halt, wie sagt dann
nicht das, sein Vater die Vorlage für die Klone sondern war, sein, sondern er im
Jango, Endeffekt
Boba ein Fett Klon war. War.
Von Jango Fett. Selbst,
ja, genau, ja, stimmt. Boba ja unveränderter Klon war.
Ja, er war der einzige Klon, dem zum Beispiel die Order nicht eingepflanzt wurde.
Genau, er war einfach unverändert. War einfach ganz normal. Ein Klon ist im Grunde auch nur ein ganz normaler Mensch, der halt kopiert wurde. Aber wenn man ihn nicht verändert, dann wächst er ganz normal auf wie ein normaler Mensch.
Genau. Mhm.
Und das war halt Boba Fett.
Aber im Endeffekt hat Boba Fett einfach diesen. Er sagt bis auf, glaube ich, einen Satz gar nichts. Und das ist eben in Episode 5 so.
Das ist halt, Boba Fett ist halt jetzt wie Captain Phasma einfach ein Spielzeug.
Ja, Spielzeug würde ich ihn nicht nennen.
Ja, also er wurde dazu benutzt, um viel Spielzeug, also jetzt noch mehr Captain Phasma, das war offensichtlich. Aber
ich hoffe Boba mal, dass Fett, Captain Phasma noch einen
Auftrag hat. Ja, aber Boba Fett ist deswegen so berühmt oder sogar hyped, weil er halt ein cooles Spielzeug war, glaube ich jetzt erstmal. Nicht durch seinen Auftritt in den Filmen, sondern weil er halt den Leuten so präsent war, weil viele ihn sich halt als Figur gekauft haben. Weil halt, er konnte rumfliegen, hatte irgendwie coole Gadgets und war so ein bisschen der Iron Man des Star Wars Universums. So habe ich das Gefühl, also weil
ich bin leider zu jung, in Anführungsstrichen, in diesem Fall zum Glück, um sagen zu können, ja, es lag auf dem Spielzeug, vielleicht lag es auch einfach in der Background-Story, einfach dieses
Mandalorian.
Ja, genau, das, was ich nie aussprechen kann.
Mandarin.
Das Mandarin, genau. Das ist einfach dieses Background-Thema Mandarin. Ist, dieses Elite-Volk, sag ich jetzt mal. Ist es ja schon fast, dieses Jäger-Elite-Volk, dass es vielleicht das mit dem Grund ist, dass er dann eben da so
berühmt war. War die Geschichte da schon so bekannt nach dem Film?
Nee, nicht unbedingt direkt nach dem Film, aber wir wissen ja auch nicht, ob Boba Fett direkt nach dem Film auch so gehypt wurde. Vielleicht kam das ja auch mit der Zeit.
Ja.
Nochmal kurz als Abschweifung, weil wir hatten ja jetzt gerade die Clone Factory hatten wir ja gerade angesprochen, was nochmal so ein Beleg ist, dass das mit diesen gut und böse Seite ja auch bloß Schall und Rauch ist. Weil ich meine, wie humanistisch ist es irgendwie
eine Klonarmee irgendwie
noch. Klone zu
aber züchten? Aber
das war
Palpatine, der die Klonen Auftrag gegeben hat.
Ja gut,
ja, aber trotzdem, es wird halt was? Von den
ja.
Also es wird halt dann ja trotzdem von den Jedis gebilligt oder benutzt.
Nee, ja gut,
okay. Die zehn hat ja dann trotzdem Tausende und Millionen von Klonen auf die sie irgendwie noch wissen, dass sie im Gehirn verändert sind, dass sie irgendwelchen Befehlen befolgen.
Nee, das wissen sie nicht. Also sie wissen, dass sie wissen,
dass ein Conditioning vorliegt.
Ja, aber sie wissen nicht, dass ein Conditioning vorliegt, so dass durch eine Order sich alle jedes
werden. Ja, es geht ja nicht bloß um die Order, es geht generell um das Conditioning, was mich da stört.
Ja,
sie da einfach Schweine für die Schlachtbank züchten und...
Wie schon Ralf sagte, also die Jedis oder der Jedi-Orden, es war halt ein Epic-Fail.
Und sie brauchten ja im Endeffekt irgendwas, um dieser Androiden, der Druidenarmee entgegenzusetzen.
Ja.
Und da war es, also selbst ich als, wenn ich jetzt mal so herzensgut und so mal raushängen lassen würde, ich würde eher Klone nehmen, als dass ich irgendwie meine Männer da reinschicken würde.
Ja.
Ist ja, nun mal so. Also da ist, es ist schon im Endeffekt im Best Practice.
Feedback.
Ja.
Von der Bühne.
Das war die Brummschleife fast. das war die Brummschleife. aber das ist schon so Best Practice, den sie da gemacht haben, auch wenn es im Endeffekt kacke ist, selbstverständlich. Wenn du es so siehst, seien wir mal ehrlich, auch wenn man sagen kann, so 2 und 3 ist noch okay, sind alle kacke. 1 bis 3 sind kacke.
Es gibt halt die Öffnungsschlacht im dritten, die ich als, sagen wir mal, 12-Jähriger sehr cool fand.
Ja.
Ich bin so alt.
aber
also ich habe inzwischen festgestellt, er hatte halt das Problem, dass er bis Episode 4 ziemlich viel erzählen musste und man in 2 und 3 echt da saß so, warum, also in Episode 2 so, warum kämpfen jetzt die komischen weißen Sturmtruppen da mit den Jedis und dann in 3, warum kann er jetzt scheinbar unbemerkt alle Jedis töten und warum freuen die sich wie Keks, als er sagt, wir machen jetzt hier auf galaktisches Imperium. Also man hätte irgendwie die Geschichte von 1 weglassen und dann das aus 2 und 3 besser erzählen
sie hätten viel, müssen. Sie hätten viel mehr wie sagt man denn jetzt, nicht über Filme, sondern über nebenbei Features transportieren müssen.
Ja, was sie jetzt machen, also mit Spin-Offs und solchen Sachen.
Genau, Spin-Offs oder sei es eben auch einfach mit Büchern oder sonstigen Hintergrundwissen, was du dir irgendwie aneignen musst. Ganz einfach, das, was sie da mit in Episode jetzt, ich klammer jetzt wirklich mal Episode 1 aus, weil wir sind uns, glaube ich, einig, auch wenn wir jetzt mal einfach knallhart sind, Machete Order ist schon richtig.
Ja.
1 kannst du vollkommen in den Wald treten. Punkt. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die lieben Pottrennen.
Ja.
Ich krieg da das kalte Schütteln.
Ich finde es nicht schlecht. Also als isoliertes Event fand ich es nicht schlecht.
Ich hatte aber da überhaupt
nicht. Also ich fand es sehr
als isoliertes Event.
Sehr schade und erstaunlich, dass man das spieletechnisch gar nicht ausgeschlachtet hat.
Ja, das
hat.
wäre so cool.
Aber jetzt Episode 2 bis.
Aber du hast recht, das kann man weglassen, ja.
Es ist einfach unnötig. Mir fällt nichts Härteres leider ein. Und das kotzt mich an. Es ist einfach so, dass alles, was du da in Episode 2 und 3 transportierst, hätte man viel besser aufziehen können. Man hätte es schöner aufziehen können. Es gab ja, ich weiß nicht, ob da irgendwer jetzt auch den Disney Channel hat. Ja, wir hören gerade übrigens von der Bühne hier das Intro. Das ist auch gleich vorbei.
Ja.
Vom Genusscast.
Ah, okay.
Ist auch gleich vorbei, dann können wir hier wieder vernünftig reden. Es gab am Abend, bevor es released wurde, der Film im Kino, gab es auf Disney Channel die 10 größten Star Wars Momente.
Okay.
So präsentiert von Steven Gätjen. Ja. Wer hätte gedacht, ne? Nee, ich hätte eigentlich gedacht, Sonja Kraus
kommt. Steven Gätjen.
Ja, ja.
Steven Gätjen.
So, und ich hab dabei Wäsche zusammengelegt, als ich das geguckt habe, weil ich habe das irgendwie 4 Tage später geguckt. War da am Wäsche zusammenlegen oben im Schlafzimmer, guck mir das auf Aufnahme an. Ich hätte die Wäsche am liebsten aus dem Schrank geschmissen und durch die Gegend geworfen. Ich war so stinkend, wie sie da. Ich möchte jetzt hier keinen vor den Kopf treten, aber ich bin wahrscheinlich der Älteste gerade hier. Und wenn ich dann Leute irgendwie rausgepickt werden, die da ihre, wie man es so kennt, von den 20 Besten aus RTL
oder
so.
Ja, Greenbox-Kommentatoren.
Genau, Greenbox-Kommentatoren. Wenn da irgendwelche Heinis sind, die Episode 4 bis 6 mal nebenbei so gesehen haben und mit 1 bis 3 aufgewachsen sind und das total hypen. Und dann kommt sowas wie, ja, das ist ja in Episode 5 gar nicht mal so schlecht. Wo ich mir dann denke, Alter, willst du mich verarschen? Du stellst wirklich den Kampf von Anakin gegen Obi-Wan in Episode 3, den wohl vielleicht gut choreografiertesten, aber meiner Meinung nach langweiligsten Lichtschwertkampf ever, ever, ever über das epische Lichtschwertduell in Episode 5 in der war das in der Wolkenstadt?
Ja.
Ja, in der Wolkenstadt zwischen Darth Vader und Luke Skywalker. Das ist der größte Lichtschwertkampf, den es bis dato gab. Jetzt lassen wir mal Episode 7 einfach mal kurz außen vor. Und dann kommen da solche Heinis an und sagen, das war der beste Moment. Ich wollte nur noch schreien.
Wahrscheinlich haben sie die absichtlich reingenommen.
Ich glaube, und das war Platz 1. Das war Platz 1.
Die würde Red Letter Media sehr gut gefallen.
Und dann ich glaube, Platz 4 war irgendwas mit, ich glaube, auch aus Episode 1 irgendwas.
Okay.
Platz 4 war diese Schnullszene, wo Anakin mit Padme in diese Arena geleitet
wird.
War Platz 4 der epischsten Star Wars Momente, wo ich mir dachte, sag mal, was habt ihr genommen? Die Scheiße war so unnötig. Und dann dieses, sie ist oben auf. Der flachste Witz ever bei Star Wars. Ich bin durchgedreht.
Da war wohl jemand blind vor Liebe.
Ja,
genau.
Da war der Zensor pinkeln.
Richtig. Ja. Ja, Schläferz. Wie bin ich jetzt eigentlich dahin gekommen?
Wahrscheinlich, gerade? Also wahrscheinlich hat sich das irgendwer dann angeguckt und so. Das ist ja total, ja. Das ist ja total absurd. Das stellen wir auf Platz 1.
Weil wir,
das ist, das macht so den Nerds wütend. Sehr schön.
2 bis 3. Also hätte man wirklich absolut schöner verpacken müssen. Diese ganze Liebesszene ist zwar einerseits essentiell für das Thema, wie verwandelt er sich zu Darth Vader.
Aber dann der Sanddialog.
Aber diese Hochzeit mit dieser komischen Tischdecke auf dem Kopf da, im Versteckten.
Ich habe noch eins, wo ich gerne Ralf jetzt noch dabei gehabt hätte.
Dieses ganze Tollen im auf der Wiese da, wo, oh Gott, er ist tot, er hat sich was getan und dann kitzeln sie ihn durch. Und, oh, da dachte ich mir echt so, okay, West Side Story. Ja, super, Dr. Zhivago, toll. Aber da hätte Abrams wirklich echt gut getan.
Was mir ja in, um was noch, also da zu bleiben, aber was ganz anderes, was mir bei 2 und 3 nicht so gefallen hat, was sie jetzt bei 7 nur so ein bisschen gemacht haben, diese Hochtechnisierung. Also wenn man sich dann anguckt, so die ganzen Raumschiffe, die in Episode 3 so rumfliegen und die X-Wings im Vergleich, und dann guckt man sich halt Episode 4 und denkt so, was ist inzwischen passiert?
Das ist das Episode 7 perfekt gelöst, meiner Meinung nach.
Ja.
Absolut perfekt. Du hast da diese, vor allem diese wirklich, ich hatte wirklich so häufig Tränen in den Augen bei diesem Film, als ich zu Anfang dieses Sternzerstörer gesehen habe, da im Sand, in diesen AT-AT, das war, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, und es war genau die richtige Mischung zwischen, wir sind hochtechnisiert, 30 Jahre nach Episode 6, aber gleichzeitig haben wir auch wirklich einen Kampf hinter uns, einen epischen Krieg hinter uns, der wirklich gleichzeitig alles irgendwie nicht zerstört hat, aber ja, ich kann es jetzt nur leider sagen, mit runtergerockt hat.
Ja.
Ne? Es wurde richtig so. Es hat gekratzt an dem Erscheinen. Dieser schwarze X-Wing war ja im Endeffekt, ja, es ist wieder ein X-Wing, damit er sich von den anderen abhegt, damit klar ist, wo Poe drin ist. Das haben sie leider ein bisschen zu häufig benutzt, finde ich, auch mit dem Blut. Aber im Endeffekt. Er sah einfach absolut passend aus. Nicht poliert, gar nichts. Einfach dieses wirklich, es ist wieder der Widerstand. Es ist nicht dieses Polish überall. Und wenn du dir da im Gegensatz Episode 1 bis 3, ja klar ist da Polish, die sind die Republik.
Ja.
Aber es ist einfach zu übertrieben. Dieser Glanz überall.
Star Wars Star Trek hatte ja dieses sehr, sehr glatte, sehr, sehr saubere Universum. Und was Star Wars ja damals neu gemacht hat, war dieser Used-Look. Dass das Universum schmutzig und benutzt aussah. Und das ging in den Prequels verloren und das haben sie jetzt wiedergebracht.
Ja.
Das
ja.
sieht man sehr, also wo es was mir sehr Firefly auffällt. Auch
ist, sehr schön aufgegriffen hat.
Genau, wo es mir sehr auffällt, ist das Schiff von Leia, also dieses langgezogene, ihr wisst, was ich meine.
Den Blockadebrecher.
Das sehr, sehr abgenutzt aussieht, wo man sieht, okay, da war mal Farbe dran, aber es wurde halt lange nicht mehr bestrichen, weil die halt im Widerstand sind. Die haben nicht Zeit, ihre Schiffe nochmal neu zu bemalen. Und das fand ich sehr gut.
Was ich auch sehr schön fand, du wolltest gerade was sagen, kleinen Moment noch ganz kurz. Da, wo Han und Chewie drin waren, das war ja auch ein Truppentransporter oder sowas.
Irgendwie so ein Frachter, großes, ja.
Frachter, auf jeden Fall von vom First Order anscheinend irgendwas gekapertes, so wie es schien. Ich fand diesen Tunnel da, diesen Wegtunnel, wo sie dann drin standen, auf der einen Seite die Piraten da, auf der anderen Seite die Gauner da. Es war auch so ein richtig schöner Weltraummoment für mich, weil ich mich total an die Dunkel- und Düsterheit so ein bisschen von Alien zurückerinnert habe.
Ja.
Das sah richtig schön so aus. Die auch da unten drunter, wo sonst teilweise das Alien längst gekrochen ist, da sind die jetzt durchgekrochen und dann rannten sie auch davor. Das war richtig so ein schöner Moment, wo ich dachte so, ja,
danach
Alien, okay, dem Gore-Faktor nach würde ich jetzt sagen Alien 3.
Danach mit den Monstern gab es dann übrigens nochmal eine schöne kleine Indiana-Jones-Szene mit dem
Rollen. Auch sehr schön, wo er dann weg und es rollte dann und Harrison Ford lief dann weg und hat dann noch was, hat dann noch so einen Typen hinter sich geworfen.
Oder ein Stück später dann, wo sie rauskommen und er schießt und schießt so den einen so beiläufig so von der Seite.
Das war auch habe ich im Moment dann gelesen, eine sehr schöne Hommage war das an Han schoss zuerst. Er kann es einfach blind irgendwie abknallen.
Ja.
Super gemacht.
man ja. merkt halt auch einfach an der Technologie, die man da sieht, dass das nach der Zerstörung des Imperiums nicht viel gewesen ist. Ja. Dass sich das alles, dass da nicht wirklich sehr viel aufgebaut werden konnte, weil sich das alles eher, es wurde ja bisher noch nicht offiziell gezeigt, was in der Zwischenzeit war, aber dass das alles irgendwie noch also
die,
so.
Die Strukturen sind ein bisschen straffer und kleiner geworden.
Das untergehende Imperium und ist halt nichts Gutes draus erwachsen, sondern es ist so für die, der Nächste hat seine Chance gesehen und hat halt die First Order gebaut.
Einmal möchte ich jetzt noch ganz kurz ein Lob loswerden an den Waffendesigner. Ich finde, die Blaster-Rifles der Stormtrooper sind das Schönste, was ich bisher im Star Wars-Universum... Ich meine, ich finde eh dieses Weiß-Schwarz von den Stormtroopern absolut wunderschön,
ja.
aber diese Rifles, ich will so einen Teil haben. Ich habe sofort einen so drastischen Drang gehabt, so ein Ding zu besitzen, um einfach nur im Regal stehen zu haben, weil es einfach wunderschön ist.
Was ich auch sehr, wo du von Neuerungen und Alten sprachst, also sie haben Neuerungen reingebracht, gerade bei den Stormtruppen, aber sehr akzentuiert. Also wir haben ja die eine Szene, wo Finn mit dem Sturmtruppler kämpft, wo sie eine der ganz, ganz wenigen wirklich neuen Waffen einführen.
Ja.
Wo ich finde, das ist eine interessante Waffe, die wird interessant benutzt, die kann man so drehen, also bestimmt basiert auf irgendeiner Martial Arts Kampfart. Und man sieht davor, dass er so ein Riot-Schild hat und das irgendwie umgestellt hat und macht eigentlich Sinn, weil das sind ja alles Laserstrahlen, die kann man sehr gut ablenken im Gegensatz zu Projektilwaffen. Und deswegen macht so ein Riot-Schild in dem Universum viel Sinn.
Ja, also das Ding erinnerte mich an einen übergroßen Tonfa. Ja, diese Schlagstöcker.
Ja, so ein Baton.
Du hast ja auch diesen Griff hier gehabt und dann so mitgeschleudert.
Genau.
War aber auch sehr schön. Also es war eine vollkommen neue Idee vor allen Dingen,
ja.
die sehr gut gezündet hat, muss ich sagen. Ja. Also das Ding war beeindruckend.
Genau.
Weil es hat ja selbst dem Laserschwert, Lichtschwert, verdammte Kacke, dem Lichtschwert standgehalten.
Ich glaube, da haben sie auch schön die Frage geklärt, wie Finn, zwar rudimentär, aber wie Finn mit dem Lichtschwert umgehen kann, weil er wahrscheinlich an dieser Waffe auch trainiert hat und so ein rudimentäres Verständnis von, wie nennt man es, Klingenwaffen oder solchen Waffen hat.
Bewaffneter Nahkampf.
Genau, bewaffneter Nahkampf. Und dass diese Waffen, also der Strom wahrscheinlich genau dazu entwickelt wurden, um im Fall der Fälle Lichtschwerter abwehren zu können. Dass sie gesagt haben, okay, wir müssen gegen Luke Skywalker kämpfen, wir müssen gegen komische Jedis kämpfen.
Menschen mit Lichtschwertern.
Genau, wir müssen gegen
nicht
Menschen.
Nicht unbedingt Jedis, sondern wir haben ja auch jetzt auch in Rebels die Inquisitoren wirken schon eher so wie Kopfgeldjäger mit Lichtschwert.
Inquisitoren wie General Grievous, also die haben so ein bisschen so ein bisschen der Darth Maul auf 180.
Ja.
Also der eine, den wir jetzt kennen mit seinem drehenden Lichtschwert.
Ja. Ich oute mich, ich habe immer noch kein Rebels und Clone Wars gesehen.
Ja, also ich fand auch dieses Lichtschwert von Kylo Ren jetzt nicht das Absurdeste. Also da gab es irgendwie absurdere Dinger jetzt, wie gesagt, das von den Inquisitoren aus Rebels, die jetzt Lichtschwert und dann noch siehst du erst so eine Halbsichel, die sich ausklappen kann und dann kann das ganze Teil rotieren. Die halten es dann so und dann kann das doppelseitiges Lichtschwert, was dann rotieren kann und auch als Frisbee benutzt werden
quasi kann. Quasi ein Laserpistol-Mick.
Ja, und also man denkt so im ersten Moment gimmicky. So, ja, okay, und es wird auch so ein Witz gemacht, so kann deins das auch
sein. Ja, aber dafür hat wie heißt der Hauptcharakter in Rebels?
Genau.
Der hat ja dieses Laserschwert, was auch schießen kann.
Ja, genau, was er sich auch selber gebastelt hat, ja.
Das macht in der Serie Sinn, glaub mir.
Das macht
mehr Sinn als das drehende Lichtschwert.
Ich kann nur einfach diesen Grafikstil nichts abgewinnen. Das ist mein großes Problem. Ich würde es gerne gucken.
Und in Clone Wars gab es doch diesen einen, mit diesem Schlabberkinn, der da relativ guter General war, aber auch hohe Verluste bei den Klonen hatte. Und der sich dann auch am Ende, glaube ich, als irgendwie Sith rausgestellt hat.
Der hatte was?
Hatte der nicht zwei Doppellichtschwerter?
Bei Clone Wars kann ich mich nur an das schwarze Lichtschwert erinnern, was der eine Mandalorianer hatte.
Ja.
Dieses Null-Energie-Lichtschwert haben sie es, glaube ich, genannt. Also das war kein Schwert, sondern es sah wirklich aus wie so ein Katana. Ja, also ein Lichtkatana war es eigentlich. Ja, das Dinge ist das Einzige, was ich mir in Clone Wars und Lichtschwert erinnern kann.
Das ist auch nicht so was gewesen, was in so einem Stumpf ist und dann erst wenn es an ist, ist es rausgefahren. Das war quasi schon die Klinge, die dann irgendwie mit irgendeiner schwarzen Energie überhüllt
war. Genau, das war irgendwie always on. Auch, genau.
Nee, das war nicht always on. So. Wenn es aus war, war es halt bloß die Klinge ohne die schwarze Energie.
Ah, okay. Ja, aber ich finde halt alles, was sich irgendwie drehende Lichtschwerter und Lichtschwerter, die irgendwie doppelt sind, das Kylo Ren Lichtschwert ist schon hart an der Grenze für mich.
Aber wenn ich mir jetzt nochmal die Designs von Episode 7 jetzt so am inneren Auge vorbeiführen lasse, war alles, das Schlechteste war okay und halt besser, bis super gut. Also ich fand jetzt nichts Schlechtes, was sie neu designt haben. Sogar das Lichtschwert halt von Kylo Ren fand ich gut.
Ich stoße mich ein wenig an dem Raumschiff von Kylo Ren.
Pong Krell.
Genau.
So ein Schlabakin-Vieh mit zwei Doppellichtschwertern. Also
das sieht ein bisschen aus wie ein dünner Dings, wie hieß
der? Ja, ist ein Mensch.
Der Barkeeper, wo Obi-Wan dann.
Ja, stimmt. Ne?
Der in dünn.
Kannst du mal kurz das hier Schiff von Kylo Ren aufrufen?
Das Einzige, woran ich mich ein bisschen störe.
Wieso? Das ist halt so eine Hommage an die Fähre von Darth Vader.
Ja, also die Landungsfähre.
Meinst du das Lambda-Shuttle?
Ja.
Das Lambda-Shuttle ist dafür viel zu schön.
Ja, aber ich fand's halt so schön, wie sich die Flügel so einklappen konnten, wie sie an der Seite so runtergefahren sind.
Runtergefahren? Und beziehungsweise rausgefahren. Das war dieses
V-Teil.
Ja. Und dann ist es ein bisschen ausgeklappt, wo ich mich dann irgendwie an diesen Renner, sag ich jetzt mal, von Obi-Wan, wo er was von Obi-Wan? Ich glaube ja. Episode 2, wo diese zwei Räder so irgendwie so waren.
Ah, das war General Grievous.
Oder Grievous. Ja. Habe ich mich ein bisschen dran erinnert. Es ist kein eklatantes Problem, aber ich störe mich ein bisschen dran. Ich finde es nicht so schön.
Also für mich passt es irgendwie in eine Designlinie mit den TIE Fightern, die auch so ein bisschen an der Seite, da hast du halt in der Mitte. Die X-Wings gehen nach oben und nach unten weg. Und hier geht's halt bloß nach oben weg.
Ja.
Es passt halt zu Kylo Ren.
Ja, also passt zu Kylo Ren, ja, dieses.
Er ist ja auch so ein sehr schlaksiger Typ. Also auch wenn er geht, er geht ja irgendwie nicht normal, sondern er schreitet ja aber so zack, also so, als würde er so nach vorne stürmen wollen.
Ich fand das übrigens sehr schön, wie stark visuell das Fallgeräusch von BB-8 im Falcon war, dieses genau. Plonk.
Plonk. Also das Sounddesign war auch nochmal sehr, aber ich finde diese Fähre von Kylo Ren, die passt sehr gut zu ihm.
Ja, nochmal kurz zu Kylo Ren. Also ich hab halt nicht gewusst, wie der Schauspieler aussieht. Okay. Und war dann auch ziemlich überrascht, als er auf einmal die Maske im Film abgesetzt hat. Und mein erster Gedanke, wo er die Maske abhatte und in der ersten Millisekunde habe ich gedacht, Severus Snape?
Ja, stimmt, das haben sie auch bei das meinte auch hier Herr Remford, Dr. Remford.
Ja, bei Nukula haben sie es auch aufgegriffen, irgendwie so junger Snape,
Passt ja aber auch vom Charakter, weil der ja auch so ein, ich sag mal, gebrochener, also
ja, genau,
auch nicht so eindeutiger Typ war und auch so ein schlaksiger Typ einfach.
Jetzt brauche ich mir nochmal Ralf hier, da könnt ihr eine schöne Brücke schlagen hier.
Ja,
ich fand's nicht schlecht, also ich fand's aber auch nicht schlecht, dass sie gelacht haben. Ich glaube, gestern Abend im Kino haben sie halt gelacht, als sie erstmal die Maske abgenommen haben.
Und auch beim zweiten Mal später auf der Brücke da. Also er ist halt auch kein Darth Vader, vor dem man wirklich...
Er ist ein Möchtegern Darth Vader.
Ja, genau, er ist wirklich so ein Möchtegern.
Er hat ja auch aktiven... Darth Vader spricht ja nur so komisch, weil er halt verbrannt und diesen Anzug tragen muss. Und Kylo Ren trägt diese Maske, weil er so cool sein möchte wie Darth Vader.
Ja.
Und hat auch diesen Stimmverzerrer, nur weil er so cool sein möchte wie Darth Vader. Und es soll ja auch so ein bisschen lächerlich wirken, wenn er die Maske abzieht, dass er dann halt so ein junger
Ja.
Severus Snape ist.
Ohne Maske, aber die deutsche Synchro-Stimme teilweise auch also wenn er halt diese Maske auf hat.
Genau, guck mal.
Ohne Maske sieht er so ein bisschen
komisch aus. Irgendwie sehr so trailermäßig, so schlecht. Ich bin ein schlechter, epischer Typ in einem Trailer, was aber im Kino dann besser synchronisiert wird, weil sie nur mich als erstes genommen haben und dann war es wirklich die Stimme. Ich meine, es ist okay, aber es ist irgendwie.
Reden wir von der deutschen oder von seiner echten Stimme?
Von der ich meine jetzt im Deutschen seine, wenn er den Helm auf hat, Stimme.
Ah, ja, vielleicht haben sie da den Bane-Sprecher engagiert.
ja, also ich guck bei uns mal, im Kino haben sie halt nicht gelacht, als er es abgesetzt hat.
Ich glaube einfach, Menschen mit Masken, die dann in der Maske komisch sprechen, sie ist einfach durch. Das ist schon seit Bane durch gewesen.
Okay, ja, aber kann sein.
Um nochmal die kurzen Schlag zurückzumachen. Wie ist eure Meinung zu Captain Phasma?
Ich fand's schade, dass sie ja so kurz, also dass da nicht weiter mehr mit ihr gemacht wurde, also weil
dass man so wenig Screentime hatte.
Man hat ja dann, also man, als man dann wusste, okay, wie heißt sie?
Gwendolyn Christie.
Gwendolyn Christie, genau, danke. In Star Wars mitspielt, dachte ich mir so, oh cool, und vielleicht spielt sie ja ein Schwert. Schwingenden Sith, weil Schwertkampf kann sie jetzt inzwischen und so und dann wird sie halt hinter einer Maske versteckt und es gibt nicht wirklich eine Szene, wo man sieht, das ist jetzt ein großer, verchromter Sturmtruppler, der offensichtlich was Besonderes ist. Also ich habe auch irgendwie gedacht, dass das noch mehr herauskommt, weil so läuft sie halt irgendwie nur rum und
gibt zwei, drei Befehle und dann war's es.
Aber sie ist jetzt ja auch noch nicht weg. Ich sag mal so, wenn du dir überlegst, wie es in Star Wars Episode 4 ist, da ist ja Vader zum Beispiel auch noch nicht so viel drin.
Ja.
Das kann durchaus noch kommen in Episode 8, dass sie da noch mehr kriegt.
Was ist das denn für eine, also sie soll ja ein Special Character sein, der ein bisschen badass ist und ein bisschen was kann, weil sonst hätte sie ja nicht die Position, sag ich mal. Und da fand ich es echt ein bisschen lächerlich, dass sie sich wirklich von den Leuten zwingen lässt und dann so, ja, okay, ich opfer mein Leben jetzt nicht dafür, um die Schilde zu retten, sondern ja, ich fahre die Schilde runter. Ich werde zwar danach umgebracht von allen Leuten, weil ich es zugelassen habe, ich Vollidiotin, die Schilde runterzulassen. Also normalerweise müsste die ja sofort exekutiert, ermordet, gequält, was auch immer werden. Weil das war doch das Wichtigste, ja. Jeder andere Mensch in so einer Position hätte da gekämpft oder sich geweigert oder irgendwas gemacht und die so, ja, nö, ich mach das so. Ist mega unwichtig, jetzt diese riesigen Schilde abzuschalten, womit wieder alles
zerstört. Ich habe übrigens mal nebenbei geguckt, also ich habe jetzt den so einen Grundsprecher von The Force Awakens mal geguckt und der von Finn ist dann doch nicht der von, also es ist nicht Lukes Stimme, dafür aber andere bekannte Sachen und
ja, Luke brauchen sie immer noch für Luke. Also
war das wohl irgendwie gut gemixt, dass man sich irgendwie ja heimisch fühlt sozusagen.
Aber im Endeffekt, Phasma hatte jetzt zu wenig Screentime. Und der Charakter war einfach absolut unglaubwürdig.
Dafür, was sie gezeigt hat, was sie in Game of Thrones kann.
Ja.
Ja.
Eigentlich hätte die Kampfszene zwischen Finn und dem Bator Stormtrooper hätte Captain Phasma sein
müssen. Ja, genau. Das habe ich auch erwartet.
Zum Beispiel.
Dass das kommt.
Und was mich einfach jetzt so ein bisschen daran stört, ist nicht die Tatsache, dass sie einfach zu wenig Screentime hatte, sondern einfach diese Einführung einfach absolut halbherzig ist. Wenn sie jetzt ein Special-Charakter ist und selbst wenn sie jetzt in Episode 8 oder 9 jetzt groß auftrumpft, hat sie immer noch diesen faden Beigeschmack, dass sie einfach eine Larifari-Person mit einfach ein bisschen Befehlsgewalt in Episode 7 war. Ja. Und das ist einfach absolut negativer Beigeschmack, der unnötig ist.
Sie war austauschbar im
Prinzip.
Es hätte auch Schlonzi-Chef Typ Nummer 12 sein können.
Jeder vorgesetzte Stormtrooper sein können. Er hätte nicht anders aussehen müssen. Stattdessen hast du sie dadurch einmal erkannt, also einmal hat sie ihm gesagt, wer hat erlaubt, dass du den Helm ausziehst, melden Sie sich bitte zur Kalibrierung da. Dann, was ist mit ihm passiert? Dadurch wusstest du, dass sie wieder diejenige war, die ihm gesagt hat, bitte geh dahin und so weiter. Er ist ein völlig unwichtiger und schlussendlich dann, dass sie da dieses freigeschaltet hat, den Schild abgeschaltet hat und dann in die Müllpresse geworfen.
Ja, also
hat,
den Witz fand ich super, aber dann haben sie sich nicht gezeigt. Man denkt so, ja, was denn jetzt?
Ja, so können sie. Es ist so eine Einführung, wo man dann das Gefühl hat, so, wir werfen jetzt mal ein Bröckchen hin, schauen, ob es zieht, schauen, ob der Charakter irgendwie bei den Leuten ankommt. Und entweder können wir ihn dann einfach ad acta legen oder wir können ihn in den nächsten Folgen nochmal groß rauskommen lassen.
Ich kann da ja nochmal versuchen, das ein bisschen zu relativieren. Also wenn man einfach anguckt, wie viele Figuren sie schon einführen mussten, also wie viele Figuren sie schon detailliert eingeführt haben in dem Film. Irgendwas muss da halt hinten runterfallen.
Sechs.
Aber da hat jeder von den Sechsen ist gut. Und dann fällt halt mal einer hinten runter.
Ja, aber dafür war es dann doch irgendwie zu wenig. Also
dafür, dass sie so herausstechend sein. Also es wurde ja großer Hype vorher drum gemacht.
Genau.
Also um sie wurde meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach mehr Hype gemacht als zum Beispiel über Poe. Und Poe hatte ja wesentlich mehr so den Tag.
Aber nicht von den Filmmachern, sondern halt vom Fandom. Das wurde ja vom Fandom gemacht, der Hype.
Das ist meine Vermutung. Ich habe die ganz starke Vermutung, dass Captain Phasma, beziehungsweise dass Gwendolyn Christie Captain Phasma spielt, gar nicht so groß aufgezogen werden hätte sollten. Also das wie dieses Easter Egg mit Daniel Craig, also das ist der Sturmtruppler, der da von Ray beschwört wird, Daniel Craig ist, dass das genauso mit Gwendolyn Christie hätte laufen sollen. Und dann das Marketing von Disney oder Lucasfilm gesagt hat, nee, Gwendolyn Christie ist gerade so gehypt als Schauspielerin, die ziehen wir jetzt groß auf. Und dann hat das Fandom das doch mal verstärkt.
Wobei ich übrigens ganz schön
fand. Ganz kurz in der Wikipedia steht, Phasma war ein Hauptmann, also ist die jetzt tot? Wenn da war steht?
Aber die Wikipedia weiß ja auch nicht mehr als wir.
Genau.
Ja,
stimmt. Aber also und war ein Hauptmann heißt vielleicht auch, dass
sie
jetzt...
Wurde sie degradiert oder befördert oder...
Oder abgewandt oder wie auch immer. Ja. Ich fand es übrigens sehr schön im Deutschen, dass sie auch da die Synchronstimme von Daniel Craig für den Stormtrooper genommen haben. War sehr schön.
Ja. Aber wie gesagt, vielleicht wurde da einfach davor viel zu viel hineinkanalisiert und jetzt ist es einfach, ja...
Ja, ich glaube einfach, dass einfach die Erwartungshaltung zu groß war und dass da einfach irgendwas im Marketing schiefgelaufen ist. Oder halt, es ist einfach, Captain Phasma ist halt einfach, da kann man die Stormtrooper-Form, Plastikform nochmal nehmen und sie Silber ansprühen und kann es nochmal als neues Spielzeug verkaufen.
Und einen Umhang dazu.
Ja.
Was haltet ihr eigentlich von dem, wie hieß sie nochmal, die Kleine, hieß Maskanata. Ja. Als sie in diese Bar gehen, ist ja dieser riesige Klotz, der da so sitzt.
Der Dicke mit seinem
Pommes-Pieker da.
Ja.
Die nichts Halbes und nichts Ganzes ist.
Die irgendwie aussieht
wie... Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass da irgendwas noch kommen soll.
Aber ich auch.
Also das ist irgendwie nicht so ein Side-Charakter, wo du wie zum Beispiel der Droide davor, okay, Droiden sind generell fast immer austauschbar, der dann sagt so, sie sind da, ja. Aber das war wieder so ein Effekt so.
Die sehen wir nochmal.
Genau.
Kommt noch was.
Wurde
sehr auffällig gezeigt, ist auch wirklich ins Auge gefallen, so bei allen anderen.
Wobei sie schlecht geschminkt wurde, muss ich sagen.
Ja.
Man hat nämlich hier den Haaransatz sehr deutlich gesehen. Ist mir direkt schon beim ersten Mal gucken aufgefallen. dieser komische Typ da, der war wirklich so, ist ja auch gewaltig gewesen, wirklich gewaltig. Und der war für mich einfach mega präsent.
Das liegt einfach daran, dass sie die Charaktere einfach grundsätzlich interessant gestaltet haben und dann wirklich halt.
Aber da so waren ja auch massig.
Da waren aber auch andere, wie zum Beispiel die beiden, die ja Finn irgendwie mitnehmen wollten.
Ja, massig andere.
Kam kein Typen. Stück in Vordergrund im Gegensatz zu den beiden. Also, ich bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht ein Kopfgeldjäger ist oder so, der da noch.
Next Boba Fett.
Würde ich jetzt nicht unbedingt Boba Fett sagen, aber vielleicht ein länger lebender
Guido. Ja.
Ich glaube einfach, also sie haben ja sehr viele animatronische Puppen drin gehabt. Gerade im Nima Outpost gibt es ja einmal den wir schon in diesem Ankündigung gesehen haben, wo der hinten durchs Bild gelaufen ist. Und wahrscheinlich war dieser große Typ auch so eine animatronische Puppe. Und vielleicht war es einfach nur Show-off, um zu zeigen, was wir machen können. Oder einfach, dass es schön aussieht. Also ich vermute nicht, dass er nochmal groß wiederkommt.
Bin mal gespannt.
Gucken wir gerade nochmal nach einem Bild von denen.
Was mich übrigens nochmal so kurz nebenbei eingeworfen hat, als sie in der Basis waren und dann gesprochen haben, was sie mit diesem Todesplaneten machen, die bekannten Gesichter zu sehen. Das störte mich doch ungemein.
Ja?
Wie? Was?
Zwei bekannte Gesichter habe ich gesehen.
Ach so, du meinst immer den, ich sag jetzt mal Dicken aus Heroes? Oder was? Oder was
wenn meinst du jetzt? Sagst, wer der Dicke aus Heroes ist, ich habe Heroes leider nicht gesehen.
Der Bärtige.
Asiatischer Mitbürger.
Was Hangover?
Ein asiatischer Mitbürger? Sag ich jetzt mal, ist das jetzt...
Ja. Ich weiß, wer du meinst. Weiß,
ne? Ja. Das war Punkt 1 und irgendwer war noch da irgendwie bekannt. Jetzt mal abgesehen, nicht Akbar.
Ja,
ich rede vom mal. Schauspieler. Akbar ist jetzt nicht als Schauspieler bekannt.
Ja, ich guck gerade.
Aber das störte mich doch ein bisschen.
Also ja, es war einfach... Okay, wir stellen hier einfach die...
Wen ich meinte, das war er hier.
Gucken uns jetzt Greg Grunberg. Genau, der ist es. Das störte mich. Also die beiden Gesichter fand ich schade.
Das waren bekannte Gesichter, ja. Also Heroes aus Star Trek. 2009er Star Trek, Mission Impossible 3.
Wer hat denn bei Star Trek gespielt?
Wahrscheinlich
auch eine B-Roll, aber im Endeffekt aus ein paar Komödien kennt man den auch.
Ja.
Ja. Also
kein Unbekannter. Ja, fand ich aber okay. Also das hat mich jetzt nicht gestört.
Es war nur einfach verwunderlich, weil du hast überall so unbekannte Gesichter und dann wirklich da Gesichter, die du wirklich schon ein paar Rollen gesehen hast. Nee, der sagt mir nichts.
Game of Thrones, okay. Ja, aber auf jeden Fall fand ich es sehr schön. Ah, Ken
Loing.
Schau mal.
Ja, der ist mir auch aufgefallen.
Rush Hour und Saw.
Hab ich bei AI, gesehen. Roter Drache. Zero Hour, ja, also auf jeden Fall kein unbekanntes Gesicht. Person of Interest.
Ah, ja.
Aber ansonsten fand ich es wirklich sehr gute Entscheidung, dass sie auf wirklich komplett unbekannte Figuren Schauspieler gesetzt haben. Also das wirklich nicht diesen Fehler zu machen, den kenne ich doch daraus. Jetzt, so wie sie es bei Star Trek ja gemacht haben, mit komplett schon eher bekannte Figuren zu nehmen, wo du sagst, oh, guck mal, den kenne ich da, ja, den kenne ich da.
Wobei da auch nicht so viele waren, ne? Also
ja,
gerade schon. Jetzt da. Also Simon Pegg?
Ja, Zoe Saldana, also da waren schon einige, die mal, also die kann, da ja, waren
war viel... Denn Simon Pegg, hat der sich versteckt unter einer Maske?
Der war,
Star
der war,
Trek. Nee, wir reden jetzt gerade von Star Trek.
Ja, aber so. Der war auch bei Star Wars dabei.
Ja, Star Wars.
Der hat mitgespielt, der hat entweder, ich glaube, einen Druiden gespielt oder einen Stormtrooper gespielt, aber er war dabei. Nee, er wollte unbedingt dabei sein, genauso wie Silent Bob hier, Kevin Smith, war ja auch dabei.
Simon Pegg hat Uncar Plutt gespielt. Ich glaube, das.
Uncar Plutt,
das
ist der Dicke.
Ja. Der GameStop-Mann.
Der GameStop-Mann.
Genau. Ah. Das ist mir immer so super.
Das ist da ganz nett. Also, auch Simon Pegg erkennt man jetzt ja nicht wirklich als
Uncar Plutt. Ja.
Du kennst viele nicht, aber es ist einfach
schön. Bei den neuen Star Trek-Filmen waren jetzt eher Leute dabei, die man schon eher kennen konnte. Und jetzt musst du wirklich schon Film- und Serien-Nerd sein, um die neuen Charaktere irgendwo schon mal gesehen zu haben.
Apropos, wo wir gerade bei Charakteren und Schauspieler sind. Max von Sydow.
Ja.
Warum?
Ja.
Also nicht, warum haben sie ihn genommen, aber warum ist er so schnell tot?
Er ist ein alter Schauspieler, der gut ist. Aber sie hätten
auch
einen anderen Opa nehmen können.
Entweder einen anderen Opa nehmen können oder wenn sie ihn schon nehmen, er hätte auch ruhig ein bisschen mehr. Also ich fand es jetzt ein bisschen für ihn als Darsteller ist es schön dabei gewesen zu sein einerseits. Andererseits fand ich seine Rolle jetzt ein bisschen underrated.
Der hat sich übrigens nicht selber gesprochen im Deutschen.
Ah, okay.
Oder synchronisiert.
Aber sollte der mir darstellen? Also sollte der mir bekannt sein?
Der erste Darsteller.
Ja, nee, ich meine, ja, die Figur. Ich meine die Figur.
Er war ja irgendwie, ich sag mal, in diesem Ort eine wichtige Person oder was?
Ja.
Das war ja auch so ein bisschen das Lächerliche, wo ich mich gefragt habe, woher wissen die immer, wer der Dorfälteste oder der Leader ist, den sie dann köpfen müssen? Weil er kam dann auch irgendwie auf Kylo Ren zu und einfach jedem Menschen war schon wieder klar, ja, es ist der Repräsentant dieses Dorfes. Oh mein Gott, wir müssen ihn jetzt töten. Ach so, jetzt töten wir auch noch alle. Okay, wow.
Also Max von Sydow kann man dann kennen aus Der Exorzist. Blofeld in dem James-Bond-Film Sagt niemals nie. Die drei Tage des Condor, Flash Gordon, Conan der Barbar.
Ja, Max von Sydow ist ja an sich ein etablierter Schauspieler, genauso wie Alec Guinness ein etablierter Schauspieler.
Also aber auch die, also die Synchronstimme hat auch schon vermittelt, okay, das ist irgendwie eine etwas wichtigere Figur. Und
weil die Synchronstimme kam mir bekannt vor.
Das war die
Synchronstimme auch von Michael Caine.
Ja, ja. Jürgen Thomann, und zwar
und Max von Sydow sieht ja auch so ein bisschen aus wie Michael Caine, wenn man ihn so ein bisschen herrichtet. Ja. Überleg mal.
Da musst du ja mal sehr her.
So, Synchronsprecher, in X-Men hat er Magneto synchronisiert.
Genau, also Ian McKellen, Michael Caine, genau, da kennt man ihn, ja. Michael Caine.
John Hurt in V wie Vendetta.
Stimmt, genau. Ah, so viele Stimmen.
Michael Caine in Batman genau. Begins, genau, Alfred.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch Themen?
Ja, vielleicht noch mal an den Skype-Account gefragt, Florian. Du warst ja eher still.
Ich habe mich eingebracht, wo ich dachte, dass es richtig ist. Rekapitulierend, jetzt mal überlegen, was könnte man da noch ansprechen? Ihr habt ja so ein bisschen diese Planetenthematik angesprochen, so dass es halt jetzt im Prinzip ein größerer Todesstern ist oder einfach halt irgendwie ein bisschen krasser, weil es halt in einem Planet ist und die Sonnenenergie aus physikalisch nicht ganz wahrscheinlich vernünftig korrekten Gründen irgendwie nutzt und dann andere Sterne wegbläst. Das fand ich
schon eine awesome Erklärung irgendwie, diese Energiequelle.
So. Ja, ich fand's auch okay. Also es ging mir nicht auf den Sack. Also
was mich dann aber gestört hat, so, da ist die Sonne, da ist der Planet, der schon sehr erdähnlich ist, ist jetzt eher nicht so, also wenn man jetzt guckt, wie weit wir von der Sonne entfernt sind und Details. Weiter, bitte, Entschuldigung.
War das nicht gefühlt so, dass diese Plattform, wo das durchgeleitet wurde, irgendwie so eine Art Wurmloch oder Dings woanders war oder so?
Ja, oder? Weiß ich gar nicht. Müsste man sich mal reinlesen.
Es wurde aufgeladen, man hat auch diese Sonnenstrahlen oder diese Sonnenenergie da abzapfen gesehen irgendwie. Ja. Aber das war alles auch so ein bisschen so, muss nicht unbedingt so dargestellt werden. Ich meine, ja, einfache Sonnenpaneele da irgendwie hinzustellen, wie Solarenergie irgendwie abzapfen, wäre natürlich auch blöd gewesen, aber so war das auch so, ja, nee.
Was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir noch reden könnten, also abgesehen davon jetzt die Thematik, dass man die alte Trilogie vielleicht noch nie gesehen hat, wenn man jetzt könnte man jetzt zu Leuten gehen, die sagen so, kann ich damit einsteigen? Also auf Twitter fragt jemand, angenommen, ich wollte jetzt Episode 7 sehen, kann ich das machen, ohne die alten gesehen zu haben?
Ja, es wird was fehlen, aber ja, es geht.
Ja. Es geht, aber es ist so, als würde man, keine Ahnung.
Da haben wir ja jetzt gerade
den neuesten Bond reingehen, so wie Michel und keine anderen vorherigen neuen Bond-Filme gesehen haben.
Ja. Da haben wir jetzt gerade noch den optimalen Gast an den Tisch gekriegt, Andy, weil du hast ja den Film noch nicht gesehen, die Vorfilme noch nicht gesehen gehabt, oder?
What?
Ja. Hallo.
Muss erstmal ausgedreht.
Muss mal dein
mich hier ein bisschen einpegeln.
Ja. Weiter.
Weil triffst du am richtigen Regler, Erik.
Ist das die 5? Nein?
Nee, einen weiter links. Unten. Nee. Nee, da drunter.
Da drunter?
Der müsste das, glaube ich, sein.
Doch. Nee.
Nee.
Doch, ein bisschen. Mach mal.
Nee.
Wie ist denn da die Zählung?
1, 2, 3, 4, 5. So.
Nee, da kommt.
3.
Jetzt
kommt was.
Genau.
Jetzt
ist okay.
Noch ein bisschen.
Das los, Mikro gut. Noch ein bisschen.
Mikro runter oder näher?
Näher ja, zu
so,
dir.
Näher.
So ist gut.
So. Ja. Hallo.
Hallo, Andi.
Ich bin der Andi. Und,
Mach ihn mal ein Stück leiser. Das war jetzt.
Und ich. Ich habe die anderen, ich fange jetzt einfach an zu erzählen.
Ja, erzähl.
Die anderen Episoden, Folgen, wie man es auch Filme, wie man es auch immer nennen kann, habe ich mehr oder weniger in Erinnerung noch nie komplett gesehen. Einfach immer nur im Fernsehen mal zwischendurch irgendwo reingeschaltet. Ich sehe gerade hier die Gesichter explodieren. Hier. Unverständlichkeit.
Sven macht gerade den, wir schaffen jetzt mal einen Begriff. Sven macht gerade den Kylo Ren.
Ja, und ihr sprach gerade darüber, ob man den Film gucken kann, ohne dass man die anderen Folgen gesehen hat oder die anderen Filme. Und ich fand das gestern Abend ja, auf jeden Fall. Also der Film war so in sich geschlossen, fand ich, so als Geschichte, dass man das durchaus so angucken konnte. Und dann war es gestern noch mein erster Film in 3D, den ich überhaupt gesehen habe. Hab noch nie einen Film in 3D gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber gesprochen habt. Es gab, nee, so ein paar, gab so ein paar Szenen, wo ich dann mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht war, dass der Film so lange gebraucht hat. Und dann gibt es so verschiedene Szenen, wo zum Beispiel dieses große Raumschiff, verzeiht mir jetzt, wenn ich die Fachausdrücke nicht kenne, einmal der Sternkreuzer so durchs Bild fliegt und das wird dann unscharf im 3D.
Mm, ja.
Also ich muss an der Stelle jetzt mal, wenn das dein erster 3D-Film ist, muss ich jetzt die andere Seite irgendwie erzählen, weil meiner Meinung nach war dieser Film perfektes 3D.
Ja.
Absolut. Weil wenn ich mir angucke, Filme, die du zu Hause dann siehst und wo du richtig weißt, der Film ist jetzt darauf ausgelegt, einfach in 3D zu gucken, weil irgendwas dir entgegenfliegt.
Die Szene gibt's jetzt nur, weil es in 3D, weil es 3D gibt.
Was aber in diesem Film, den kannst du ohne Probleme auch in 2D sehen. Ich weiß, beim Kino, das ist 1:1. Beim Kino ist es ja so, die haben dann zwei Spulen, die dann gleichzeitig mit leicht verschoben laufen und das Ganze in 3D. Es sind 1:1 die gleichen Filmspuren. Das heißt, es wird genauso funktionieren auch in 2D. Es ist perfekt gelöst. Das Einzige, wo ich Abrams wieder verschlagen kann, sind Lensflares.
Er hat ganz wenige entdeckt, Gott sei Dank. Aber
ja, es sind wenige, aber es sind 5 zu viel. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 Stück und die sind zu viel.
Die Waffe von Starkiller Base abgefeuert wird?
Unter anderem, als du so halbwegs im Sonnenuntergang da, also nicht als die TIE Fighter im Sonnenuntergang kommen, aber als du da den leichten Sonnenuntergang hast, als sie mit dem Millennium Falcon gerade gelandet sind und Rey schon draußen ist und Han Solo dann rauskommt, da siehst du auch so einen leichten Lensflare.
Ja.
Das ist einfach so, Lensflares sind 2010 oder sowas, keine Ahnung. Die müssen einfach nicht sein, weil die hast du einfach im normalen Leben nicht.
Mhm.
Die hast du bei Kameralinsen, ja, die hast du, wenn du fotografierst, hast du ja. Wenn du einen 3D-Film guckst, dann guckst du den nicht durch eine Brille, durch eine Kameralinse, sondern theoretisch so, als wenn du dabei wärst.
Ja.
Und da hast du mit dem Auge keine Lensflares. Das heißt, du brauchst den Film auch.
Also diese eine Einstellung fand ich super. Da verpasst man das. Einmal was, wo man den nur in 2D guckt, wo der Sternkreuzer aus dem Bildschirm rausragt, wo man das die frontal sieht.
Fett aus.
Und das war echt super gemacht. Also da kam richtig.
Wollte man drangreifen.
Ja, genau so.
Ja. Was ist auch die eine BB-8-Szene, ganz kurz, also wo BB-8 den explodierenden X-Wing aus der Ferne sieht und dann so rausfährt, fand ich auch sehr schön.
Ja.
Was ich so ein bisschen komisch fand, war, ich glaube, das hat er 2 oder 3 Mal gemacht, wenn er so 2 Leute hat, so versetzt und dann, die reden unterschiedlich und dann stellt er immer wieder auf den vorn scharf, auf den hinten scharf, auf den vorn scharf, auf den hinten scharf, das fand ich ein bisschen blöd.
Ist einerseits ja ein bisschen blöd, aber es ist mindestens noch halbwegs plausibel. Also,
ja, aber wenn du dich im 3D, das sieht ein bisschen komisch aus.
Sieht komisch aus, ja. Aber was ich am schönsten fand und wo es auch deutlich wurde, wenn du jetzt mal 3D gegen 2D siehst, ich habe ihn noch nicht in 2D gesehen, also nicht
auch nur 3D bisher.
Ich habe ihn nicht in guter Qualität in 2D gesehen. wenn du jetzt den Trailer dir anguckst, da gibt's ja diese Szene und auch so eine Gänsehaut-Szene wieder, wenn Han Solo sagt, es ist wahr alles.
Ne? Ja, genau.
Da siehst du ihn ja auch so da stehen mit diesem Gebilde und das sieht ja in 2D auch großartig aus, aber in 3D sieht's genauso perfekt aus.
Ja, ja.
Du siehst also das leicht das, erhoben.
Das ist übrigens so eine Szene, also dieses zum einen Chewie We Are Home und ja, es ist alles wahr, da entgeht ihm was, wenn man dann die Originale nicht gesehen hat, weil er halt erst so die Einstellung ist.
Gänsehaut, schon wieder.
Erst so Mal. Die Einstellung ist, ist ja alles Quatsch und so und ich setze auf die gute alte Schusswaffe und er dann ja seine Meinung komplett ändert. Ne? Und das war auch so eine Gänsehaut-Szene im Trailer damals.
Ja, okay, für euch vielleicht Gänsehaut, aber für mich der das
also man versteht,
gesehen
man versteht
hat,
das besser.
Ja, aber hat man auch so verstanden. Also klar, freuen sie sich, wenn sie nach Hause kommen. Deshalb sagen sie es ja auch. Ne, wir sind wieder zu Hause und es funktioniert.
Ja. Aber du hast halt nicht die heulenden Fans gesehen, die vor dem Teaser saßen und ihre Kindheit an ihren Augen vorbeiziehen sehen haben. Ja. Also es gibt ja da von den Rocket Beans Männer, die auf Teaser starren, wo wirklich davor sagen sie, ach, das wird bestimmt scheiße. Und dann ist dann diese Szene, wo der erste Mal in diesem Teaser, wo man erstmal sieht, wie der Millennium Falcon fliegt, das wirklich das erste Mal, wo man das gesehen hat, also wie so, oh mein Gott, ach, so gut. Und ja, das ist ja wahrscheinlich der kollektive Moment, wo die Fans gedacht haben, hoffentlich, es wird, bitte mach's nicht scheiße. Ja. Wo man so der erste Hoffnungsvoll gesagt hat, das kann vielleicht gut werden.
Ja. Wo der erste Trailer rauskam, das war so, auch wenn ich Schiss hatte noch, als ich da um 4 Stunden zu früh vorm Kino stand, als ich den Trailer gesehen hatte, das war so der erste wirkliche Hoffnungsschimmer. Ich habe auch vorher versucht, alles zu vermeiden, also so jegliche Spoiler und irgendwelche Berichte oder Fotos vom Set oder so, um Gottes Willen, bloß nicht. Aber als dann der erste wirkliche Trailer rauskam, der so diese 1,5-2 Minuten ging, das war so wirklich die Offenbarung, wo man gesagt hat, Alter, das kann richtig, richtig geil werden.
Ja, ja. Das hatte ich auch, das Gefühl.
Wollen wir zum Ende kommen?
Ja.
Wir haben uns wahrscheinlich jetzt sehr gut ausgequatscht. Also ich glaube, das ist eine angenehmbare Länge mit jetzt etwas unter 3 Stunden, wenn das fertig geschnitten ist.
Ja, genau.
Und wir haben, glaube ich, alles abgedeckt, was wir abdecken wollten.
Den epischen, ich prognostiziere mal mindestens 5 Stunden Menschen reden über Episode 7 Podcast, könnt ihr dann bei Radio Tatooine nachhören.
Genau, es ist ja nicht so, als wären wir allein auf weiter Flur.
Nein, aber der wird kommen. Also
es gibt viele andere fähige Podcasts, also Radio Nukular hat ja schon eine Folge rausgebracht. Radio
Nukular, genau. Also die haben sie jetzt im Schnelldurchlauf haben sie 4, 5 und 6 und so ein bisschen über 7 und dann kommt sicherlich nochmal eine Folge zu 7.
Ja, also auf Radio Tatooine bin ich sehr gespannt. Und
Radio Tatooine hat ja jetzt in großer Länge alle 6 Filme besprochen und auch in, ich glaube, fast irgendwie 3 Stunden den Trailer damals aus dem März.
Alle 6?
Nur
alle 3.
Ja. Also ich bin auch sehr gespannt, was Star Wars Minute dazu sagen wird. Das sind ja die größten Star Wars Nerds, die es überhaupt gibt. Das ist so ein Podcast, der Star Wars Minute für Minute bespricht pro Folge.
Okay.
Und
die müssen dann aber warten, bis das der Release draußen
ist. Ja, sie haben so Sonderfolgen, wo sie schon mal andere Sachen besprechen. Sie sind jetzt gerade bei Episode 1 angekommen. Also sie haben jetzt die letzten 2,5 Jahre für die ersten 3 Filme gebraucht und machen jetzt Episode 1.
Wieso kenne ich den Podcast noch nicht, verdammt?
Die sind sehr gut und die sind auch sehr, wahrscheinlich noch größere Nerds als du, also was Star Wars angeht. Ja.
Oh, Gottes Willen, ich bin kein Riesen-Nerd.
Und ich hatte fast mehr Angst vor den Reviews als vor dem Film selbst. Also immer wenn Kritiken über Filme eine grundsätzlich andere Meinung haben, als ich über einen Film habe, muss ich immer nicht halten, um nicht die Leute niederzuschreiben. Ich habe da sehr große Probleme quasi zu akzeptieren, dass ein Film anders bewertet werden kann, als ich ihn bewertet habe. Und gerade bei Star Wars gibt es sehr viel unterschiedliche Meinungen. Also ich habe von, das ist das Beste, was mir seit geschnitten Brot passiert ist, bis das ist das Schlimmste, was seit Hitler passiert ist, gehört. Und dazwischen gibt es alle Meinungen zu Star Wars, die man haben kann. Und ich glaube, die Hörer werden jetzt auch nicht nur unseren Podcast gehört haben und sich dann eine Meinung zu Star Wars bilden, sondern wahrscheinlich schon andere Reviews gelesen, gehört oder gesehen haben. Und ich hoffe, da haben wir jetzt gut reingepasst und ihr konntet was Neues aus diesem Podcast mitnehmen. Wir danken allen, die da waren. Es wird wahrscheinlich auf beiden Channels, The Insnyder und Kulturpessimisten, veröffentlicht werden zu unterschiedlichen Zeiten. Und wir danken auch in Abwesenheit Ralf, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir danken dem Sendezentrum und
wir danken Andi nochmal für seine
kurze Laienmeinung.
Laienmeinung.
Ja. Als unbedarfter Star Wars Gucker.
Der den Film übrigens heimlich gesehen hat.
Ja. Genau, er darf es seinem Sohn nicht erzählen. Der hört das hoffentlich nicht zu, der läuft nämlich rum.
Nee, der ist schon zu Hause im Bett.
Okay. Gut. gut, dann sagen wir tschüss. Es gibt natürlich noch viele andere interessante Sendungen morgen. Ich glaube, morgen geht es weiter um irgendwas.
13 Uhr.
13 Uhr mit Fernostwärts. Genau, das ist ein Podcast, der in Englisch aufgezeichnet wird. Da geht es um das chinesische Internet. Kann ich nur empfehlen. Also wer den Zümitz live hört, der morgen um 13 Uhr geht es hier weiter. Und bis dahin sagen wir tschüss.
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 Tschüss. Ciao.